Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Tor des Trainer! 4:3! 4:3! 4! Ich werd wahnsinnig! Wir gewinnen das Spiel! Wie geil ist das denn? Unfassbar!
Das geht nicht!
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Huch, ich hoffe, ihr seid nicht erschrocken, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt beim nochmaligen Hören muss ich sagen, vielleicht hätte ich Nobby Dickel ein bisschen leiser reinspielen sollen in dieses Intro. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 192. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir wissen nicht, ob Nobby Dickel danach nochmal atmen konnte nach diesem 4:3 von Paco Alcácer gegen den FC Augsburg, aber es war definitiv einer der vielen denkwürdigen Momente dieses 7. Bundesligaspieltags, den wir hier besprechen wollen. Schön, dass ihr mit dabei seid und hoffentlich auch nach dem noch etwas lauten Torschrei. Jetzt seid ihr wenigstens alle wach und das solltet ihr auch sein, denn ich habe auch heute wieder eine sehr interessante Runde aus zwei Neulingen im Rasenfunk hier bei mir. Zum einen Ricky Palm, der den STR-VfB-Podcast macht und beim Dietercast mit dabei ist. Bei Twitter heißt er auch @RickyPalm, das kann man sich einfach merken. Servus Ricky.
Schönen guten Abend Max und ich habe auch noch Schnappatmung. Liegt aber am VfB.
Das liegt am VfB, was heute auch der Schwerpunkt sein soll, über den wir sprechen wollen. Wohlgemerkt war das schon alles vereinbart zwischen uns beiden, bevor wir wussten, was mit Taifun Korkut passieren würde. Ich hatte die Wahl, nämlich einen sehr deprimierenden VfB, wo ist der Unterschied? O-Ton fürs Intro oder dann doch das etwas euphoriegeladene und ich habe mich fürs Lebensbejahende entschieden und über den VfB sprechen wir dann später.
Okay.
Außerdem mit dabei Phil Tagscherer vom Schlüsselspieler-Podcast. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal angehört, habe ich im Rasenfunk auch schon mehrfach empfohlen. Ein bisschen führt Phil die Gespräche, die ich im Tribünengespräch auch gerne führen würde. Immer wieder sehr, sehr interessante Gäste. Schön, dass er mal mit dabei ist. Servus Phil.
Ja, servus nach München, Max. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre.
Ach, die Ehre ist ganz meinerseits. Aber Phil, du solltest ernsthaft drüber nachdenken, ob du nicht zu Twitter kommst. Du bist immer noch nicht bei Twitter vertreten oder habe ich da was übersehen?
Das ist ein Shine-Account, Tagfi. Ich bin zwar da, aber ich höre nur momentan.
Okay, das können wir vielleicht im Verlauf dieser Sendung noch ändern. Bevor wir loslegen, möchte ich noch ein paar Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern danken, nämlich Yannick, Lenz, Stefan, Julia, Marc Fischer und Arne. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und helfen uns, dass wir sponsoren- und werbefrei bleiben können. Die WM-Monate liefen wunderbar vom Support her. Jetzt haben wir so eine kleine Delle zu verzeichnen. Das heißt, wenn ihr 1 oder 2 Euro pro Monat noch über habt, das könnte ja der Fall sein, dann denkt doch mal drüber nach, ob ihr uns vielleicht unterstützen wollt. Es wäre uns ein großes Fest. Vielen herzlichen Dank. rasenfunk.de/unterstützen. So, jetzt wollen wir aber beginnen mit dem 7. Spieltag und wir müssen mit dem 4:3 des BVB gegen den FC Augsburg beginnen. Was für ein unglaubliches Spiel. Beide liefern sich einen Schlagabtausch mit dramatischem Ende. 80. Minute, Alcácer zum 2:2, 84. Minute, Götze zum 3:2, ja der Götze, nicht der Gehypte vom FC Augsburg, sondern der vom BVB, 87. Minute, Gregoritsch zum 3:3, 96. Minute, das haben wir gerade gehört, Paco Alcácer mit einem Freistoß zum 4:3. Und die Frage, die sich alle stellen, Ricky, ist, warum ist Alcácer gerade nicht zu stoppen?
Ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch. Also ich war schon überrascht, wie gut er sich hier gleich in der Bundesliga zurechtfindet und mit was für eine Vehemenz er da auch seine Tore erzielt. Ich bin gespannt, ob er die Qualität über eine ganze Saison durchhalten kann, weil er hat ja wenig gespielt beim FC Barcelona und ich möchte nicht gleich in zu große Euphorie verfallen, wie vielleicht manch ein Dortmunder, aber was er bislang gezeigt hat, ist großartig, gar keine Frage.
Ja, ich finde vor allem, das ist so das große Plus an der Art und Weise, wie er stürmt. Phil, da würde mich auch deine Meinung zu interessieren, wie gut eingebunden er ins Aufbauspiel ist. Also, dass er sich eben häufiger fallen lässt, hat man jetzt gegen Augsburg gar nicht so sehr gesehen. Da war er jetzt dann eher Zielspieler in der vordersten Reihe. Das lag aber auch am Spielstand. Aber da hat Dortmund echt nochmal dazu gewonnen und das erinnert so ein bisschen an die Zeiten unter Lewandowski. Ich fand, Aubameyang war immer so eher der Spieler, der auch vorne gelauert hat, immer an der Abseitskante. Lewandowski war auch einer, der immer mal wieder dem Ball entgegengegangen ist, den Ball dann hat prallen lassen und dann erst angespielt wurde. Und das erkenne ich jetzt bei Alcácer auch wieder.
Ja, ich finde, man erkennt sehr, dass er aus Barcelona kommt. Er spielt wirklich sehr flexibel, hält super die Bälle, lässt sich immer fallen. Und was ich wirklich bemerkenswert finde an ihm ist, dass er jetzt nur eingewechselt wird die ganze Zeit und dann trotzdem irgendwie, trotz den Leistungen, ein Tor nach dem anderen schießt. Das ist wirklich auch eine mentale Stärke, finde ich, von ihm.
Stimmt, das ist ja immer so ein Fokus, den du auch im Schlüsselspieler-Podcast ja hervorhebst. Da werden wir heute, glaube ich, noch viel drüber reden können, wie man auch vielleicht mit Routine mal durchbrechen muss, um aus einem Tief rauszukommen. Da bin ich mal gespannt, was du später noch zu sagen hast, wenn wir über andere Mannschaften reden. Aber beim Borussia Dortmund ist das ja alles gerade eitel Sonnenschein. Sogar Mario Götze trifft wieder. Wie hoch, Ricky, würdest du denn aber die 3 Gegentore hängen und die vielen Chancen, die der FCA damit verbunden auch hatte?
Ja, das ist genau das, was ich jetzt auch angesprochen hätte. Ich finde schon beachtlich, was Dortmund nach vorne hin für eine Macht entwickelt, sage ich mal, und wie torgefährlich die sind. Aber gerade die Abwehrreihe finde ich schon noch ausbaufähig. Also es gab ja den Wechsel, verletzungsbedingt durch Schmelzers Ausfall, dass Diallo auf links geht. Und ich muss sagen, da frage ich mich schon ein bisschen, ob das so viel Zukunft hat. Gerade auch, weil Zagadou dann in der Innenverteidigung den ein oder anderen Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht, wie eure Meinung da ist, ob ein Diallo als Innenverteidiger vielleicht besser wäre und dann vielleicht ein Guerrero als Linksverteidiger, obwohl der unter Favre, glaube ich, als Linksverteidiger bislang wenig Beachtung gefunden hat.
Prinzipiell, als Diallo zu Dortmund kam, fand ich ihn wirklich bärenstark, schon die ersten Spiele. Die Innenverteidigung würde ich, glaube ich, auch eher in die Innenverteidigung stellen als nach außen. Ja, war auch eher mein Eindruck, gebe ich dir recht, Ricky.
Und ich glaube, die Sache mit Guerrero ist aber, dass man da gesehen hat, der hat offensiv immer für einigen Betrieb gesorgt, aber seine Defensivaufgaben nicht immer so perfekt erfüllt. Also ich weiß noch, ich kann mich erinnern an eine Folge von Auf Ohren, dem sehr empfehlenswerten Borussia Dortmund Podcast. Da wurde in einer Art und Weise über Guerrero gesprochen vor dieser Saison, dass ich das Gefühl hatte, der wird nie wieder Linksverteidiger spielen bei Dortmund. Einfach aufgrund der Leistungen, die man in der Vorsaison gesehen hat. Natürlich auch unter anderem Trainer, aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dann Diallo, das hat er in Mainz auch 2-3 Mal machen müssen, dass er auf links rausgegangen ist. Aber in dem Spiel ist er gegen Hahn und gegen Framberger, was aber auch wiederum ein Kompliment ja an die zwei sein kann, echt einige Male auch in Bedrängnis gekommen, denn die haben unglaubliches Tempo auf den Platz gebracht gegen ihn. Und Diallo ist zwar schnell, aber kann dann halt auch nicht jeden Zweikampf gewinnen. Also die Qualität hat er auf dem Flügel noch nicht, würde ich sagen.
Ich sehe das ähnlich. Und der andere Außenverteidiger, Hakimi, auch noch vorne hin sehr, sehr stark, gefällt mir richtig gut. Aber auch wieder in der Defensive mit der ein oder anderen Schwäche, möchte ich mal so sagen, ist vielleicht auch normal, dass man da erstmal reinfinden muss. Und vor allem, wenn du natürlich so viel Betrieb nach vorne machst, ist das wahrscheinlich gar nicht zu verhindern, dass es dann hinten auch mal klemmt, sage ich jetzt mal so. Aber Augsburg ist jetzt, ohne die kleinreden zu wollen, jetzt vielleicht auch noch nicht der Mega-Gegner, der davon so profitieren kann, wie vielleicht andere Gegner, die da noch kommen werden und die sich dann vielleicht nicht 4 Gegentore fangen. Also von daher glaube ich, dass die Abwehrreihe der Dortmunder noch eine Baustelle ist, die es schnellstmöglich zu beenden gilt.
Ja, für die großen Spiele mit Sicherheit. Heute muss ich sagen, wenn man sich nur die Tore anschaut, dann ist es schon so, dass das 1-0 von Augsburg so ein bisschen glücklich war, kann man auch abpfeifen nach dem Schubser an Reus in meinen Augen. Das 2-1 durch Philipps Max, es war auch eher Glück in meinen Augen, weil der Ball von Hahn zu Philipp Max, ja, es war purer Zufall, glaube ich, den wollte er nicht so spielen. Philipp Max war eigentlich nicht anspielbar in der Situation. Er macht es natürlich überragend an Max, aber war trotzdem, wie der Ball zu ihm kommt, war Glück. Also auch ein Tor, was nicht fallen muss. Und dann das 3-3, Gregoritsch nach einer Standard, gut, kann mal vorkommen. Aber wenn man es so sieht von den Toren her, weiß ich gar nicht, ob Dortmund heute so anfällig war, trotz der 3 Tore.
Ja, also andererseits hatte natürlich Augsburg auch noch weitere Chancen. Also das 1-0 hat sich ja angedeutet, wobei der Hinweis von dir schon völlig richtig war. Also wir werden heute mehrmals über den Video Assistance Referee sprechen, in der Art und Weise, dass er nicht eingegriffen hat. Und der Schubser gegen Reus vor dem 1-0 gegen Borussia Dortmund war, fand ich, schon etwas, wo man eingreifen hätte können. Allerdings gab es vorher auch eine Situation, in der eventuell auch pro Augsburg hätte entschieden werden können.
Das war der Elfmeter, Gregoritsch gegen Zagadou, meinst du wahrscheinlich, oder?
Genau.
Die Aktion, genau. Ja, fand ich auch. Also da hätte man auch vielleicht mal sich einschalten können.
Also ist so ein bisschen das Thema dieses Spieltags so ein Seitenthema. Auf der anderen Seite muss man sagen, Also bei dem Spiel wäre ich fast so weit zu sagen, klar, da haben auch die Abwehrreihen Fehler gemacht, sonst fallen keine 7 Tore. Aber ich finde, dass auch jeweils die Offensiven das überragend gemacht haben. Also bei Borussia Dortmund sowieso mit einem Jadon Sancho, der unglaublich stark gerade ist, ein Marco Reus, Peak Performance, ein Mario Götze, der dieses Tor, was er da schießt, sich quasi alleine mit seinem Laufweg schafft. Wie in alten Tagen wunderbar, und über Alcacer haben wir schon kurz gesprochen, aber auch Augsburg. Also was die da auf den Platz gebracht haben am Umschaltmoment, an Tempo, auch an Körperlichkeit, zum Teil auch überzogen, aber das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Das war alles andere als ein leichter Gegner, und wenn das Spiel noch länger gegangen wäre, wäre es 4-4 ausgegangen. Da habe ich irgendwie keinen Zweifel. Also es wird immer so weiter hin und her gegangen. Die waren absolut auf Augenhöhe.
Ja, ich sehe das genauso. Vor allen Dingen Jadon Sancho, der wirklich, wie du schon gesagt hast, so richtig aufblüht jetzt unter Favre. Gerade das 1:1, wie er das vorbereitet hat, das ist halt so eine Stärke. Ich wäre froh, ich hätte so einen Spieler innerhalb meiner Mannschaft. Also ich weiß gar nicht, wo der noch hin will mit seiner Qualität, weil es wirkt irgendwie so, als ob der schon ewig in der Bundesliga spielt, oder sagen wir mal so, dass er überhaupt keine Nerven, so richtig keine Nervenflattern bekommt. Und das beeindruckt mich bei so einem jungen Spieler schon immens. Vor allen Dingen, ja, er kommt aus dem Ausland, kommt hierher und muss dann fast Woche für Woche performen und macht das auch. Das ringt mir schon viel Respekt ab. Insgesamt die Dortmunder Mannschaft finde ich mit 23,5 Jahren, mit dieser sehr jungen Mannschaft, finde ich eine richtig gute neue Herangehensweise, die vielversprechend ist für die komplette Truppe. Also das sieht insgesamt sehr, sehr gut aus.
Ja, da vielleicht auch nochmal zu deinem Punkt vorhin. Die Viererkette ist ja auch komplett neu eigentlich bei Dortmund. Also alle Einkäufe bei Dortmund sind wirklich gut. Königstransfer natürlich, Witzel, glaube ich, und Alcacer, beide tun der Mannschaft verdammt gut. Und jetzt heute auch wieder mit Julian Weigl zurück in der Startelf. Das hat gut ausgesehen, fand ich.
Und auch Brun Larsen, der jetzt in dem Spiel nicht so geglänzt hat, aber auch seine Entwicklung finde ich beachtlich. War für ihn auch kein leichtes Jahr oder halbes Jahr in Stuttgart. Aber man konnte schon raushören aus diversen Interviews, die man ja mit Michael Reschke zum Beispiel gehört hat, dass Brun Larsen ein Spieler ist, den man definitiv gerne beim VfB noch mal ein Jahr lang gesehen hätte, weil es irgendwo klar war, dass der eine gute Entwicklung nehmen wird. Und dass er da in Dortmund in dieser Offensive so eine wichtige Rolle mitspielt, hat mich zum einen überrascht, aber auch wahnsinnig gefreut für den Jungen, weil ja, er hat in Stuttgart zwar nicht auf dem Platz, aber abseits des Platzes offensichtlich schon seine Spuren hinterlassen.
Dann fand ich noch bemerkenswert die Herangehensweise von Augsburg, ähnlich durchdacht und mutig wie gegen den FC Bayern. Diesmal gab es so ein bisschen den Spezialauftrag für Kajubi und Hahn gegen Witzel und Weigl. Da das eigentlich Unglaubliche, da sieht man auch die Qualität von Witzel. Also das haben Kajubi und Hahn herausragend gemacht, Weigl sehr gut aus dem Spiel genommen und eigentlich Axel Witzel auch. Und dann guckt man sich die Statistiken an und sieht, okay, der hatte die drittmeisten Pässe, die er gespielt hat, hat eine 92-prozentige Passquote. Also der hat es dennoch geschafft, trotz diesem wirklichen Zustellen von Augsburg, dass er doch irgendwie dem Spiel auch seinen Stempel aufdrücken konnte. Zumindest konnten sie ihn nicht aus dem Spiel rausnehmen. Aber ich fand das schon sehr interessant zu sehen, dass Augsburg einfach inzwischen eine Mannschaft ist, die das auswärts einfach macht und dann nicht dann zwar auch viele Tore fängt, also stand natürlich nicht sattelfest, aber immer die Möglichkeit hatte, zurückzukommen. Das hätte auch sehr gut 3-3 ausgehen können. Und das, finde ich, ist eine Qualität, die haben in dieser Liga aktuell, weiß nicht, vielleicht 3 Mannschaften, vielleicht 4 Mannschaften. Ja, also überlegt euch mal, wer würde bei Borussia Dortmund so in ein Spiel gehen und quasi nicht mit 0-5 auf die Mütze bekommen? Also klar, Nürnberg ist auch hoch angelaufen gegen Leipzig, wenn wir später noch drüber reden. Aber das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Und da muss man dann auch sämtliche verfügbaren Hüte ziehen, finde ich, für diese Augsburger Mannschaft.
Ja, absolut. Also wenn man sieht, wie Khedira auch den Laden hinten zusammenhält, sozusagen auf, ja, ins Frassenschwein die 5 Euro, aber macht's richtig gut, finde ich. Hahn wieder zur alten Stärke zurückgekommen, seit er bei Augsburg ist. Ja. Borgunzen. Max überragend heute gespielt wieder, also Wahnsinnstyp, Motztempo, super Flanken, geht hier die Bahn außen hoch und runter wie ein Verrückter. Und ich glaube, Manuel Baum kann man den Erfolg von Augsburg nicht hoch genug anrechnen. Als Trainer sehr sympathisch, als Typ. Und ich glaube, dass er wirklich auch überragende Arbeit mit der Mannschaft macht.
Auch insgesamt finde ich die Mannschaft, wenn man sich das so durchliest, wer da gespielt hat, da fällt auch keiner ab. Also das ist einfach auch als Mannschaft richtig stark, wie die zusammenarbeiten und alle relativ gleichzeitig zu Höchstleistungen auflaufen aktuell. Das finde ich schon beachtlich. Auch das Torwartproblem ist aktuell keins mehr. Also auch findest wenn sie jetzt viele Tore bekommt. Ah.
Ja, okay. Das müssen wir nicht beim 4:3 zum Beispiel bei diesem Freistoß drüber reden. Da macht er genau diesen einen Schritt in dem Moment, in dem der Ball über die Mauer kommt. Das sieht, also das ist dann auch maximal unglücklich für Andreas Lute. Aber unhaltbar war der doch nicht.
Ja, unhaltbar ist der wahrscheinlich nicht. Aber ich habe so Tore schon häufiger gesehen. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt damit.
Du bist auch VfB-Fan. Also was ist denn das für ein Vergleichsmaß?
Moment, die liegen nur nicht so weit zurück, diese Fehler, die da passiert sind. Aber an sich ist Ron-Robert Zieler ein klasse Torhüter. Nein, aber ich wollte damit sagen, dass der Lute mit Sicherheit in der letzten Aktion da hätte ein bisschen glücklicher aussehen können. Aber insgesamt hat er schon in München gezeigt, dass er jetzt nicht unbedingt eine Verschlechterung auf dieser Position ist. Und man kann mit Sicherheit bei Augsburg die Frage stellen, ob man da nicht ein bisschen zu blauäugig in die Sache gegangen ist, nachdem Hitz gewechselt ist. Und ob man sich da nicht vielleicht doch noch für einen anderen Torwart hätte entscheiden müssen können, wie auch immer. Vielleicht hat man da eine Chance verpasst, aber ich sehe das jetzt noch nicht so, dass das ein extrem großes Problem werden wird für die Augsburger. Also die können da viel durch ihre Jungs da vorne, dann, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Philipp, Finn Burgason etc., vielleicht viel wegmachen. Und ich kann mir vorstellen, dass Luther auch noch mehr Sicherheit bekommt, wenn er jetzt regelmäßig spielt. Hm. Ja, aber Max, ich gebe dir absolut recht, den Freistoß hält ein sehr guter Torhüter.
Aber irgendwie hat es auch gepasst zu diesem Spiel. Es war auch insofern in sich logisch, weil irgendwie dieses Spiel wurde hinten raus über vielleicht drei Dinge entschieden. Das erste war die Physis, also beide haben unglaublich hohen Aufwand betrieben. Das kann man jetzt gar nicht so sehr an den gelaufenen Kilometern festmachen, aber es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Sprints. Dann hattest du die Härte von Augsburg, also 22 Fouls. Wir erinnern uns an die berühmte 20-Foul-Regel, die Thomas Tuchel mal aufgestellt hat. Alles jenseits ist unfair, alles drunter ist noch gerade noch so okay. Jetzt natürlich leicht ironisch gemeint, aber hat sich auch in 7 gelben Karten ausgedrückt. Und durch dieses Foul von Córdoba wird überhaupt erst dieser Freistoß noch ermöglicht. Hätten die den geklärt in der Situation, vermute ich, hätte es den Abpfiff gegeben und es wäre beim 3:3 geblieben. Und ich finde, ein bisschen hat dann auch die Bank das entschieden. Und das ist einfach das, was gerade Dortmund allen anderen Bundesligisten voraus hat. Die Qualität, die von der Bank kommt, ist fast schon lächerlich gut. Also eben ein Alcacer in der 60., ein Guerrero in der 69., ein Mario Götze in der 77. Und wenn wir uns angucken, wer kam beim FC Augsburg, da kam erst Felix Götze für Daniel Bayer, der gelb-rot gefährdet war. Das war kein freiwilliger Wechsel in diesem Sinn. Dann kam ein Jan Moravec für André Hahn und ein Sergio Córdoba für Alfred Fimbogason. Alles auch keine schlechten Spieler, aber man merkt schon den Unterschied. Ich glaube, das war dann hinten raus dann das, was das Spiel entschieden hat.
Da bringst du es auf den Punkt, das glaube ich auch. Also die Bank von Dortmund ist außergewöhnlich. Bayern wäre mit Sicherheit auch eine gute Bank, aber die haben so viele Verletzte, die haben keine Spieler mehr sozusagen. Und bei Dortmund macht es schon einen großen Unterschied. Plus, das Foul von Córdoba war so unnötig. Also ja, das darfst du in der 94. Minute nicht machen. 20 Meter vom Tor bei Unentschieden. Sorry.
Mhm. Hohes Bein war das und ja, unzweifelhaft.
Und vor allen Dingen bringt Dortmund, wenn sie jemanden von der Bank bringen, immer Tempo mit ins Spiel. Das ist natürlich auch nochmal sowas. Es ist nicht einfach, dass sie Leute reinbringen, die eine gewisse Qualität haben, den Ball halten können, vielleicht auch mal eine gute Flanke schlagen können oder, weiß ich nicht, gut verteidigen können. Nee, es kommt immer Tempo, Dynamik. Also du hast immer das Gefühl, als Gegner, oh Gott, die wollen noch mehr. Also die geben sich nicht mit einem 3:3. Jetzt ist das relativ spät gefallen, aber man merkt sofort, Dortmund möchte keine Unentschieden irgendwie erreichen. Die möchten Spiele gewinnen. Und das drückt, finde ich, Favre mit seinen Wechseln dann auch immer wieder aus.
Absolut. Im Gegensatz zur letzten Saison auch. Also da hat sich echt was getan mit Favre, muss man wirklich sagen.
Ja, absolut beeindruckend bei beiden Mannschaften und dann ein tolles Spiel für den neutralen Beobachter. Alle BVB-Fans konnten sich dann auch sehr freuen und vermutlich können auch die FCA-Fans mehr Positives als Negatives aus dieser Partie mitnehmen. Die nächsten Spiele sehen jetzt folgendermaßen aus. Dortmund darf dann nach der Länderspielpause beim VfB Stuttgart gegen den neuen Trainer antreten und hat dann 2 Heimspiele gegen Atletico und Hertha BSC und der FC Augsburg spielt zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig und dann bei Hannover 96, nachdem wir uns alle Deutschland gegen Niederlande unter anderem angeguckt haben. Das zweite von einigen Aufregerspielen an diesem Wochenende fand in München statt, am Samstagabend. Der FC Bayern verliert zu Hause mit 0:3 und ist jetzt dann doch im Panikmodus angekommen. Also die Wiesn hat man noch nicht gecancelt, da haben einige auf den freien Tisch spekuliert, den gab es nicht, aber ansonsten ist man im Panikmodus, vielleicht auch Ratlosmodus. Zweimal lädt man Gladbach zum Treffer ein und beide Male macht Gladbach das wie eine Spitzenmannschaft und so steht es dann nach 16 Minuten, Phil, 0:2 und der FCB gerät völlig aus dem Tritt. Bevor wir über Bayern sprechen, würde ich gerne auf Gladbach blicken. Das geht mir nämlich so gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen unter in der Betrachtung. Phil, wie hat dir denn die Borussia gefallen?
Also ich fand, dass Lars Stindl eine tragende Rolle gespielt hat. Erstes Spiel nach 5 Monaten Verletzungspause, kommt rein und macht so ein Spiel, das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich, das kann man nicht hoch genug anschätzen, glaube ich. Wie wach er ist, wie er dann Süle auch den Ball klaut vor dem 1-0. Immer da, Laufbereitschaft, ja, wahnsinnig gut. Und so muss man sagen, hat sich Gladbach auch echt in die Saison reingespielt. Waren Torben Hazard sehr gut gespielt, Player überragend, Hofmann. Also insgesamt muss man sagen, die haben als Mannschaftsverbund wirklich einen guten Job gemacht und Dieter Hecking wird sehr zufrieden sein mit der Mannschaftsleistung.
Ja, und ja auch durchaus mutig von Hecking. Also erstmal unter der Woche, da hat er noch so getan, als ob Stindl höchstens eingewechselt werden würde. Ein bisschen Pokerface aufgesetzt. Aber dann fand ich schon sehr interessant, Ricky, dass er Stindl in die Mitte gestellt hat und Player auf die Außen gezogen hat. Er konnte sich das wahrscheinlich im Training schon angucken. Wir alle mussten uns das erstmal beobachten. Ich finde, das hat eigentlich verhältnismäßig gut geklappt. Vor allem, weil die vorrangige Aufgabe ja dann relativ schnell für Gladbach war, okay, wir laufen die Bayern in unserer eigenen Hälfte so an, dass sie sich jetzt nicht völlig frei durchkombinieren können und stellen jederzeit Gefahr dar über unsere schnellen Spieler, die wir dann auch noch schicken können. Und ich finde, da hat auch Player auf dem Flügel echt ein gutes Spiel gemacht.
Absolut. Er hat eigentlich so aufgestellt, wie du aufstellen würdest, wenn du weißt, du gehst relativ früh mit 0:2 in Führung, oder mit 2:0 in Führung in München.
Ja,
so hat er eigentlich aufgestellt. Ja, absolut. Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert, als ich Stindl in der Sturmspitze gesehen habe und dachte vielleicht, das sei irgendwie ein cleverer Schachzug vom Hecking, aber es hat halt hervorragend funktioniert. Also was der Philipp eigentlich auch schon gesagt hat, die Mannschaft an sich hat das perfekt gespielt. Ein bisschen hat mich das Spiel an Real Madrid gegen Bayern München erinnert, ja, das Champions League-Spiel, also wo sie auch durch individuelle Fehler das Spiel hergeschenkt haben, aber selber nach vorne hin nichts entwickeln konnten so richtig. Also sie hatten Ballbesitz, die Bayern, und konnten damit eigentlich nicht so richtig was anfangen. Und Gladbach hat das halt, sag ich mal, geschehen lassen, ja, dass Bayern den Ball zirkulieren lässt, und haben aber auch gemerkt, so richtig Gefahr können sie damit nicht erzeugen. Und wenn dann Gladbach eben wirklich haarsträubende Fehler ausgenutzt hat, dann waren das meistens auch Treffer. Also sie hatten natürlich da auch ein bisschen das Glück, muss man sagen, aber das haben sie sich erarbeitet. Also das war jetzt kein glücklicher Sieg, das will ich damit nicht sagen. Sie haben sich das erarbeitet durch eine ganz, ganz großartige Leistung. Und ja, die Bayern müssen sich was überlegen, wie sie vor allem ihre sehr, also für mich zumindest, verwunderlichen Fehler da hinten abstellen.
Muss man auch sagen, also wenn man sich die Passstatistik anguckt, glaube ich, waren 735 Pässe bei Bayern und 284 für Gladbach, bei einer Passquote von 90% bei Bayern und 69 bei Gladbach. Das ist schon der Wahnsinn, was die Zahlen aussagen. Wenn man sieht, 69% nur für Gladbach, die haben viele Fehlpässe gespielt und trotzdem hat es Bayern nicht geschafft, wirklich vors Tor zu kommen und abzuschließen.
Ja, das würde ich aber auch, also wir reden gleich auch noch über Bayern, da liegt schon auch viel im Argen. Da würde ich aber auch schon einen großen Teil Credit auch wieder Borussia Mönchengladbach zusprechen. Die haben das halt, also ja, die haben ihre Chancen super effizient genutzt. Wie Player das 1:0 macht, ja, vielleicht kann man da auch über Manuel Neuer sprechen. Überhaupt finde ich, jetzt häufen sich langsam schon die Fehler. Der schnelle Pass auf Thiago war im Nachhinein auch nicht das Schlauste. Und genauso ein Gegentreffer hat übrigens Marco Reus schon mal gegen Bayern geschossen, als man in Gladbach gespielt hat. Das war 0:2 zum Rückrundenauftakt, glaube ich, schon ein paar Jährchen her. Also das sehr, sehr gut genutzt, aber auch hinten einfach sehr, sehr gut verteidigt. Das Zentrum war absolut dicht, da gab es keinerlei Durchkommen. Somit war nur über die Flügel etwas möglich für die Bayern. dann haben sich die Bayern da dann auch wirklich zu vielen Flanken hinreißen lassen. 28 hat man geschlagen in dem Spiel. Ja, und dann stehen da halt Matthias Ginter und Nico Elvedi und sagen, ja, herzlichen Dank. Wohin soll ich ihn denn diesmal rausköpfen? Okay, ich mache ihn mal nach links, jetzt mache ich ihn mal nach rechts hoch. Mir brummt schon ein bisschen der Schädel. Also ich finde, das war blitzsauber verteidigt, nur 14 Schüsse zuzulassen. Wir hatten schon ein Spiel, wo Bayern zurückgelegen ist, 2-0 in der letzten Saison gegen Hoffenheim. Das war eine komplett andere Partie, 5-2. Und Gladbach hat hier eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Momentum so wechseln lassen. Es gab dieses eine Abseitstor, es gab ein, zwei Situationen vielleicht, die ein bisschen knapper waren, aber ansonsten fand ich, stand es nicht zur Diskussion, dass Gladbach dieses Spiel noch hergibt. Und da bei aller Schwäche, die wir jetzt dann gleich auch noch bei den Bayern diagnostizieren können, finde ich, muss man schon auch sagen, wie perfekt diese Mannschaft eingestellt war und wie gut sie es einfach umgesetzt hat in dieser tollen Besetzung auch, also mit Lang auf dem Flügel, mit Wendt auf der anderen Seite, Neuhaus, Kramer, Hoffmann in der Mitte. Das ist jetzt auch nicht die Aufstellung, die ich erwartet hätte, aber sie hat wunderbar funktioniert.
Ja, also absolut, Elvedi und Günther möchte ich auch nochmal hervorheben, die, wie du schon richtig sagst, wirklich einfach die Flanken rausgeköpft haben, da ging wenig Gefahr aus. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ab wann eine Mannschaft das einfach mal selber bemerken muss, dass diese Flanken zu nichts führen. Ja, also das kann man natürlich auch von solchen Top-Profis erwarten, dass man sich da vielleicht ein bisschen umstellt. Es gab dann ja auch mal Szenen, die so ein bisschen mit mehr Power vorgetragen wurden, mehr Geschwindigkeit kam dann ins Spiel und dann hat man schon gesehen, dass sich zumindest dann Räume öffnen. Ob man die jetzt nutzt, ist das andere, aber es wirkte auf mich dann nach vorne hin, ja, ergaben sich mehr Chancen für Bayern, sei es jetzt Anspielstation oder dass man jemand zum Abschluss kommt. Also da war ich auch etwas überrascht, dass Bayern München immer wieder mit diesen Flankenläufen versucht hat, irgendjemanden in der Mitte zu erreichen, Müller oder Lewandowski natürlich am liebsten. Ja, also du hast es ja schon gesagt, Elvedi, Günther, die haben sich gefreut, vor allem Günther mit seiner Kopfballstärke, der hat im Endeffekt gedacht, Gott sei Dank spielt mir keiner irgendwie ja zwischen die Beine irgendwo durch, weil da oben, da habe ich alles im Griff. Und ja, es ist halt einfach dann zu wenig, um auch zu Hause als Bayern München so einen Gegner wie Gladbach vor große Probleme zu stellen. Das ist eigentlich das, was mich überrascht hat in diesen kompletten 90 Minuten.
Einen Punkt zu Gladbach will ich noch sagen. Neuhaus, der Junge ist 18 oder 19, glaube ich, überragend, wie der die rechte Seite quasi zugemacht hat und Ramos und Thiago abgeklemmt hat. War super, fand ich, mit 18, 19.
Also 21 ist er schon, aber ja. Ich fand ihn auch sehr stark. Also wir müssen es nicht an dem paar Jährchen dann festmachen. Also definitiv sehr gute Leistung. Dann auch noch ein Jan Sommer, der dann, wenn dann mal Lewandowski aus der Drehung schießt, dann war auch Jan Sommer da. Und auf der anderen Seite aber auch die Bayern sehr planlos. Und da finde ich, Phil, hat man schon sehr deutlich gesehen, da fehlen die Abläufe komplett. Und das Tragische dieses Spiels aus Bayerns Sicht, neben der Alaba-Verletzung, die sich jetzt als dann doch nicht ganz so schlimm herausgestellt hat, war, finde ich, dass Thiago auf der einen Seite zwar der beste Mann auf dem Platz war, also auf Seiten der Bayern natürlich, ja, und gleichzeitig aber halt auch einen Riesenbock geschossen hat vor dem 0-2.
Ja, was eine Woche machen kann im Fußball. Also vor zwei Wochen hätten wir darüber nicht gesprochen. Da war Bayern absolut überragend, hat alles funktioniert. Und jetzt sind sie in der Krise, nachdem sie dreimal nicht gewinnen und die Spieler offensichtlich auch psychisch einfach nicht mehr auf dem Platz sind. Eine Szene, auch Hummels vom 3-0, steht da mit den Händen in den Hüften, wartet, bis der Eckball kommt. Und ja, Thiago, du hast es angesprochen, überragende Runde bisher, der beste Spieler, glaube ich, der Bundesliga bis dahin. Und selbst er ist nicht wach, als Neuer ihn anspielt. Ja, da hast du vollkommen recht.
Wenn ich da mal kurz eingrätschen darf, an was liegt es, dass die Bayern vor zwei Wochen irgendwie den Faden verloren haben? Ist das eine reine Kopfsache? Weil zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach, da hatten sie zwar den Ball und wussten dann so richtig nichts mit anzufangen. Ähnlich war es ja, glaube ich, gegen Berlin. Und gegen Ajax war es ja dann so, dass die Amsterdamer sie dann ja mit zunehmender Spielzeit irgendwie so besser in den Griff bekommen haben. Aber an was liegt es, dass die Bayern ihre PS sozusagen nicht mehr so richtig auf dem Rasen bekommen? Was ist da passiert? War das nur das Augsburg-Spiel, dass man dann so spät noch bestraft wurde für ja Schludrigkeit, was Chancenverwertung angeht? Oder gerade vielleicht du jetzt, Max, der natürlich einen besonderen Fokus auf den FC Bayern hat, liegt das vielleicht daran, dass die Mannschaft eigentlich davon noch profitiert hat, dass sie unter Heinkes eine gewisse Qualität hatten und Kovac jetzt die Mannschaft nicht mehr richtig weitergebracht hat, nicht mehr weiterentwickeln konnte?
Also ich glaube, dass das noch heftigere Spiel eigentlich die Niederlage in Berlin war. Das war das, wo es einen richtigen Knacks gab, denn da standen die Etablierten auf dem Feld. Da wurde nicht so viel rotiert, beziehungsweise es wurde halt zurückrotiert zu so einer angeblichen A11 und da hat Bayern nichts auf die Kette bekommen. Und dann glaube ich, dass das Mechanismen sind, die wir bei allen Mannschaften beobachten können, die unter Druck geraten. Also wenn du unter Druck stehst, dann gibt's im Grunde vielleicht drei Faktoren, mit denen du es schaffen kannst, dieser Drucksituation Herr zu werden. Das eine sind klar einstudierte Routinen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema von dir, Phil, bei dir im Podcast kommt es ja immer wieder zwar auf anderer Ebene, aber ja auch spieltaktisch kannst du Abläufe einstudieren. Das ist etwas, was zum Beispiel Nagelsmann in Hoffenheim sehr gut gemacht hat und was zum Beispiel Favre bei Dortmund reingebracht hat, was man bei den Bayern gerade überhaupt nicht sieht. Also gut, der Ablauf ist, wir eröffnen über den Flügel, da wird hinterlaufen und dann schlagen wir eine Flanke in einen von nur zwei unserer Mitspieler besetzten Strafraum. Aber das lasse ich nicht gelten als Ablauf, das ist ein schlechter Ablauf. Und das Zweite, das kann man auch mit dem Quervergleich mit Dortmund sehen, das Zweite, woran du dich da aufrechnen kannst, sind natürlich die einzelnen Spieler. Wie gehen die mit der Drucksituation um? Da hast du in Dortmund gerade einen Delaney, einen Witzel, einen Marco Reus, der jetzt leider wieder wegen Kniebeschwerden die Länderspielpause also als Reha nutzen muss, aber ansonsten auch sehr, sehr präsent ist auf dem Feld. Ja, man nenne mir einfach mal den Bayern-Spieler, der gerade nicht irgendwie mit sich selber zu tun hätte und da mal vorangehen könnte und der vielleicht auch irgendwie so eine Art verlängernder Arm des Trainers sein kann. Da sehe ich gerade
keinen. Hätte das Vidal sein können, den man ja abgegeben hat im Sommer? Also wäre das ein Kandidat gewesen, der da vielleicht nochmal, ich sage jetzt mal, ja, ein Zeichen setzen hätte können?
Ja, defensiv vielleicht schon. Also vom Spielertypus her hätte er vielleicht zu Kovac gepasst. Aber das Problem von Bayern ist ja das, dass du in der Regel den Ball hast und der Gegner sagt, so, wir stehen jetzt hier alle 11, jetzt macht mal. Wir haben uns genau überlegt, wie wir euch verteidigen wollen. Und da brauchst du quasi so besondere Momente, Spieler, die besondere Momente schaffen können. Und das hast du immer wieder so in Ansätzen. Also du siehst schon, wenn Boateng seine Diagonalspiele spielen kann, dann verändert das die ganze Statik des Spiels. Gegen Hertha zum Beispiel waren das die einzigen Situationen, in denen dann Kimmich und Alaba mal die Möglichkeit hatten, mit ein bisschen Platz anzudribbeln. Und du hast es zum Beispiel gegen Stuttgart gesehen, da waren die Achter herausragend gut positioniert und aber da kam noch was anderes dazu, halt auch die erste Chance sofort genutzt. Also Leon Goretzka kriegt diesen Ball, das war die erste Situation, wo Stuttgart mal ein bisschen Platz gelassen hat. Er macht direkt das 1:0 und dann spielst du dieses Spiel halt anders runter. Also ich finde, das kommt noch dazu. Und dann das Dritte, was halt auch aktuell bei den Bayern zu beobachten ist, ist der dritte Faktor, mit dem du so Drucksituationen begegnen kannst, ist, dass du von der Bank nochmal etwas nachlegst, was Borussia Dortmund gerade herausragend gut kann und was bei den Bayern nicht so herausragend gut klappt, weil der Kader jetzt halt dann doch ein bisschen dünn ist. Und das ist halt dann ein Thema, was nicht nur mit aktueller sportlicher, also nicht nur mit dem Trainer zu tun hat, sondern auch mit Sportdirektor und wie wurden da die Entscheidungen getroffen, bestimmte Spiele abzugeben. Und da hat halt gerade Bayern nicht diesen Effekt, den Borussia Dortmund hat, dass dann ein Wechselspieler kommt und die Mitspieler gucken sich an und denken sich, cool, der gibt uns jetzt nochmal richtig was, sondern im Grunde kommt da Schema A für Schema B. Der Einzige, der einen kleinen Unterschied macht, ist Sanchez, weil er eine andere Art Spieltypus ist. Aber diese Dribblings im Mittelfeld, also ein Wunder eigentlich, dass er gegen Gladbach so eins sogar noch zeigen konnte, war eigentlich war da ja alles zugestellt. Das war die einzige Situation, in der er mal andribbeln konnte. Und da hat er ja dann auch die falsche Entscheidung zwischen Schuss und nochmal Ablegen getroffen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Faktoren.
Ja, was ich da auch bezeichnend fand, man hat so Bilder gesehen von der Halbzeitpause, als die Spieler von Bayern auf der Treppe sitzen in den Katakomben. Ja, ich glaube, die wussten selbst nicht so recht, wo das Problem ist, weil Fußballspielen haben sie nicht verlernt. Körperlich sind sie wahrscheinlich auch alle topfit. Ja, hat wahrscheinlich dann mit dem Kopf zu tun, nicht? Und ja. Siehst du die Spieler da in den Katakomben sitzen und denkst dir einfach nur, eigentlich musst du Mitleid haben.
Ja, Martin Groß, der Kommentator, hat während dem Spiel mal was gesagt, was ich ganz interessant fand. Und das geht eigentlich in die Richtung, was Philipp auch gerade meinte. Nach 30 Minuten sagte der, die Bayern-Spieler wissen nicht so richtig, was sie mit den Gladbachern anfangen sollen. Und das wirkte wirklich genauso planlos, ohne dass sie jetzt da einfach auf was anderes zurückgreifen können, als das, was sie immer wieder letzten Endes ja da fabriziert haben. Aber ich auch mit der Verletzungsgeschichte, ich weiß nicht, ob das von vornherein nicht etwas naiv gedacht war, auch von der Bayern-Führung, sage ich jetzt einfach mal. Weil es gibt ja schon Spieler im Kader, die grundsätzlich schon mal als verletzungsanfällig gelten. Und die sind noch gesund. Ja, also ein Ribéry und ein, ja. Auch ein Robben, ja, da kann man ja fast schon froh sein, dass die noch laufen können. Und dann fallen dir noch zwei absolute Hoffnungsträger aus. Jetzt kommt Alaba noch mit dazu. Also, dass sich Spieler verletzen über diese lange Saison, die der FC Bayern immer spielt, das muss ja eigentlich jedem klar sein in München. Also ich habe das nie verstanden, wie man argumentieren konnte, ja, der Kader ist groß genug, das reicht. Wir machen unsere Spieler, die wir bislang hatten, besser. Das war ja, glaube ich, Hoeneß Aussage nach dem verlorenen Pokalfinale, wo ich mich natürlich auch gefragt habe, also die Spieler sind über 30. Ich meine, da ist ja auch mal irgendwann ein Entwicklungsprozess abgeschlossen. Also weiß nicht, ob da noch so viel nach oben geht.
Ja, gut.
Bin da schon ein bisschen baff.
Prinzipiell fehlt, glaube ich, auch jemand wie Koeman auf den Außen, der einfach viel Tempo, viel Überraschungsmoment mitbringt. Und wenn man sieht, dass Javi Martinez auf der Bank sitzt jetzt bei Kovac, das finde ich auch irgendwie interessant zu sehen. Obwohl es die Qualität mit Jago natürlich rechtfertigt, trotzdem, es wäre auch ein Spieler, der vorangehen könnte.
Ja, hat er aber zum Beispiel gegen Ajax eher in negativer Art und Weise gemacht. Also man kann schon, also so viel jetzt an der Rotation kritisiert wird, Grüße Uli Hoeneß, so viel konntest du aber immer begründen, warum rotiert wurde. Und ich finde auch, dieses Kaderargument ist eigentlich relativ einfach herzuleiten. Also wenn du dir anguckst, was jetzt schon wieder los war, als James nicht gespielt hat und als dann sofort dann Informationen aus der Kabine wieder in bestimmte Boulevardmedien gedrückt wurden, egal von welcher Seite aus das kam, dann siehst du, warum ein FC Bayern schon das als legitimen Ansatz haben kann, zu sagen, wir halten den Kader eher klein, denn dann halten wir auch solche Themen im vergleichsweise kleiner. Also bei diesem total ausgedünnten Kader haben sie trotzdem eine Diskussion, warum James nicht spielt, und da dringen eben interner nach außen. Und dann spielt James und dann versteckt er sich aber so. Also hat jetzt ja auch kein starkes Spiel gemacht. Das ist natürlich dann schlecht für ihn und dann auch schlecht für die Mannschaft. Aber ich finde, man kann das schon ganz gut begründen. Klar, jetzt, wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist die Diagnose, der Kader ist zu alt und er ist zu dünn, die liegt sehr nahe. Das ist aber, finde ich, auch so eine Ex-Post-Betrachtung. Also vor der Saison haben das zwar auch schon einige gesagt. Ich glaube, hier im Rasenfunk haben wir es auch angesprochen. Aber letztlich haben die Bayern jetzt so lange den Umbruch vor sich hergeschoben und wir wissen ja auch noch gar nicht, wie es in der Saison weitergeht, also 7. Spieltag, ne? Nur mal ganz kurz, wir sind immer noch im Oktober, deswegen wer weiß, also das kann sich schon auch noch drehen, das ist halt nur so ein Thema, was jetzt dann dazukommt, weil wenn wir nach Gründen für die Krise suchen, dann kann man sie eben halt auch da finden.
Das ist vielleicht auch eine Nach-WM-Krise. Normalerweise nach der WM ist Bayern ja traditionell eher schlecht. Jetzt sind sie gut gestartet, jetzt kommt das Loch vielleicht einen Ticken später.
Ich finde aber auch, dass Kovac vielleicht das ein oder andere, ich weiß nicht, falsch handelt. Also ich finde manchmal, wenn er vor die Presse tritt, die Interviews, die er da so gibt, die sollen, glaube ich, immer sehr abgeklärt wirken, aber er wirkt auf mich relativ angeschlagen. Also jetzt nicht erst nach dem Gladbach-Spiel, ich fand das schon, Berlin-Spiel etwas kritisch, wie er sich da geäußert hat. Und ich weiß nicht, ob das so eine Mannschaft, ja, so eine große Mannschaft mit so großen Stars wie beim FC Bayern München, ob die das nicht spüren dann und sich, ich weiß nicht, davon auch irgendwie dann, wie soll ich das ausdrücken, den Trainer nicht mehr ganz so ernst nehmen oder das vielleicht anders umsetzen, als sie das zuvor getan hätten unter Jupp Heynckes. Vielleicht hat er einen anderen Stellenwert innerhalb der Mannschaft genossen. Ja. Also ja, irgendwie habe ich da definitiv auch das Gefühl, dass das mit dem Trainer noch nicht so hundertprozentig klappt.
Was schon ist, glaube ich, in Frankfurt hat er ja Spieler wie Rebic, die er von der Nationalmannschaft schon kannte, von der kroatischen. Ich glaube, die haben ihn unheimlich unterstützt in Frankfurt. So einen Spieler sehe ich jetzt noch nicht in München, der wirklich wichtig ist und der ihn brutal unterstützt. Das stimmt schon, ja.
Er hatte auch mit Boateng halt so jemanden auf dem Platz, der letzten Endes sein verlängerter Arm war. Das fehlt ja jetzt in München auch ein Stück weit. Er hat niemanden, der ihn so richtig, sofern ich das von außen betrachten kann, natürlich, also beurteilen kann. Er hat jetzt niemanden so richtig auf dem Platz, der Kovac-Guy ist, sage ich jetzt mal, der das umsetzt, was der Trainer von außen vorgibt, der ein Zeichen setzt, wie man ja immer wieder so schön sagt. Ja, und dazu kommen dann halt so Egos wie ein James Rodriguez, der unter Heynckes eigentlich im Frühling wieder aufgeblüht ist und jetzt unter Kovac so langsam aber sicher wieder so zu sinken beginnt, habe ich das Gefühl. Auch da vielleicht mal, Max, da muss ich dich auch nochmal fragen, was hältst du davon, dass er James auf links einsetzt? Ich finde nämlich, dass er eigentlich als Achter die besten Spiele für München macht.
Ja.
Müller ist da für mich eher der Streichkandidat, sage ich jetzt mal, als Achter.
Ja, ehrlich gesagt könnte man gerade von der Form her viele Spieler streichen beim FC Bayern. Und das ist auch das Problem. Also ich glaube, es liegt nicht an der 8 oder an der 10 oder an der, wo auch immer du James hinstellen willst, dass da die Leistungen nicht stimmen. Ich glaube, das ist so ein Gesamtgefüge. Da könnte vielleicht auch die Sprache tatsächlich ein Thema sein, denn man weiß, dass unter Heynckes, dass die spanischsprachigen Spieler Thiago Martinez, James, mit denen hat er einen sehr guten Draht. Jetzt wurde Sprache auch schon thematisiert in dem, was so aus der Kabine rauskam, dass sich der Trainerstab und ja auch der Sportdirektor Hasan Salihamidžić mit, dass sie sich häufig auf Kroatisch unterhalten würden. Ich will das jetzt auch nicht hochhängen, weil dafür bin ich zu weit weg von der Mannschaft, aber es könnte schon ein Erklärungsmuster sein, warum sich vielleicht auch ein James noch mehr isoliert fühlt. Aber ich finde es ganz schwierig, das an einzelnen Dingen festzumachen. Ich finde auch, dass man über die Außendarstellung von Kovac reden kann. Was man auch feststellen kann, ist, dass das, was er tut, nicht einen Effekt auf die Mannschaft hat. Also er hat nach dem Berlin-Spiel das Zitat geäußert und das hat mich gewundert, dass das nicht breiter gespielt wurde in den Medien. Ich werde Ihnen versichern, von den nächsten 10 Spielen wird meine Mannschaft keines verlieren. Und das ist ja eigentlich schon so ein Mir san mir FC Bayern Statement, wo er die Mannschaft in die Pflicht nimmt und gleichzeitig aber auch ein enormes Selbstbewusstsein ausstrahlt, was man dann auf dem Platz durchaus bei Trainern auch schon mal wiederentdeckt hat, also anstelle der Mannschaft. Und dann spielen die gegen Ajax, gehen in der 6. Minute in Führung und hätten das Spiel eigentlich verlieren müssen. Also sprich, da hast du überhaupt keine Verbindung zwischen dem, wie der Trainer sich darstellt und dem, wie die Mannschaft auftritt, gespürt. Und das muss man jetzt nicht sofort überbewerten und sagen, die haben keine Verbindung mehr miteinander, zueinander. Ich finde es aber interessant, denn es gab auch schon Trainer, da hattest du das Gefühl, da geht das enger miteinander Hand in Hand. Und bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel hatte er über weite Teile, bis eigentlich zu dem verkündeten Wechsel zum FC Bayern, hatte er diese Verbindung, dass er so, wie er in der Öffentlichkeit über die Mannschaft gesprochen hat, sie in die Pflicht genommen hat oder sich vor sie gestellt hat, so hast du dann auch eine Reaktion auf dem Platz gesehen. Das ging Hand in Hand und hier bei Bayern ist gerade alles vogelwild.
Eine Frage habe ich jetzt auch an dich. Du hattest vorhin gesagt, Manuel Neuer findest du irgendwie so lala. Können wir darüber kurz sprechen?
Ja, ich finde, das 1:1 gegen Augsburg geht auf seine Kappe. Damit hat ein bisschen die Krise ihren Lauf genommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Manuel Neuer damit allein nicht schuldig ist, aber das war interessant. Und beim 1:0 von Plea bin ich zu wenig Torhüter-Experte, aber hat es mich schon gewundert, wie weit weg er eigentlich von diesem Schuss war. Ich glaube, da hat Plea ihn ganz einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Neuer hat nicht mit diesem Schuss gerechnet, war so mein Eindruck. Und das 2:0 war ein Schnellmachen des Spiels, was in dieser Situation eigentlich gar nicht notwendig war, denn es waren nicht viele Gladbacher weit aufgerückt, hinter die man schnell hätte kommen können. Also er hätte es nicht schnell machen müssen an der Stelle, hat Thiago damit in den Bredouille gebracht. Thiago nimmt den Ball dann halt auch mit dem Rücken zum Gegenspieler an. Das sind dann alles Details. Aber ich finde, dass ein Manuel Neuer sich gerade formtechnisch unauffällig eingliedert in die unterdurchschnittliche Form der Bayern-Spieler.
Okay. Ja, mir ist es auch so aufgefallen, ja. Also, dass Neuer so ein bisschen, ich sag mal, zu wünschen übrig lässt. Der hat halt Dinge manchmal gehalten, an die hat man sich gewöhnt. Und jetzt siehst du halt so ein Gegentor wie das 1:0, wo du dich halt fragst, okay, also ein Neuer in relativer Normalform hätte so einen Ball wahrscheinlich gehalten. Und viel schlimmer, Max hat es gerade angesprochen, fand ich eigentlich das, was vor dem 2:0 abging. Das finde ich auch, dass es ein Torwart sehen muss, wie Thiago da steht. Und vermutlich passieren Manuel Neuer solche Fehler nicht allzu oft. Und wenn, dann sind sie mir bislang nicht aufgefallen.
Ich würde ein bisschen anders in die Sache rangehen, glaube ich. Also beim Ajax-Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass Manuel Neuer der Einzige ist, der sich wirklich nicht zufrieden gibt mit dem Ergebnis. Und heute auch. Und beim 1:0, boah, ganz schwer. Also ich glaube nicht, dass er da eine Chance hat, um ehrlich zu sein. Er steht weit genug vom Tor. Er steht gut positioniert zum Ball. Er springt so weit er kann und geht genau in die Ecke. Ich glaube, da kann er nicht viel machen. Und beim 2:0 oder bei dem 2:0 von Gladbach, mein Gefühl ist, Neuer hat so viel Ehrgeiz, er wollte unbedingt, Jungs, hey, komm, wir müssen was machen, los geht's, keine Sekunde verlieren. Und wenn man sich die Zeitlupe anschaut von der Szene, dann ist es so, dass 6 Bayern-Spieler in dem Moment mit dem Rücken zu Neuer nach vorne wirklich mit dem Kopf nach unten laufen. Die hatten überhaupt keine Körperspannung, keine Körpersprache. Und Neuer wollte das Spiel schnell machen und dann, ja, er hätte den Ball nicht spielen dürfen im Nachhinein, weil Thiago auch nicht bereit war für den Ball. Aber in der Szene hatte ich eher das Gefühl, Neuer ist der Einzige, der wirklich will und die anderen haben den Kopf schon hängen gelassen. mein Gefühl.
Ja, so kann man schon auch argumentieren. Ich will jetzt auch nicht die, also ich würde jetzt auch nicht damit eine neue Diskussion aufmachen wollen, so wie ich auch finde, du musst keine Hummels-Diskussion aufmachen, keine Boateng-Diskussion und keine Thiago-Diskussion. Es sind alle zusammen sitzen gerade in einem Boot, was Leck geschlagen hat und da ist gerade ein bisschen Wasser reingelaufen. Und jetzt müssen sie sich überlegen, wie kriegen wir da den Pfropfen wieder rein? Sehr wahrscheinlich weiter mit Niko Kovac. Da deutet jetzt gerade nichts darauf hin, dass da ein Schnellschuss vollzogen wird. Man hat jetzt dann 4 Auswärtsspiele nach der Länderspielpause. Es geht nach Wolfsburg, dann nach Athen, dann gegen Mainz. Darauf bin ich sehr gespannt, denn Mainz ist gerade sehr gut im Verteidigen. Und dann zu Rödinghausen. Und dann muss es eine Reaktion gegeben haben. Ansonsten machen wir dann, das war jetzt ein heimlicher Bayern-Schwerpunkt, den wir hier jetzt gerade gemacht haben. Den müssen wir dann vielleicht dann tatsächlich machen. Aber das ist alles, es ist alles noch rumreißbar. Es ist aber auch alles nicht völlig überraschend. Und ein paar Dinge hat sich der FC Bayern vielleicht blauäugig selbst reinmanövriert. Für die Liga ist es doch mal nicht schlecht. Und vielleicht ist das ja auch einfach jetzt die Schwächeperiode, auf die wir all die Jahre schon gewartet haben. Für Gladbach geht es jetzt dann weiter, zu Hause gegen Mainz 05 und dann beim SC Freiburg und dann darf der aktuell Drittplatzierte zeigen, wie gut er auch zu Hause ist. Das gehört dann noch zu diesem Spiel mit dazu. Es war ein Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach. Unglaublich eigentlich, aber halt auch nur gegen die Bayern, ist halt ihr Lieblingsgegner. Sprechen wir über Eintracht Frankfurt und die TSG aus Hoffenheim. Es läuft einfach für die Eintracht in Baden. Gegen Freiburg am 1. Spieltag 10:22 Torschüsse, aber 2:0 Tore. Gegen Hoffenheim am 7. Spieltag 6:21 Torschüsse, aber 2:1 Tore. Hoffenheim ist oft nahe dran, Ricky, aber die Eintracht packt sich Tore und Punkte durch Jovic und Revic und auch in Unterzahl verteidigt man das gut. Wie macht denn das Eintracht Frankfurt? Was zeichnet diese SGE aus?
Ja, ist eine gute Frage. Hoffenheim belohnt sich nicht so richtig, beziehungsweise betreibt viel zu viel Aufwand, ohne dabei wirklich was rauszuholen. Und Frankfurt ist halt eiskalt mit ihren beiden, oder eigentlich mit mehreren Stürmern, die sie ja zur Auswahl haben. Aber in dem Fall Rebic und Jovic, die sind halt unheimlich stark. Also gerade Rebic wieder technisch großartig das 1:0 gemacht. In dem Moment, wo es halt drauf ankommt, sind die dann da und machen die Kisten. Ich fand zunächst der Costa etwas... ja, wankend, möchte ich mal sagen, gegen Hoffenheim. Aber insgesamt haben fast alle Spieler irgendwie das Potenzial, sich innerhalb eines Spiels nochmal zu steigern. Das finde ich ganz besonders bei Frankfurt. Also das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass es manchmal nicht ganz so gut losgeht für die Frankfurter. Und dann kommen sie aber wieder zurück, beziehungsweise einzelne Spieler können sich steigern. Und einen möchte ich auch nochmal hervorheben, da bin ich sehr überrascht, das ist Philipp Kostic. Da kann ich ja auch was zu sagen, weil er ja beim VfB auch schon mal aktiv war. Und er war lange nicht dafür bekannt, wirklich mannschaftsdienlich zu spielen. Und das hat Adi Hütter irgendwie hinbekommen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass man ihn auf einer ungewohnten Position einsetzt. Ich finde es einfach, insgesamt scheint Kostic ja, einfach jetzt mal sich selber zurückzunehmen und sich in Dienst einer Mannschaft zu stellen. Und das funktioniert für mich auch sehr gut. Ja, und ja, und wie gesagt, die sind eiskalt vor dem Tor, haben super Leute vorne drinne, können nachlegen, das muss ich auch noch dazu sagen. Ja, wenn du da so einen Wechsel siehst, wie Gazinovic, der in der zweiten Halbzeit reinkommt und unheimlich gut für das Frankfurter Spiel war, das ist schon kein schlechtes Team, was da momentan von Frankfurt aufgestellt wird.
Die Zahlen zu deiner Kostic-Beobachtung, er hatte 9 Balleroberungen, 2 abgefangene Bälle, 3 klärende Aktionen und 4 Tacklings. Das ist für diese Position sehr, sehr viel. Und er zeigte, und das sind jetzt alles Defensivzahlen gewesen. Das ist das, was du angesprochen hast und beobachtet hast, mit sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Und zu Rebic habe ich auch noch beeindruckende Zahlen. Der ist kaum zu verteidigen, hat 65% seiner 17 Zweikämpfe gewonnen. Das ist ein überragender Wert von Stürmer. Und 5 seiner 6 Dribblingversuche gewonnen. Das heißt, im Grunde, jedes Mal, wenn er Tempo aufgenommen hat, ist er an seinem Gegenspieler vorbeigekommen. Und das, Phil, ist eine Qualität, die haben ganz, ganz wenige Spieler in der Liga.
Ja, absolut. Also zunächst, Kostic ist mir auch positiv aufgefallen, total, nachdem er jetzt 4-5 Jahre lang irgendwie immer nur an seinem Potenzial gemessen wurde und nichts gebracht hat, ist er jetzt in Frankfurt wirklich aufgeblüht. Und Rebic, sehr starkes Spiel, aber der unnötigste Platzverweis der Saison bisher. Ja. Was macht er denn? Also erst beschwert er sich, kriegt gelb und dann macht er einen Foul. Nie im Leben muss er da irgendwo Foul machen. Das weiß er selbst, klar, hinterher, aber in dem Moment dachte ich auch, als er vom Platz fliegt, jetzt wird's richtig eng für Frankfurt. War aber im Nachhinein vielleicht gar nicht schlecht für die Mannschaft als solche, weil es sich brutal drauf konzentriert hat, einfach keinen Torzug bekommen mit einer 2-0-Führung. Ja, hat vielleicht sogar geholfen im Endeffekt.
Ja, ich meine, im Nachhinein ist das natürlich auch so ein klassisches Spiel, was in viele Richtungen kippen kann, finde ich. Also allein die beiden Szenen mit Unterkante der Latte für Hoffenheim noch beim Stand von 0-0 in der ersten Halbzeit, ne, fällt einer, fallen beide davon rein, reagiert einmal nicht Trapp noch so überragend, dann könnte das Spiel anders laufen. Aber es hatte dann schon eine gewisse, ja, Wiederholung in den Offensivaktionen von Hoffenheim, dass die es eigentlich immer ganz gut geschafft haben, hinter die letzte Kette Eintracht Frankfurts zu kommen. Also das war das eigentlich Bizarre. Also Eintracht Frankfurt hat gut verteidigt und trotzdem hatte Hoffenheim immer wieder Chancen. Aber die Bälle in den Rückraum sind einfach nie beim richtigen Mitspieler gelandet. Und da hatte dann aber, und das kannst du dann auch positiv drehen, da hatte dann aber auch die Eintracht immer jemanden in der Nähe, der dann klären konnte. Also ja, gab auch die Offensivaktion vor Hoffenheim, hätte auch anders laufen können, aber in den Zonen, wo es drauf ankam, im Strafraum, hatte Frankfurt in den meisten Fällen seinen Fuß mit dazwischen. Hinten raus ist es ein bisschen zusammengebrochen, da war es aber auch Wahnsinn, weil Hoffenheim halt dann einfach ganz humorlos 5 Offensivspieler in die letzte Kette schickt. Also das Mittelfeld war ein bisschen aufgelöst, der Spielaufbau hatte rund um die Mittellinie stattgefunden, weil Eintracht Frankfurt auch sehr tief stand und da standen einfach 5 Leute in der Abwehrreihe von Frankfurt. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen bei Hoffenheim, da ist Nagelsmann absolut kompromisslos.
Plus ein Torhüter mit Kevin Trapp, der so langsam nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder zu all der Stärke findet und wirklich heute auch, glaube ich, fast den Sieg gerettet hat für Frankfurt. Also du sprichst die Szene an, als noch 0-0 steht, wie er den Ball da noch rausholt sozusagen, das war wirklich ganz großartig.
Ja, auch der Kopfball von Belfodil kurz vor Schluss, das hätte 2-2 sein können eigentlich in der Nachspielzeit da. Hat er schon richtig gut gemacht. Ich möchte Schulz nochmal hervorheben, weil er so für mich als Inbegriff des Hoffenheimer Offensivspiels steht und genau das macht, was du immer gesagt hast, Max, nämlich eigentlich in die Gefahrenzone zu kommen und dann, weiß ich nicht, ob Schallein nicht genügend Qualität hat, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, aber irgendwie fehlt dann halt der richtige Abnehmer. Ich fand auch Bittencourt hatte zwar diesen Lattentreffer, aber da kommt aus meiner Sicht zu wenig. Da macht dem hierbei mehr Betrieb, finde ich. Hm. Also hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Bittencourt, weil er jetzt ja auch wieder die Möglichkeit bekommen hat, von Anfang an zu spielen. Und Belfodil hat ja auch darauf gebrannt, endlich mal reinzukommen. Und ich glaube, der ist das erste Mal Ende der ersten Halbzeit auffällig geworden, als er da sich links durchgesetzt hat und dem hierbei bedient. Also bis dahin war von dem auch wenig zu sehen. Das ist schon richtig. Man hat das Gefühl, Hoffenheim ist immer kurz davor, ein Tor zu erzielen. Aber wenn man es sich mal ganz genau betrachtet so und Szene für Szene durchgeht, reicht es halt nicht, an die Grundlinie zu kommen und dann so richtig nicht zu wissen, wen man jetzt eigentlich bedienen soll. Also vielleicht sehnt man sich da auch nach einem topfitten Kramaric so ein bisschen in Hoffenheim.
Mhm. Ja, insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Situation in Hoffenheim gerade am Scheidepunkt ist so ein bisschen. Die spielen schon die ganze Saison sehr gut, gewinnen nicht viele Spiele und irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Diskussion von außen losgeht, auch mit Nagelsmann, bin ich mir sicher, wenn sie jetzt nicht mehr Punkte holen. Letzte Saison zum selben Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, doppelt so viele Punkte wie jetzt. Da sehe ich einfach eine gewisse Gefahr, dass die Mannschaft auch verunsichert wird ab irgendeinem Punkt.
Ja, andererseits schenkt man ja auch die Tore so her. Also das hat Kevin Vogt im Feed-Interview nach dem Spiel gesagt. Das war eins der besten Feed-Interviews eines Spielers in dieser Saison, war einfach, weil er knallhart analysiert hat und auch gesagt hat, da braucht mir jetzt keiner mit Glück oder mit Pech kommen. Wenn wir vorne mit unseren Chancen so umgehen und vor allem aber hinten die Fehler machen, dann geschieht uns das halt recht. Und das hat dann auch nicht mit Mangel an Form oder Qualität zu tun. Da waren wir einfach in 2 Situationen zu schlecht. Und da hat er ja recht, das 1-0 entsteht aus diesem Einwurf, den Grilic direkt zu Eintracht Frankfurt wirft, ein langer Ball auf Rebic, dann kommt Baumann so halb motiviert raus. Ja, schon war er drin und das 2-0 in der 46. Minute direkt nach Wiederanpfiff, da waren sie irgendwie auch noch nicht so richtig auf dem Platz und dann läufst du halt auch so 0-2 hinterher, haben wir heute auch schon mal bei einer anderen Mannschaft besprochen und da wird's schwierig. Also auf der anderen Seite aber halt auch wirklich dieses Pech gehabt, 2-mal Unterkante der Latte, Scholloy, ja, nicht das überragende Spiel gemacht, aber diesen einen Hackenball nach der Rückgabe von Schulz, den Hasebe dann für Trapp auf der Linie klärt, ja, also Frankfurt hat eine magische Woche hinter sich, mit 2x4:1, unter anderem einmal gegen Lazio Rom und jetzt eben 2:1. Und dann hat das halt zu dieser Magie dazugehört, dass man da dann eben auch immer einen Hasebe nochmal stehen hatte, der auch eine unglaubliche Ruhe am Ball hat. Der hat wieder eine 96-prozentige Passquote gehabt und ist vor allem kaum in Duelle gekommen, die er verlieren konnte. Also am Anfang habe ich noch gedacht, Hasebe gegen Belfodil, da bin ich mal gespannt. Aber die haben es immer geschafft, dass Russ oder Hündicker gegen Belfodil gespielt haben, wenn es um Kopfballduelle ging. Also
auch in Dicker muss man mit seinen 19 Jahren hier hervorheben, der wirkt halt, als ob er schon seit 3-4 Jahren irgendwie bei Frankfurt spielt. Das sieht richtig gut aus. Und Russ, ich bin mir nicht sicher, ob viele Frankfurt-Fans sich gefreut hätten, wenn sie im Vorfeld hören, dass Russ in einer Dreierkette spielt. Ich glaube, die sind immer ganz froh, wenn er nicht so häufig zum Einsatz kommt. Aber auch der, ich finde ihn richtig gut. Also der macht seinen Job ausgezeichnet. Und insgesamt wirkt das sehr, sehr gut, was Frankfurt da momentan spielt. Und ich wollte noch was zum 1-0 sagen, weil da, ich glaube, Grilic war es, den Einwurf etwas verhunzt hat. Trotzdem passiert das aus meiner Sicht an einem Ort, wo noch genügend Möglichkeiten da sind, einfach so eine Szene, wie dann Jovic sie einleitet, zu verhindern. Weil da sind ja schon noch ein paar Spieler, die dann vielleicht etwas schneller reagieren können. Und auch Baumann, ich sage nicht, dass es seine Schuld war, das Gegentor, aber so richtig ideal steht er da auch nicht. Ja? Also, ich sage, wie gesagt, jetzt nicht, dass er das Tor zwangsweise verhindern muss.
Aber er hat es Rebic leichter gemacht, das Tor zu erzielen. Ja.
Und auch beim 2-0 muss man vielleicht sagen, ob Baumann da nicht etwas gepatzt hat, wenn man so will. Also man sah da, glaube ich, in der Zeitlupe ganz gut, dass der nicht ganz unhaltbar war, der Treffer von Jovic.
Ja, also erst lenkt er eine Kostic-Flanke nach innen so ab, dass sie direkt zu Jovic kommt und dann hätte er sogar noch die Chance gehabt, vielleicht nochmal anzukommen.
Ja, also insgesamt nach dem Einwurf, glaube ich, ist verdammt schwer zu verteidigen. Nachdem der Ball bei Jovic ist, und der diesen überragenden Ball spielt, der hat so viel Platz um sich rum, kann diesen überragenden Ball spielen, dann, ja, Baumann muss im Tor bleiben, geht raus, bleibt stehen, dann kriegst du es halt.
Ich hatte halt das Gefühl, dass da noch, ich weiß nicht, ob es der Brennett war, so stand, dass man zumindest mal anlaufen kann. Aber vielleicht überschätzt sich da auch die Fähigkeiten in dem Moment, dass ein Spieler wirklich überhaupt nicht damit rechnet, dass sowas passiert. Aber eine gewisse Absicherung gibt's ja dann dennoch. Also es kann ja auch mal sein, dass der Ball nicht so blöd geworfen wird, sondern nach dem ersten Kontakt eines Hoffenheimers abgefangen wird. Und wie gesagt, man kann mit Sicherheit sagen, dass jetzt hier Jovic das hervorragend gemacht hat. Aber wenn du eben dann Hoffenheim zu Hause deine Tore erzielen willst und kriegst so einfach Gegentore, dann hast du es gegen jeden Gegner schwer. Das ist eigentlich das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass ja.
Bei Frankfurt finde ich auch noch spannend. Also als ich hörte, dass Hütter Trainer wird, dachte ich, das wird nichts. Und als ich gesehen habe, wie er die Sache angeht, dachte ich, das wird erst recht nichts. Das wird die erste Trainerentlassung in der Saison, um ganz ehrlich zu sein. Und ich muss eingestehen, dass ich völlig falsch lag. Die letzten Spiele scheinen die Mannschaft wirklich ein System zu verfolgen und auch von der Einstellung her super in Spiele zu gehen. Also da musst du den Hut vorziehen. Hätte ich so nicht erwartet.
Ist eine Charaktermannschaft, ergänzt über dann doch jetzt noch keinen wahnsinnigen Variantenreichtum in der Taktik, aber schon mal den Unterschied, ob ich jetzt in der Fünfer- oder in der Viererkette auflaufe und mit unterschiedlichem Anlaufverhalten während des Spiels und auch gegnerbezogen, also gegen Lazio hat man ganz anders gespielt als jetzt gegen Hoffenheim und beides hat aber für sich funktioniert. Mit den Einschränkungen, die wir schon gemacht haben, also Hoffenheim auch große Chancen. Ich glaube, wenn ich Hoffenheim-Fan wäre, würde ich mich an dem hierbei aufrichten und daran, dass Nico Schulz, also Schulz gegen Da Costa, das war spannend als neutraler Beobachter. Das konnte immer in jede Richtung kippen. Also die hatten beide gute Aktionen und dann vice versa logischerweise der andere dann mal eine schlechte Aktion. Und dem hierbei aber auch, also der hat wieder 4 Torchancen kreiert, selbst 3-mal abgezogen. Der hätte mindestens 1-2 Assist machen können in dem Spiel. Der hat mir echt gut gefallen. Und vor allem, der war auch nicht so zu greifen. Also ansonsten haben De Guzman, Fernandes und Allen in der ersten Halbzeit das schon ganz gut geschafft, den zentralen Bereich vom Tor festzumachen. Aber dem hierbei war, dadurch, dass er sich auch nicht so arg viel drum geschert hat, auf welcher Position er nominell spielt, der war immer genau da, wo der Übergabepunkt war zwischen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, und hat sich da dann den Ball geholt und dann echt gute Pässe daraus kreiert.
Ja, man hat das Fehlen von Toro vor allen Dingen auch gar nicht so richtig bemerkt bei Frankfurt, obwohl der sich ja auch schon in den ersten Spielen wirklich als wichtiger Faktor erwiesen hat. Das muss man auch nochmal hervorheben, dass nach so einem Schicksalsschlag, glaube ich, den auch die Mannschaft dann so ein Stück weit mitbekommen hat und der wird auch seine Spuren hinterlassen haben, dass die Mannschaft dann so auftritt und diesen Spieler so kompensiert, weil er war für mich bislang auch ein ganz, ganz wichtiger Mann in dem System Hütter. Also das fand ich schon beeindruckend, wie schnell er da seinen Platz gefunden hat bei den Frankfurtern.
Absolut. Also wer es nicht mitbekommen hat, der Bruder von Toro ist verstorben. Er hat das schon vor dem Lazio-Spiel gewusst, wollte das Spiel dann noch machen. Und danach hat es dann auch die Mannschaft erfahren. Und Fans wie Mannschaft haben da alles versucht, um Toro durch diese schwierige Situation durchzuhelfen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter nach der Länderspielpause zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann gegen Limassol. Und die TSG aus Hoffenheim darf zum ersten FC Nürnberg reisen und dann zu Hause Olympique Lyon empfangen. Und der erste FC Nürnberg ist auch beteiligt an dem Spiel, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Phil, ein 6:0 von Rasenballsport Leipzig am Sonntagabend. Es war das Finale Furioso dieses 7. Spieltags. Sehr torreich und Nürnberg wieder mal absolut chancenlos und vor allem auch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hatte das Gefühl, sie hatten einen Plan für den Stand von 0:0 und waren nicht bereit, diesen Plan auch beim Stand von 0:4 aufzugeben.
Zunächst mal war das ein sehr dankbares Spiel für mich, nachdem ja meine Übereinkunft hier mit ihr heute sehr kurzfristig zustande kam und die Einladung sehr kurzfristig war, war ich sehr froh, dass das Spiel so eindeutig war und die Analyse relativ einfach ausfällt in meinen Augen. In der Form hat ja Nürnberg einfach leider nicht das Potenzial in der ersten Liga. Die waren in meinen Augen zu langsam in fast jeder Szene. Man kann aber auch sagen, dass Red Bull Leipzig wirklich wieder die
Rasenball, die Dampf- bitte. Es ist ja, Werbe- und Sponsorenfrei hier, Phil.
Entschuldigung, ja, ich sage das öfters. RB Leipzig auch wieder die Dampflok eingeschaltet hat sozusagen. Also was die für ein Umschaltfußball spielen, ist der Wahnsinn. Da geht die Post ab. Da kann man echt nur staunen, wie schnell es bei denen geht. Forsberg wieder überragend in dem, was er spielt. Die Pässe, die er spielt, wo er anspielbar ist in den Zonen. Ja, Josu Paulsen heute, glaube ich, der beste Mann auf dem Platz, zusammen mit Forsberg. Das hat schon richtig Spaß gemacht, die zu sehen.
Nürnberg hat es den Leipzigern aber auch extrem leicht gemacht. Also ich habe mich ein paar Mal wirklich gewundert, ein Kubo, der da einfach vorne stehen bleibt, währenddem Leipzig da mit allem, was sie haben, nach vorne stürmen. Dann auch, wie die Tore gefallen sind. Also es gab, glaube ich, beim 3:0 eine Szene, war das 3:0 von Werner? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr bei so vielen Toren. Als sich Werner und Forsberg die ganze Zeit den Ball so hin und her spielen, ja, vorm 16er der Nürnberger und die gucken wirklich zu. Also es war auch keine Bewegung. Es war nicht nur, dass die nicht zu, dass die zu langsam waren, sondern die waren letzten Endes überhaupt nicht in der Lage, irgendwas dagegen zu setzen. Und das hat mich schon verwundert, beziehungsweise auch ein bisschen Angst gemacht, weil es hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil die Nürnberger, glaube ich, mit dieser Einstellung große Probleme haben werden gegen viele Gegner. Also es gibt bestimmt manche Gegner, da kannst du mit deiner Mentalität, mit deiner Art und Weise, sag ich mal, was reißen zu wollen auf dem Platz, punkten. Aber ja, gegen jede Mannschaft, die es etwas schneller spielt, scheinen die Nürnberger Probleme zu haben. Ich erinnere mich da, das sage ich noch kurz dazu, an eine Aussage vom Nürnberg-Coach Kölner, der mal gesagt hat, er möchte in der ersten Liga eigentlich schon so spielen, wie man das auch in der zweiten Liga gemacht hat. Und da war es, war glaube ich vor Saisonstart, und da war, habe ich schon gedacht, Mensch, das ist aber mutig, ja, weil eigentlich haben sie das Spielermaterial dafür nicht und das könnte nach hinten losgehen. Heute und auch gegen Dortmund sah es zeitweise so aus, als ob er das tatsächlich durchziehen möchte. Also ich halte eigentlich viel von dem Coach, weil alles, was er so sagt, finde ich sehr interessant und ich glaube, der hat auch gute Ansätze, was er mit Nürnberg so insgesamt vorhat, aber scheint so ein bisschen am Spielermaterial jetzt dann doch zu haken. Da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen in Nürnberg.
Ja, insgesamt hatte ich schon auch den Eindruck, dass die Mannschaft relativ naiv agiert und nach jedem Gegentor versucht hat, vielleicht können wir es doch noch schaffen, wenn wir jetzt ein Tor machen und dann die Hälfte der Mannschaft nach vorne gerannt ist und im Gegenzug, schwupp, hatten sie das nächste Tor drin. Also so war irgendwie mein vereinfachtes Gefühl zu dem Spiel.
Dazu passt die rote Karte in der 63. von Leipold. Also das ist halt so eine Aktion bei dem Spielstand. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und man sieht sowas, glaube ich, selten in der Bundesliga. Selbst in der zweiten Liga hast du das nicht allzu oft. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch natürlich mit diesem 7:0 zu tun hat, dass man dann anders agiert, als man das eigentlich vielleicht bei einem Stand von 4:0 zur Pause machen würde. Aber dafür steht natürlich auch ein Trainer draußen, der vielleicht dann auch in der ersten Halbzeit mal reagieren müsste. Kann man ja auch mal in Frage stellen, ob man dann nicht vielleicht einen Offensiven noch runternimmt.
Das hat mich eben gewundert. Also, dass Nürnberg da dann zeitweise überrollt wurde, das ließ sich schon ganz gut erklären, finde ich. Also, du gehst mit dem ersten Angriff in der dritten Minute, bist du mit 0-1 hinten und schon so ein saudummer Treffer, den du dir dann fängst. Und dann krönst du diesen Treffer oder übertriffst ihn noch in seiner Kuriosität, wie er fällt, mit dem 2-0 in der siebten Minute. Und dann stehst du schon da und die ersten zweiten Schüsse auf dein Tor waren drin und logischerweise muss eigentlich alles, was du dir vorgenommen hast, über den Haufen geworfen sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Plan gewesen war. Und dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Und da musste sich die Mannschaft aber selbst helfen, weil Kölner von außen keine zumindest erkennbare Hilfe geleistet hat. Also Forsberg war auf so einer halben Zehnerrolle, Achterrolle. Der hatte völlige Freiheit, der konnte wahnsinnig tolle Pässe spielen. Valentini hat regelmäßig in seinem Rücken Spieler offen gelassen, die hat Forsberg dann immer sofort gefunden. Und da habe ich mich auch gefragt, warum versucht da nicht Kölner von außen drauf einzuwirken, so schwierig es ist, im laufenden Spiel dann sowas irgendwie noch hinzubiegen, aber dann auf eine Doppelsechs umzustellen, wie es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen war, oder einen Sonderbewacher für Forsberg abzustellen oder irgendetwas zu tun. Meinetwegen auch alle 10 Meter nach hinten verschieben, die in der vordersten Reihe immer rund um die Mittellinie standen, was nicht immer so nötig war, habt ihr ja auch schon angesprochen. Also irgendwas hätte man da schon tun können und so kannst du halt die Konsequenz aus diesem Spiel und auch aus dem 0-7 ziehen. Ja, der 1. FC Nürnberg kann nicht mauern. Also das können sie anscheinend nicht. Das können andere Mannschaften sehr, sehr gut in dieser Liga, dass sie kein Tor fangen. Über Fortuna Düsseldorf werden wir noch sprechen, über Mainz 05 werden wir noch sprechen. Und das waren jetzt nicht mal die Extrembeispiele, also Mainz 05 schon, aber Fortuna jetzt nur als Aufstiegskonkurrent oder Mitaufsteiger vom 1. FC Nürnberg. Und das kann der Club überhaupt nicht. Und das könnte aber halt noch schwierig werden. Denn Tordifferenz sollte jetzt kein Thema mehr werden. Davon können sie sich verabschieden.
Bredlo muss man vielleicht auch noch ansprechen, ja, der einen sehr, sehr schwachen Tag hatte. Obwohl er bislang seinen Job eigentlich ganz gut gemacht hat, muss Absolut. Man auch dazu sagen. Ja, und jetzt hat er halt ein Scheißspiel gehabt. Vielleicht sagt er sich auch, mein Gott, dann habe ich halt einmal mehrere Fehler in einem Spiel gemacht, als dann vielleicht über 4-5 Spieltage immer wieder einen. Vielleicht kann man sich so ein bisschen schönreden. Ich weiß nicht, inwiefern Martinia da Druck ausüben kann auf den Torhüter, aber es wäre vielleicht jetzt auch ein fatal falsches Zeichen vom Trainer, wenn jetzt Bredlo als Alleinschuldigen dann rausnimmt, weil es ist natürlich schon mal anders, wenn du einen Torwart nach so einem Spiel rausnimmst. Ja.
Du musst dich jetzt an dem festhalten, was du hast. Also halte dich an deiner Liebe fest und dann beim 1. FC Nürnberg ist halt die Liebe dieses 4-3-3 und dass es mutig gespielt wird. Und irgendwie müssen sie da jetzt anscheinend erstmal dran festhalten und müssen auf kommende Gegner hoffen. Wobei, wenn ich mir dann eben angucke, Heimspiel gegen TSG aus Hoffenheim, dann Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.
Aber die Heimspiele werden. Die sind für Nürnberg wie für jeden Aufsteiger und auch für jede Mannschaft, die unten drin steht, die entscheidenden. Und ich finde, es gibt schon so auf die ersten 7 Spieltage gesehen ein paar Lichtblicke bei den Nürnbergern, ob das jetzt ein Ishak ist oder auch ein Valentini, der nicht immer gut spielt, aber da steckt schon Potenzial da. Auch Löwen finde ich jetzt nicht so schlecht. Also es sind schon Spieler dabei, Mizidjan natürlich, die eine gewisse Qualität mitbringen. Und man muss jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass Nürnberg sang- und klanglos absteigt. Also vor allem den Trainer, das möchte ich nochmal sagen. Ich finde den sehr, sehr interessant und traue dem durchaus zu, dass er da noch, sag ich mal, was bewirken kann, das dazu führt, dass Nürnberg, ja, also sie werden immer um den Abstieg mitspielen, das ist einfach so, aber dass sie zumindest auch eine Chance haben, die Klasse zu halten, das kann ich mir schon vorstellen, dass das unter Kölner funktioniert.
Ja, sie haben ja auch schon 2 Spiele gewonnen und 8 Punkte gesammelt, insgesamt aus 7 Spielen. Ich glaube, vor der Saison hätten wir ihnen gesagt, dass sie nach 7 Spieltagen 8 Punkten hätten. Die meisten hätten es genommen in Nürnberg, glaube ich.
Ja, ja, absolut, genau, das darf man nicht vergessen. Und auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir aber auch noch 2-3 Wörter über Rasenballsport Leipzig verlieren. Wir erinnern uns Ende September dieses 2-3 zu Hause gegen Salzburg, dann ein eher schmeichelhaftes 1-1 bei Eintracht Frankfurt, aber seitdem alles gewonnen. 2-0 gegen den VfB Stuttgart, 2-1 gegen Hoffenheim, 3-1 gegen Rosenborg Trondheim und jetzt eben 6-0 gegen den 1. FC Nürnberg. Das Ganze mit der inzwischen schon altbekannten Europa League Rotation, wo dann mal eben einfach locker flockig 6-7 Positionen ausgetauscht werden. Ja, Nürnberg hat's Leipzig einfach gemacht, aber ich fand, dieses Spiel war auch wirklich sehr beeindruckend runtergespielt und steht eben in einer Reihe mit guten Leistungen von Leipzig. Also die haben sich richtig so aus dieser Krise, die es zwischendurch ja doch im Kleinen, in Anführungszeichen jetzt mal gab, rausgearbeitet.
Ja, Paulsen und Sabitzer sind für mich da zwei Spieler, die jetzt nicht nur in dem Spiel natürlich auf sich aufmerksam gemacht haben, sondern insgesamt hat Paulsen irgendwie nochmal einen Step gemacht, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass Rangnick wieder Coach ist. Könnte natürlich sein, dass einfach da eine andere Bindung zwischen Spieler und Trainer da ist, als wie früher unter Hasenhüttl. Und Forsberg scheint sich auch mittlerweile wieder mit Leipzig angefreundet zu haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er wirklich weg wollte, aber wenn das so ist, scheint das vor allen Dingen in der Rückrunde ihn ja so ein bisschen gehemmt zu haben. Und wenn man jetzt die letzten Auftritte von ihm sieht, dann merkt man auch wieder, warum er so begehrt ist und war oder wie man es auch immer ausdrücken möchte. Ja, also ich sehe es auch so, dass Leipzig sich nach dieser Niederlage gegen Salzburg von Spiel zu Spiel gesteigert hat, mehr Selbstvertrauen gewonnen hat und die Spieler vor allem ihre Stärken wieder ausspielen. Also gerade ein Werner, seine Schnelligkeit und so. Also da merkt man einfach, dass die Mannschaft Selbstvertrauen getankt hat und das siehst du wirklich fast in jeder Spielsituation. Natürlich, das Spiel gegen Nürnberg ist ein bisschen schwierig, da jetzt zu Rate zu ziehen, aber auch in den Spielen zuvor hat man das gemerkt, dass insgesamt die Jungs wieder an das glauben, was der Trainer vorgibt. Ich weiß nicht, ob das immer so war. In Leipzig.
Kampel hat mir auch gut gefallen. Der, also kaum noch zu vergleichen mit dem Leverkusener Kampel oder dem Dortmunder Kampel. Das scheint ein anderer Spieler zu sein. Und Werner, ja, den Strafstoß hat er verschossen zum 7:0, aber jetzt auch wieder zwei Treffer gemacht. Auch wieder aus dem Stand an Spielern vorbeigekommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Tor das war, in dem er einfach an seinem Spieler vorbeigeht. Das war wie damals gegen Schweden, als er das 1:1 so eingeleitet hat. Also besinnt sich wieder seine alten Stärken. Vielleicht ist das jetzt dann auch ein dauerhafter Aufwärtstrend. Definitiv aber bemerkenswert, wie sich Leipzig eben aus dieser Situation herausgespielt hat, spielerisch, und jetzt dann auf Tabellenplatz 2 steht.
Kampel noch mal ganz kurz. Habe ich auch das Gefühl, dass er jetzt unter Rangnick auch noch mal einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht hat in seiner ganzen Entwicklung als Führungsspieler. Sinnbildlich ist für mich da auch noch mal so ein Auftritt beim Doppelpass. Also, weil es muss ja auch den Spieler wollen, da aufzutreten und für RB Leipzig zu sprechen. Also das
was ist denn
auch
der Doppelpass? Sowas, habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört? Aber es trotzdem, für mich ist das ein Zeichen, dass ein Spieler da hingeht und sich da hinsetzt und sich den Fragen der dort Anwesenden stellt. Also das macht halt keiner, der sich verstecken möchte, sage ich jetzt mal so. Also deswegen glaube ich, dass Kampel ein ganz wichtiger Spieler für Leipzig ist und aber auch noch sich weiterentwickeln kann. Also für mich ist das wirklich ein wichtiger Baustein, dass es bei Leipzig jetzt besser läuft als zu Beginn der Saison, wo es nicht ganz so gut aussah.
Ja, absolut. Kampel hat sich, glaube ich, wirklich zum Führungsspieler innerhalb der Mannschaft entwickelt. Und interessant fand ich in dem Spiel auch Gulaschi, den Tormann von Leipzig. Der hat nicht viel zu heilen gehabt, zugegeben, aber es gab zwei Szenen, da musste ich schon für mich schmunzeln. Einmal, als er neben den Innenverteidigern 10 Meter hinter der Mittellinie den Ball klärt und dann eine Minute später gleich nochmal allerbeste Manuel Neuer Manier 2014. Fand ich irgendwie lustig, die Szenen, oder halt amüsant. Auch.
Ja, waren die Mitspieler aber auch sichtlich überrascht, dass er da auf einmal aufgetaucht ist. Das wirkte so ein bisschen wie Beschäftigungstherapie. Für Rasenball geht es jetzt dann weiter beim FC Augsburg und dann zu Hause gegen Celtic Glasgow und den FC Schalke 04, bevor man im DFB-Pokal die TSG aus Hoffenheim empfängt. Und der erste FC Nürnberg muss nach der Länderspielpause gleich gegen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt zu Hause ran, wie schon erwähnt. Und dann auswärts bei Hansa Rostock im DFB-Pokal. Damit wird es Zeit, dass wir langsam zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Sendung kommen. Schon viel Zeit ist ins Land gegangen und wir haben noch gar nicht über unser Schwerpunktthema gesprochen. Den VfB Stuttgart, denn die erste Trainerentlassung, sie ist da. Taifun Korkut wurde am Morgen nach dem 1:3 gegen Hannover seines Amtes enthoben. Aber, Ricky, bevor wir ausführlicher auf Stuttgart blicken, würde mich vorher schon noch schnell auch ein Wörtchen zu Hannover 96 interessieren, bevor die untergehen, denn es gab ja auch einen Sieger in diesem Spiel. Wie hat dir denn 96 gefallen gegen den VfB?
Ja, ich glaube, 96 war ganz froh, dass der VfB Stuttgart nach Hannover kam, denn Stuttgart hat es den Hannoveranern relativ leicht gemacht, muss man sagen. Also sie haben sich halt hinten reingestellt. Hannover hat gemerkt, dass sie vor allem dann über die Außen, glaube ich, ganz gut gegen Beck zurecht kamen und da haben sie sich Chancen erspielt und ich hatte so spätestens nach der 10., 12. Minute das Gefühl, dass es hier sehr, sehr schwer für Stuttgart werden wird, überhaupt was mitzunehmen, weil man irgendwie gespürt hat, dass die Hannoveraner, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen blöd, aber man muss es so sagen, dass das mehr wollen irgendwie, also es fühlte sich für mich so an, als ob der VfB, also die Mannschaft, das, was der Trainer vorgegeben hat, nicht so hundertprozentig umsetzen konnte oder wollte. Da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Und Hannover hat diese Verunsicherung innerhalb der Mannschaft vom VfB sehr, sehr gut ausgenutzt, um sich daran so ein bisschen lang zu hangeln, besser zu werden, zu Chancen zu kommen. Und das hat die Mannschaft dann, glaube ich, einfach dazu getragen, wirklich dann schon mit einer 2-0-Führung in die Pause zu gehen. Sowas, ich habe schon völlig verdrängt. Ja. Und auch ein Asano ist da mit Sicherheit zu erwähnen, der zwar früh raus musste, aber das sehr, sehr gut gemacht hat zu Beginn. Und man hat einfach gespürt, dass Hannover dieses Spiel definitiv nicht abgeben will. Obwohl, das muss ich noch dazu sagen, es, glaube ich, gar nicht so schwer gewesen wäre, die Hannoveraner etwas zu verunsichern, wenn man ein bisschen mehr Gegendruck gezeigt hätte von Seiten des VfB Stuttgart. Und so, wie gesagt, ich wiederhole mich da, hat Hannover sich aufrichten können mit Minute zu Minute und wurde dann stärker und stärker und hat ja zu Recht dann das 1-0 gemacht.
Ja, aber auf der anderen Seite, ja, das stimmt. Und natürlich waren auch die beiden Kopfballtore von Bobby Wood sehr gut in ihrer Ausführung, wobei er natürlich auch sehr frei war. Aber man muss dann trotzdem die Flanke erstmal in Person von Albanos dann so genau auf seinen Kopf bringen. Aber es gab ja auch in diese Phase in der zweiten Halbzeit, in der der VfB umgestellt hatte und Hannover hat nicht darauf reagiert und hat vor allem mit Didavi da einige Probleme gehabt. Das fand ich interessant. Erst dann hinten raus, so ab Minute 75 war so mein Gefühl, ist man dem dann ein bisschen besser Herr geworden. Aber ich fand, dass Hannover da auch ganz schön gewackelt hat. Und das hat mich, also ich würde allem zustimmen, was du gesagt hast, aber es gab eben auch diese Phase in der zweiten Halbzeit.
Das meinte ich mit dem Druck erzeugen. Also wenn du, glaube ich, ein bisschen offensiver beziehungsweise ein bisschen mutiger gespielt hättest gegen Hannover, hättest du die Verunsicherungen schon in der ersten Halbzeit sehen können. Weil da gebe ich dir absolut recht, die Umstellung auf 4-4-2 in der zweiten Halbzeit, die haben dazu beigetragen, dass Hannover deutlich mehr Probleme hatte gegen Stuttgart. Aber diese Art und Weise, wie sie da Fußball gespielt haben, die Stuttgarter, hätte ich von der ersten Minute an erwartet. Das war für mich jetzt noch nicht ein bedingungsloses Anrennen oder dergleichen, sondern das war einfach ein mutiger Auftritt, der zu Chancen geführt hat. Und Hannover ist momentan einfach keine Mannschaft, die sich leicht tut beim Fußballspielen. Die brauchen auch ein bisschen Glück und einen Gegner, der nicht so richtig mitmachen will, habe ich das Gefühl. Und das war halt dann der VfB in den ersten 15 Minuten der ersten Halbzeit, vielleicht 20 Minuten sogar. Und dann hat Breitenreiter auch umgestellt, da gab es ja diese Zettelaktion, und hat dann einfach die richtigen Schlüsse aus dem gezogen, was da auf dem Platz passiert ist. Und daraufhin hat der VfB wieder nicht richtig nachlegen können, beziehungsweise das ist für mich das größte Problem. Ich kann es nicht richtig benennen. Ich sehe das und denke mir immer, können sie es nicht oder wollen sie es nicht? Und das ist für mich eigentlich mit das größte Problem, das ich aktuell für mich erstmal herausfinden muss, was hier genau schiefläuft in Stuttgart.
Ja, da wollen wir gleich noch drauf kommen. Aber vorher würde mich, Phil, deine Meinung noch zu Hannover 96 jetzt erstmal interessieren.
Okay, zu Hannover 96. Ich war auf Stuttgart eingestellt, gerade im Kopf.
Ja, ich weiß, aber wir werden gleich so viel über Stuttgart sprechen und die Vereine, die gegen das Schwerpunktteam spielen, die haben es immer ein bisschen schwer in der Schlusskonferenz. Deswegen muss ich da als Moderator jetzt mal dazwischen grätschen. Ich mache jetzt mal hier den Wallacy, der hatte ein paar ganz gute Defensivaktionen und sagt, nein, jetzt wird erst nochmal kurz über Hannover 96 gesprochen, ob du willst oder nicht.
Du hast vollkommen recht. Also ich hatte am Anfang auch das Gefühl, so die erste Halbzeit, dass Stuttgart diesen Sieg von Bremen für sich überhaupt nicht nutzen konnte und Hannover mit viel Selbstvertrauen auf dem Platz war. Jetzt rein von der Einstellung her. Und dazu kommt ein Schwegler, der Hannover 96 in meinen Augen richtig, richtig gut tut. Der, der sorgt da im Mittelfeld, glaube ich, für eine gewisse Ausgeglichenheit. Die Art und Weise, wie er mit seinen Mitspielern während dem Spiel spricht, also ich sehe es nur von außen, habe aber das Gefühl, dass er wirklich eine ganz wichtige Persönlichkeit ist für Hannover 96. Und dann zum Schluss raus, die letzten 30 Minuten, die waren eigentlich ganz schwach in meinen Augen von Hannover. Stuttgart, ich hatte fast das Gefühl, dass da Ausgleich in der Luft liegt und dass Stuttgart das Spiel noch drehen kann, so ein bisschen für mich. Aber ja, das war meine Zusammenfassung von Hannover.
Wenn ich noch was zu Hannover kurz sagen darf, wenn wir schon die auch ein bisschen hervorheben möchten. Ich fand das richtig gut, wie sie das mit ihren drei Offensiven gemacht haben, wenn der VfB hinten versucht hat rauszuspielen. Das war ein guter Schachzug, dass man da direkt draufgegangen ist, Druck erzeugt hat. Stuttgart stand ja sehr, sehr tief Und ich glaube, das war auch ein Schlüssel, weil die Abwehr momentan beim VfB nicht so 100% sicher steht, habe ich das Gefühl. Einfach Druck zu erzeugen und dann der Fehler so ein Stück weit damit zu provozieren. Das ist ihnen auch sehr, sehr gut gelungen. War auch mutig, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, weil Hannover natürlich die Punkte unbedingt brauchte.
Und wenn ich noch kurz auf die Tore eingehe, also ist 1-0 erstmal Badstuber-Spiel, total Alibi. Ich weiß nicht, was er da macht, aber Zweikampf führt er nicht, obwohl ich ihn eigentlich sehr gerne mag. Und die Flanke dann von Albonus ist natürlich ja richtig stark und Wood macht es auch wirklich sehr gut mit dem Kopf. Zweimal fast die gleiche Szene.
Und Wood steht jeweils auch genau immer in der Mitte zwischen beiden Innenverteidigern. Also er stand auch genau so, dass er am schwierigsten noch zu verteidigen war.
Ja, genau. Also war irgendwie, das ist mir aufgefallen, das war zweimal eigentlich ein identisches Tor fast schon. Stuttgart geht auf rechts außen, nicht richtig auf den Ballführenden, lässt die Flanke zu und Wood steht in der Mitte zwischen den Innenverteidigern und köpft überragend ein.
Ja, und Badstuber 34. Minute, muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, habe ich mir hier notiert, da hat er Glück gehabt, als Sascha Stegemann nicht gepfiffen hat, als es diese Aktion gab, dass Wood eigentlich schon durch war. Und den, was heißt schon durch war, aber er hatte so einen kleinen Vorteil, möchte ich mal sagen, und Badstuber, ja, hat, ich hätte jetzt gesagt, er hat gefoult. Und ich glaube, da hätte man auch durchaus, ich weiß nicht, ob es schon ein Elfmeter gewesen wäre, aber man hätte schon pfeifen dürfen, glaube ich, in dem Moment. Also Badstuber hat insgesamt wieder ein sehr, sehr schwaches Spiel für den VfB abgeliefert. Leider nicht sein erstes.
Wie übrigens auch in meinen Augen Pavard. Also der hat eine überragende WM gespielt, überragende Saison und irgendwie kommt er nicht so richtig in Tritt, hat man das Gefühl, diese Saison.
Er gleicht sich oder passt sich seinen Mitspielern an, könnte man sagen, ja.
Ja, es ist interessant, weil diese These hatten wir in der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz schon und da bin ich aus Zeitgründen aber nicht dazwischen gegangen, weil ich das damals noch ein bisschen anders gesehen habe und die Statistiken und alles, was man da so an neutralen Fakten heranziehen kann, auch für Pavard sprechen. In dem Spiel allerdings habe ich mich jetzt auch widerlegt gesehen. Also da hat er sich nicht positiv wirklich abheben können von seinen Nebenmännern und so gut das dann Hannover 96 auch gemacht hat, man hat auch gesehen, wie wichtig einfach Füllkrug ist mit seinen Läufen. Der zieht ja auch Badstuber raus vor dem 0-1 und Füllkrug war ja lange überhaupt unklar, ob er überhaupt spielen können würde. Also es gab schon viele Faktoren, die da pro Hannover 96 gesprochen haben und dasselbe Glück, was Badstuber hatte, hatte Felipe ja dann auch noch mit, als er voll durchgezogen hat gegen González im Zweikampf, als das Spiel schon unterbrochen war, ein Glück hatte, dass er da der persönlichen Strafe entgangen ist, genauso wie beim Ellbogeneinsatz gegen Mario Gomez, womit wir jetzt aber dann endgültig mal über den VfB sprechen können. Die Einstellung hast du ja schon ein bisschen angesprochen, Ricky, wie hat dir denn die Aufstellung gefallen? Denn da hat uns zum Beispiel Vertikalpass, kennst du ja bestimmt auch, sehr, sehr gutes Blog, vertikalpass.de, hat im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, Zitat, wenn dein Club mit einem Heimsieg im Rücken beim Tabellenletzten antritt, der am letzten Spieltag desolat verloren hat und 9 Defensivkräfte in der Aufstellung hat, wunderst du dich mittlerweile nicht mehr, du schämst dich.
Ja, also die Aufstellung ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Taifun Korkut hat in den letzten Wochen immer davon gesprochen, dass er noch auf der Suche nach der idealen Aufstellung, nach einem perfekt passenden System ist. Und man hat ja das Gefühl gehabt, dass man so langsam aber sicher eine Tendenz erkennen kann. Ja, durch das Bremen-Spiel deuteten ja dann doch ein paar Parameter darauf hin, dass man wieder mit einer Raute, also 4-4-2 mit einer Raute spielen würde. Und dass er da komplett nochmal alles umschmeißt, das hat mich schon gewundert. Also, dass plötzlich Badstuber in eine noch nie zuvor gespielte Dreierkette reinrückt oder eigentlich Fünferkette beim VfB Stuttgart. Und dann Sosa, okay, da kann ich noch nachvollziehen, dass man mit ihm über links Druck erzeugen möchte. Aber Beck auf rechts dann derjenige sein soll, der mit Flankenläufen ja einfach vorne in Gomez und vielleicht in die Davi in Szene setzen soll, das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe das so gewertet, dass der Trainer Holger Badstuber mal wieder in die Mannschaft bringen wollte, weil der halt so lange jetzt außen vor war. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ich wusste nicht, warum man hier mit so einer defensiven Aufstellung beginnt und warum man nicht an dem festgehalten hat, was ganz gut funktioniert hat gegen Bremen. Ja, eben diese Raute. Und ich persönlich hätte Donis vielleicht durch Tommy ersetzt, der ja auch eine gewisse Dynamik hat, nicht ganz so schnell ist wie Donis, aber zumindest ein ähnlicher Spielertyp ist. Und der zweite Ausfall, Aogo, ja, da weiß ich auch nicht, ob da jetzt, Da hätte ich nochmal drüber nachdenken müssen, gebe ich ganz ehrlich zu, wenn ich das spielen lasse, weil ich sowohl mit Gentner als auch mit Castro nicht so 100% bislang zufrieden bin beim VfB, aber einer der beiden wäre es dann wohl gewesen, wahrscheinlich eher Castro. Also es gab schon so aus meiner Sicht ein paar Spieler, die man hätte einfach wieder an denselben Positionen einsetzen müssen, wie man das gegen Bremen getan hat. Weil das ist ja, glaube ich, das Wichtige in der aktuellen Situation, dass wenn endlich mal ein Erfolgserlebnis da ist, dass man darauf versucht aufzubauen und nicht wieder alles über den Haufen wirft und wieder ein neues System spielt und vor allem, das ist der letzte Satz, den ich noch sagen will, die Davi wieder da einsetzt, wo er bislang am uneffektivsten war, nämlich ja eigentlich als Stürmer beziehungsweise als hängende Spitze. Das ist ja das, was gar nicht funktioniert hat bislang mit die Davi. Also ich war sehr erschrocken über die Aufstellung.
Und es hat ja auch nicht funktioniert und am Ende musste jetzt dann Taifun Korkut gehen. Mir fällt es als Außenstehender sehr schwer, sein Wirken beim VfB Stuttgart zu bewerten, allein weil es begleitet wird von so vielen, ja, also es war ja wie eine Theatervorstellung, wo man mit im Publikum saß. Er kam auf die Bühne und es wurde gelacht und Tomaten wurden geschmissen, also jetzt nicht unbedingt von den VfB Stuttgart Fans, aber von auch anderen Fangruppierungen, die dann noch mit im Theater sitzen. Dann plötzlich wurde er auf einen Thron gehoben und alle Scheinwerfer waren auf ihn geleuchtet. Nur ein verlorenes DFB-Pokalfinale des FC Bayern hat dafür gesorgt, dass der VfB nicht in der Europa League Qualifikation gespielt hat. Der Vertrag wird verlängert, er bekommt sein Engagement über mehrere Jahre. Wir alle kaufen uns die Jahreskarte, um auch die nächsten Aufführungen zu sehen. Der Kicker titelt, ich glaube, in der Sommerpause jetzt Angriff des Weltmeisters. Ja, und jetzt dann diese 7 Spiele, noch dazu genommen mit dem Ausscheiden bei Hansa Rostock im DFB-Pokal, mit einzelnen Geschichten pro Spiel und auch mal einzelnen Momenten, wo man das Gefühl hatte, es könnte sich jetzt etwas verändern. Aber was bleibt denn jetzt dann unterm Strich von Taifun Korkut bestehen? Wie würdest du das einordnen?
Es ist ganz schwierig. Also ich gebe zu, ich war natürlich mit der Verpflichtung von Taifun Korkut von vornherein schon nicht ganz einverstanden, weil er halt für mich bis dahin nicht der Trainertyp war, den ich jetzt hier gerne in Stuttgart gesehen hätte. Zum einen, weil er nicht dafür steht, dass er jetzt junge Spieler voranbringt. Und das ist für mich immer noch eigentlich so das, was der VfB anpeilen sollte, sich mit jungen Spielern zu verstärken und die dann auszubilden. Und auf der anderen Seite hat er natürlich bislang auch nicht in der Liga eine gewisse Qualität nachgewiesen, die ich mir erwünscht hätte von dem neuen Trainer. Er war halt einfach fast schon der komplette Gegensatz zu Hannes Wolf. Ja? Ja. Ich möchte jetzt nicht wieder anfangen, wie toll Hannes Wolf war und was weiß ich, aber Hannes Wolf stand, das muss ich vielleicht dazu sagen, einfach für ein Konzept, das der VfB in der zweiten Liga begonnen hat, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Man hat aus meiner Sicht zum ersten Mal erkannt, dass der VfB etwas entwickeln möchte, eine gewisse Philosophie war wieder bemerkbar bei diesem Verein, auch unter Jan Schindelmeiser, und das hat man dann relativ schnell über Bord geworfen, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Also das ging natürlich los mit der Entlassung von Jan Schindelmeiser, zu einem Zeitpunkt, der eigentlich überhaupt nicht geht und wie gesagt auch nie uns als Fans und Mitglieder richtig erklärt wurde. Das ist schon mal so eine Kommunikationssache, die ich nicht so gut fand. Ich konnte allerdings damit umgehen, weil jemand kam mit Michael Reschke, der eigentlich ein absoluter Fachmann ist. Und so richtig hatte ich aber nicht das Gefühl, dass Reschke und Wolf zusammengepasst haben. Und diese Trennung von Wolf deutete sich ja schon, ja, eigentlich eine Zurückrunde an, muss man sagen. Und dann kam eben Taifun Korkut, und jetzt komme ich auf deine Frage. Und dann hat man, glaube ich, einfach auch ein bisschen Glück gehabt. Das muss man sagen, wie es ist. Für Taifun Korkut sind viele Spiele sehr, sehr glücklich gelaufen. Und mir hat hier und da dann schon so ein bisschen der Schritt zurück von auch Verantwortlichen gefehlt. Und dass man das Ganze realistisch betrachtet. Ja, dieses 3:0 zum Beispiel in Dortmund, das war für mich mehr als ein Warnsignal. Weil so, habe ich mir gedacht, hätten auch andere Spiele schon laufen können. Und da wurde das mehr oder weniger von allen Beteiligten so wegmoderiert. Ja, das ist mal doof gelaufen und da müssen wir unsere Schlüsse draus ziehen. Also immer so Floskeln, die einen eigentlich nicht weiterbrachten. Und mir wurde zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen Angst und Bange, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat er wieder das Glück, dass ja manche Spiele einfach, ich kann es ja nicht anders sagen, nur glücklich gewinnt. Also es war ja nie wahnsinnig überzeugend, was der VfB gespielt hat, mit Ausnahme in München. So. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann der Punkt kam, wo sich Korkut und Reschkes Herangehensweise so ein bisschen verändert haben. Nämlich Reschke dachte dann, wir haben das jetzt hier ganz gut hinbekommen. Wir haben einen Trainer, der Erfolg hatte. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Ja, und da ging es, glaube ich, noch nicht so darum, jetzt plötzlich wieder Euroleague anzugreifen und Champions League. Also das nimmt man natürlich gerne mit, wenn man Michael Reschke heißt. Aber ich glaube, hauptsächlich ging es darum, sich spielerisch weiterzuentwickeln. Und diesen Mut dahin habe ich bei Korkut nie gesehen. Bei keinem Testspiel in der Vorbereitung und auch dann gegen so Gegner wie Rostock oder Mainz, die möchte ich damit jetzt nicht irgendwie besonders kleinreden, aber das sind halt Gegner, wo man dann selber mal das Spiel machen könnte, wenn man gewisse Ambitionen hat.
Gegen Rostock musstet ihr ja.
Absolut. Und da kam halt nichts. Da hat man keine Entwicklung gemerkt, da hat man nicht gemerkt, dass man die Stärken der neuen Spieler optimal ausnutzt. Und ich glaube, da hat man dann auch zum ersten Mal vielleicht erkannt, dass Korkut vielleicht nicht der Coach ist, der die Mannschaft auf das nächste Level bringt, sage ich jetzt mal. Und damit, wie gesagt, das möchte ich nochmal klipp und klar sagen, geht es nicht darum, die Euroleague anzupeilen oder so. Darum geht es, zumindest in meinem Umfeld bei den VfB-Fans, überhaupt niemanden. Man möchte eine gesunde Entwicklung, die muss Schritt für Schritt erfolgen. Und die sieht halt eben nicht vor, dass man im zweiten Aufstiegsjahr um die Euroleague-Plätze mitspielt, sondern es geht darum, dass man dann eine gewisse Weiterentwicklung merkt, dass man junge Spieler vielleicht ranführt an die Mannschaft, dass man einfach eine gewisse Zukunft erkennt und vielleicht nicht erst am 33. Spieltag auf einem gesicherten Tabellenplatz steht und nicht mehr um den Klassenverbleib zittern muss. Ja, also für mich hat sich Korkut mit der Mannschaft nicht weiterentwickelt, sondern versucht weiterhin seinen Stiefel runterzuspielen, um es jetzt mal ein bisschen polemisch auszudrücken. Und vielleicht hat sich der Fußball in der Bundesliga aber auch weiterentwickelt, dass Taifun Korkut da ein Stück weit den Anschluss verpasst hat und es nicht mehr so einfach ist, mit einfachen Mitteln ein Tor zu erzielen und sich dann hinten reinzustellen und abzuwarten, was der Gegner noch an Ideen so auf den Platz bringt.
Also ich hatte auch prinzipiell den Eindruck, als Korkut Trainer wurde in Stuttgart, dass das Umfeld in Stuttgart eigentlich nicht begeistert ist. Der Eindruck hat sich für mich bis heute durchgezogen und ich habe so das Gefühl, dass in Stuttgart zumindest im Umfeld ein kleines Aufatmen stattgefunden hat, nachdem er jetzt weg ist. Meine Frage an dich, also ich meine, was er geleistet hat, ist klar, die Mannschaft stand, als er kam, ziemlich hilflos da, würde ich mal sagen, und hat es geschafft, die Mannschaft weit nach oben zu führen. Auch wenn da ganz viel Glück dabei war, ist das eine Leistung. Und meine Frage an dich, Ricky, ist da so ein bisschen, was denkst du denn, wer ist der richtige Trainertyp?
Das ist die Königsfrage. Beim VfB Stuttgart gibt es offensichtlich keinen richtigen Trainertyp.
Aber welchen Fußball glaubst du denn, würde gerne Michael Reschke oder vielleicht auch Wolfgang Dietrich, müssen wir gleich noch drüber sprechen, wer da eigentlich dann so die Entscheidungen trifft. Welchen Fußball würden die gerne mit diesem Kader, den man ja nach irgendwelchen Faktoren zusammengestellt hat, spielen lassen?
Ich glaube schon, dass die Ausrichtung in die Richtung geht, dass man offensiv spielen möchte, dass man gegen mittelklassige bis unterklassige Gegner das Spiel bestimmen möchte und mit einem gepflegten Fußball, wie man so schön sagt, einfach dann die Spiele für sich entscheiden kann. Ich glaube, in die Richtung geht das schon. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass man jetzt besonders großen Wert darauf legt, wirklich, ich sage jetzt mal einfach, die Hausaufgaben zu machen und da anzufangen, wo man schon lange ansetzen müsste. Also das fängt ja aus meiner Sicht damit an, dass der Kader sehr, sehr alt ist, was das Durchschnittsalter betrifft. Und man sich hier vielleicht schon mal die Frage stellen kann, ob der eingeleitete Umbruch, den man so ein bisschen spüren konnte in der Zweitligasaison und dann auch zu Beginn der ersten Verpflichtungen, dann als man wieder aufgestiegen ist, ob man nicht da vielleicht eine Chance verpasst hat, junge Spieler weiterzubringen, beim VfB einzubinden und vor allem diesen jungen Spielern das Vertrauen zu schenken. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Man holt sich einen Pablo Maffeo, der beim VfB Stuttgart die komplette Vorbereitung eigentlich gesetzt ist, nicht heraussticht oder dergleichen, aber auch nicht schlecht spielt. Und er hat dann seine Probleme gegen Rostock, er hat seine Probleme gegen Mainz, kommt dann aus meiner Sicht gegen München etwas besser zurück, also zeigt, dass er eine gewisse Qualität hat. Das war kein gutes Spiel, gar keine Frage, aber es war auch kein wahnsinnig schlechtes Spiel von Pablo Maffeo. Aber der Junge ist weg vom Fenster. Ja, der wird von Korkut auf die Tribüne gesetzt, beziehungsweise darf er dann auf der Bank Platz nehmen. Und das ist halt so ein Zeichen, da würde ich mich jetzt als junger Spieler zweimal, würde ich mir die Frage stellen, ob ich nach Stuttgart gehe, wenn ich die Chance dazu habe, um da meine Karriere einfach voranzutreiben. Also Das ist etwas, darauf würde ich Wert legen, dass ein Trainer vor allem junge Spieler mit potenzielles Vertrauen schenkt. Da sind wir wieder bei so einem Typen wie Hannes Wolf. Und es gehört natürlich dann vielleicht auch dazu, dass man dann Rückschläge erleidet. Das ist ganz normal, wenn du so junge Spieler spielen lässt, die machen Fehler. Aber die zahlen dir das in der Regel auch zurück, wenn du den Spielern dann vertraust. Und ich glaube, das wäre mal ein richtiger Weg, dass man einem Trainer vielleicht auch mal Fehler zugesteht, jungen Spielern Fehler zugesteht und wie gesagt nicht versucht, hier eine Abkürzung zu nehmen. Das habe ich nämlich das Gefühl, dass der VfB auf dem richtigen Weg war. Ich habe das halt auf Twitter geschrieben und dann gedacht hat, wir nehmen eine Abkürzung über den Acker und dann haben sie sich irgendwie wieder im selben Dreckloch festgefahren wie 2015, 2016 und da steckt man jetzt wieder fest. Ja. Weil es dauert halt einfach, eine gewisse Philosophie zu entwickeln und die dann umzusetzen. Und ich weiß nicht, ob die Geduld da ist.
Ich sehe schon, dass in Stuttgart, wenn man die letzten 10, 15 Jahre anschaut, haben die extrem viele Spieler in die Bundesliga gebracht. Wenn man sich die Startelf anschaut von gestern, dann waren auch, glaube ich, Gomez, Didavi, Beck. Also waren auch einige Spieler, die in Stuttgart in der Jugend gespielt haben, in der Startelf. Und da kann ich verstehen, dass der Wunsch nach jungen Spielern groß ist. Was ich nicht verstehe, wenn ich Stuttgart von außen betrachte, ist dann zum Beispiel, dass die Juniorenspieler, die auch super sind, gestern hat die U19 von Stuttgart gegen Bayern 3-0 gewonnen im DFB-Pokal, glaube ich. Und von den Jungs trainiert aber keiner mit, schon seit einem Jahr bei den Profis. Also von wegen heranführen, das passiert vielleicht gar nicht so richtig in Stuttgart.
Und das ist das Lieblingsthema von Phil, müssen alle Hörerinnen und Hörer wissen, weil er beschäftigt sich in seinem Podcast ganz viel mit der Frage, wie können junge Talente den Sprung in den Profifußball schaffen? Das nur einzuordnen. Schlüsselspieler-Podcast.
Ja, vielen Dank, Max.
Ja, das passiert doch nicht. Ja. Es wurde Michael Reschke wurde darauf auf einer sogenannten VfB im Dialog-Veranstaltung darauf angesprochen. Und er fängt dann immer an, damit zu argumentieren, ja, man hat ja einen Timo Werner beim VfB zuletzt rausgebracht, in Timo Baumgartl spielt eine wichtige Rolle. Ja, aber das sind halt auch schon Spieler, die jetzt sich mittlerweile in der Bundesliga etabliert haben und die würde ich jetzt nicht, auch wenn sie noch jung sind, als die Spieler sehen, die ich jetzt gerne dann eben an die Mannschaft rangeführt sehen wollen würde. So. Und das stimmt. Also es kommt so richtig aus dem Jugendbereich nichts raus oder wird niemand rangeführt, der sag mal, für die alte Jugendakademie des VfB Stuttgart steht. Aber ich kann mich erinnern, früher gab es immer irgendjemanden, der mittrainiert hat, der vielversprechend war. Die haben nicht immer den Sprung geschafft beim VfB Stuttgart, aber es waren zumindest Spieler da, wo man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da was draus werden könnte. Und das fehlt so ein Stück weit. Mit Sicherheit wird sich das auch nochmal ändern, ist die Hoffnung. Ja. Thomas Hitzesberger ist jetzt dafür zuständig, das Nachwuchsleistungszentrum auf Vordermann zu bringen. Das dauert bestimmt auch eine gewisse Zeit, bis da wieder was zu spüren ist. Aber solange das halt eben nicht der Fall ist, kann man natürlich auch versuchen, sich junge Spieler zu kaufen, muss man einfach so sagen, wie es ist, die abzuwerben von anderen Vereinen und dann, ähnlich wie vielleicht bei Erik Tommy, der jetzt nicht mehr so jung ist, aber dann versucht das Potenzial da irgendwie abzugreifen. Ja. Ich denke mal, das kann man schon irgendwo noch kompensieren, dieses Leck, das dann momentan definitiv vorhanden ist in der VfB-Jugendarbeit. Also das wird auch noch ein bisschen dauern, bis da wieder was kommt, vermute ich.
Okay, das ist also interessanter Punkt. Soweit ich weiß, macht Hitzelsberger einen überragenden Job, hat schon richtig viel bewegt. Und so viel ich auch gesehen habe, ich habe schon 2, 3 Spiele gesehen von der U19, da sind schon ein paar Raketen drin, wenn ich an Hottmann denke, Erik Hottmann, da ist ein absoluter Profi, wenn man sieht, wie der sich mit Fußball auseinandersetzt und ja, also so einem Jungen würde ich, glaube ich, als VfB mal eine Chance geben. Wenn ich dann aber das Präsidium anschaue und welche Personen da sitzen, welche Machtmenschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die nicht gerade in die Richtung wirken, sondern eher ihre Spieler platzieren wollen, die sie für viel Geld kaufen. So ist mein Gefühl.
Der Hottmann, den du zum Beispiel ansprichst, die Jungs, die brauchen natürlich auch die Perspektive, dass was gehen kann. Also, dass sie überhaupt die Möglichkeit bekommen könnten, ja, mal beim VfB vielleicht bei den Profis nur mitzutrainieren. Ja, Nicolas Cesar ist so ein Beispiel. Ein Spieler, da hat man so ein bisschen drauf gehofft, dass er vielleicht den Sprung mal in die erste Mannschaft schafft. Hat man lange, ich möchte fast sagen, schmoren lassen. Der ist jetzt nach Aalen gegangen. Ist natürlich jetzt nicht die oberste Kategorie, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mit dem richtigen Zutun doch den Sprung hätte schaffen können. Das sah sehr vielversprechend aus, aber er hat auch nicht die Möglichkeit bekommen, das zu zeigen. Also das Thema Jugendarbeit ist mit Sicherheit etwas, was beim VfB in den letzten Jahren irgendwie vernachlässigt wurde. Und da gebe ich dir absolut recht, Thomas Hitzesberger einen sehr, sehr guten Job. Ich bin auch froh, dass er beim VfB Stuttgart ist. Also das ist für mich einer der wenigen Lichtblicke in den Führungsebenen beim VfB. Und ich hoffe, dass der lange hier in Stuttgart bleibt und vielleicht auch irgendwann höhere Aufgaben anstrebt, als nur die Leitung des Leistungsnachwuchszentrum beim VfB Stuttgart. Also das ist schon jemand, den ich da sehr gerne schalten und walten sehe.
Ja. Und du hast auch Tommy erwähnt, das will ich noch zum Spiel hinzufügen. Das Tor von Mario Gomez zum 2-1, also dieser Pass von Tommy, den spielen nicht so viele Spieler in der Bundesliga selbst, glaube ich.
Erik Tommy ist auch eine Entwicklung, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe mir 3 Testspiele vom VfB Stuttgart angeschaut. Das sah immer sehr, sehr gut aus, was Tommy da gespielt hat, vergleichbar mit dem, was man in der Rückrunde im Fernsehen sich angucken konnte. Mhm. Und dann beginnt die neue Saison und er spielt letzten Endes gar keine Rolle mehr unter Korkut. Ich konnte es nicht verstehen, weil es halt auch so ein Spieler ist, der dem Spiel vor allem nach vorne unheimlich gut tut, der nicht nur Schnelligkeit hat, sondern auch eine gewisse Zweikampfstärke, eine gewisse Härte. Also das ist auch einfach von der Mentalität ein Spieler, den ich gerne auf dem Platz sehe. Und dass du den dann rausnimmst, draußen sitzen lässt, dir auch Möglichkeiten nimmst, vielleicht gute Standards durch ihn zu schlagen, weil das ist auch nochmal eine Qualität, die er hat. Unglaublich gute Freistöße, gute Eckbälle, Flanken sind gut. Also das ist eigentlich ein Spieler, den musst du spielen lassen, wenn du vorne einen Gomez hast. Der freut sich doch, wenn er von dem die Bälle bekommt. Das ist auch etwas, das habe ich nicht verstanden, gehört für mich auch zu den Spielern, die wahrscheinlich heute Nachmittag 2 Kreuze gemacht haben, als sie davon erfahren haben, dass der Trainer entlassen wurde. Weil es sind so Entwicklungen, die... Ich finde da keine Antwort drauf. Und dann muss man vielleicht noch dazu sagen, dann gibt es Pressekonferenzen, da wird der Trainer Teil von Korkut auf solche Entscheidungen angesprochen, wird gefragt, warum spielen sie so defensiv? Natürlich wird das alles etwas feiner ausgedrückt, was ich auch nicht verstehen kann. Wenn ich da als Journalist sitze, finde ich, kann man auch mal kritische Fragen stellen und sich nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen fast schon lächerlichen Gegenfragen. Ja, da kann man dann ruhig mal hart nachbohren, auch wenn man dann vielleicht Angst haben muss, dass man bei der nächsten Pressekonferenz nicht eingeladen wird, aber das gehört vielleicht dann auch dazu. Ja, da antwortet Korkut, ich habe es ja gerade eben vorweggenommen, mit irgendwelchen lächerlichen Gegenfragen und also es ist nie so eine richtige Antwort gekommen vom Trainer, was sein Plan dahinter ist, so enorm defensiv aufzustellen, wie er das ja eigentlich die komplette Hinrunde jetzt die ersten 7 Spiele getan hat.
Weiteres Detail noch ganz kurz will ich anfügen, Castro spielt überragend in seinen vorherigen Saisons oder bei den Mannschaften davor, kommt nach Stuttgart und irgendwie habe ich so den Eindruck, ja, der spielt noch nicht mal bei 80% von dem, was er kann bisher bei Stuttgart. Also weiß nicht, ob das am Trainer liegt oder an was es liegt, aber...
Meine These zu Castro, vielleicht kann da Max da kurz mir aus der Patsche helfen. Also ich habe das Gefühl, dass Castro sich der Mannschaft immer sehr gut anpasst. Das heißt, der kann sehr, sehr gut spielen, wenn es innerhalb der Mannschaft gut läuft und funktioniert. Wenn es aber mal nicht so gut läuft, ist Castro vielleicht nicht der Spieler, der vorangeht, Zeichen setzt und dann halt einfach so ein Spiel rumreißen kann mit seiner Qualität. Der hat Qualität, die kann er auch auf den Platz bringen, gar keine Frage. Aber er braucht irgendwie so eine stimmige Mannschaft, die selber auch eine gewisse Qualität dann letzten Endes mitbringt. Das ist mein Eindruck bislang von Castro.
Ja, und einen klaren Auftrag. Also diese Unwucht im Kader, die du vorhin schon beschrieben hast, unter dem Stichpunkt Alter, die kann man ja auch ganz klar an Spielern festmachen. An Mario Gomez, 33 Jahre alt, den würde ich jetzt mal als unumstritten stehen lassen. Christian Gentner, 33 Jahre alt. Dennis Aogo, gerade verletzt, 31 Jahre alt. Andreas Beck, 31 Jahre. Gonzalo Castro, 31 Jahre. Das sind ja diese Spieler, die mit Erfahrung dieses junge, talentierte Team ergänzen sollen. Und was mir da schon immer aufgefallen ist im VfB, war in der Theorie funktioniert das sehr gut und hat das auch. Also gerade Becker Ogo haben ja die Kritiker mit dem Hashtag Reschke-Rampe schon Lügen gestraft in ihren ersten Auftritten, weil sie einen klaren Auftrag hatten, den sie dann auch in ihrem Rahmen ihre Möglichkeiten sehr gut erfüllt haben. Und ich fand aber, dieser Auftrag, den konnte ich, das sind ja vor allem jetzt Mittelfeldspieler, die da für den Unterschied sorgen sollen, den konnte ich in ganz wenigen Spielen nur ausmachen. Also wenn du mich fragen würdest, was war denn eigentlich die Rolle von Gonzalo Castro jetzt in diesen bisherigen 7 Spielen, dann müsste ich dir wahrscheinlich 3 verschiedene Antworten geben, wenn ich mir alle Spiele jetzt nochmal einzeln jetzt nochmal schnell vor Erinnerung rufe. Wenn du mich fragen würdest, welche Rolle hatte Christian Gentner, würde ich sagen, ja, der war halt mit dabei. Also der stand halt dann auf dem Flügel, weil offenbar konnte man den nicht rausstellen, aus welchen Gründen auch immer. Und da bin ich vielleicht auch zu weit weg von der Mannschaft und es ist dann respektlos von mir, da keinen sportlichen Mehrwert zu erkennen. Aber die sportliche Aufgabenverteilung, die ist in Unwucht geraten beim VfB Stuttgart. Und das ist dann das, was du ja bei Castro dann auch ansprichst. Dann kann der auch schwerer helfen. Weil er irgend so eine Rolle zwischen, er war nicht der Ausputzer auf der 6, das war eher Askar Sieber. Er war aber auch nicht der Antreiber auf der 8, das waren auch wieder andere Spiele. Er war mal auf dem Flügel und wusste aber dann gar nicht, okay, soll er jetzt mit Tempo nach vorne gehen oder geht es jetzt vor allem darum, den Gegenspieler aus dem Spiel rauszunehmen? Also er hatte bestimmt schon 3, 4 verschiedene Arbeitsaufträge in dieser Saison in 7 Spielen. Und dann ist es halt schwierig. Und Und das stellt dann auch eben die Frage nach der Mannschaftshierarchie auch. Da haben wir von Raphael im Forum eine Frage zu bekommen. Ich zitiere ihn mal. Es gibt eine Gruppe von Führungsspielern, Gentner, Zieler, Bartstuber, die entscheidend zur Entlassung von Wolf beigetragen hat, weil er zu wenig Fokus auf die defensive Stabilität legte. Weiß ich jetzt nicht, behauptet Raphael einfach. Diese Spieler priesen Korkut, weil er ihrer Forderung nachkam und mahnten auch in der Vorbereitung, den Defensivfußball in den Vordergrund zu stellen. Mit Korkuts Entlassung ist diese Strategie gescheitert. Die große Frage, kann ein neuer Trainer an diesen Führungsspielern vorbei ein mutigeres System spielen lassen? Oder hat der VfB ein Führungskräfteproblem? Ricky, was sagst du dazu?
Also was man definitiv gemerkt hat, da muss ich nochmal Hannes Wolf ansprechen, dass Hannes Wolf bei den älteren Spielern nicht so ein gutes Standing hatte. Das ist schon da aufgefallen, als er entlassen wurde, haben sich eigentlich fast alle jungen Spieler auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen bei Hannes Wolf bedankt. Und man hat schon gemerkt, dass gerade die jungen Spieler etwas mitgenommen waren von der Entlassung von Hannes Wolf. Und die arrivierten Spieler, die haben das einfach so hingenommen. Könnte man natürlich auch sagen, das sind Profis, die haben das schon mehrfach erlebt. Und vielleicht ist ein Benjamin Pavard einer seinem Förderer etwas dankbarer, als das vielleicht dann Daniel Ginczek zum Beispiel wäre.
Ja. Andererseits wissen natürlich auch erfahrene Profis, dass so Profis wie wir darüber dann auch sprechen, wer sich da öffentlich nochmal bedankt hat und wer nicht.
Ja, und Ginczek hat sich ja nach seinem Wechsel auch ziemlich deutlich positioniert, hat gesagt, aus seiner Sicht muss ein Trainer Bundesliga-Erfahrung haben, wenn er eine Bundesliga-Mannschaft trainiert. Das ist ja auch nochmal eine Aussage gewesen, die jetzt, sag ich mal, in Stuttgarter Fankreisen für Wirbel gesorgt hat und ich glaube auch nicht ganz unabsichtlich getroffen wurde. Also man kann schon davon ausgehen, dass die etwas älteren Spieler nicht ganz so angetan waren von Hannes Wolf. Es würde mich nicht wundern, wenn es innerhalb der Mannschaft schon so Strömungen gibt, dass einfach die Älteren da versuchen, ein Wörtchen mitzusprechen und das auch vielleicht durchzusetzen, dann weiß ich nicht, ob sie das im Training direkt dann dem Trainer mitteilen oder eher in privaten Gesprächen, das kann ich nicht beurteilen, aber es wirkt auf mich schon so, dass es eine sehr merkwürdige Hierarchie innerhalb des Vereins gibt, weil es sind ja immer wieder so dieselben Namen, die dann auftauchen, wenn es danach darum geht, wer hat jetzt den Trainer unterstützt und wer nicht, da fällt der Name Gentner halt ziemlich häufig und es ist auch auffällig, dass Christian Gentner, wenn ein neuer Trainer kommt, dann fast schon eine Leistungsexplosion hinlegt und danach, wenn das alles sich wieder eingeruckelt hat, dann etwas wieder abtaucht, möchte ich mal fast schon sagen. Und da würde ich mir natürlich auch in so Situationen wie jetzt, wie gestern zum Beispiel, andere Worte von Christian Gentner wünschen. Überhaupt in Krisensituationen fehlt mir da manchmal er als Kapitän, dass er vielleicht ein anderes Zeichen setzt. Und das sind zum einen die Interviews, aber auch das, was er auf dem Platz zeigt. Da gefällt mir Mario Gomez mit seiner Einstellung schon deutlich besser. Hm. Ja, das sage ich jetzt nicht nur, weil er gestern blutend am Boden lag und danach mit Turban weiter spielen musste. Ja, aber auch gegen Bremen hat Mario Gomez für mich einen ganz gehörigen Anteil dazu beigetragen, dass Schalke das Spiel noch gewonnen hat, weil er einfach sich enorm aufgerieben hat. Und das fehlt mir bei Spielern wie Christian Gentner, die auch lange dabei sind und als Führungsspieler vorangehen. Und ob die jetzt dann wirklich die Trainers irgendwie zu Fall bringen und irgendwelche Taktikvorlieben damit einbringen, das ist von außen natürlich überhaupt nicht zu beurteilen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß es nicht. Es gibt diese Gerüchte, ich weiß es einfach nicht. Ich könnte die Frage nicht beantworten.
Da fällt mir das Zitat von Odo Addo zu mir ein. Culture eats strategy for breakfast. Also ob du jetzt offensiv oder defensiv spielst, ist erstmal nicht so entscheidend wie du spielst und ob du gewinnen willst. Also ja, das wäre meine Antwort darauf, ob der Trainer eine defensive oder eine offensive Philosophie hat, ist in meinen Augen zweitrangig. Wenn du gewinnst, so wie das in der letzten Saison der Rückrunde war, dann hast du, dann bist du auch bei den Fans beliebt.
Und eins ist auch klar, keiner von den Jungs, die da auf dem Platz stehen, wollen absichtlich schlecht spielen. Ja, die wollen ja auch Erfolg haben, die lieben das ja auch.
Das ist
wenn
ja völlig klar.
Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich versucht, hier selber das Spiel zu zerschießen durch irgendwelche absurden Defensivtaktiken, die so gar keinen Sinn ergeben, gerade gegen so eine verunsicherte Mannschaft wie 96. Das glaube ich nicht. Also ich denke mal, da werden natürlich auch viele Fans sauer sein, dass es vielleicht nach außen hin so wirkt, dass gerade so Spieler wie Christian Gentner und Mario Gomez und vielleicht auch ein Andy Beck, dass die dann auch abtauchen, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist nämlich auch auffällig über die Jahre hinweg, dass dann oft der Kopf eingezogen wird von den Spielern, wo man sich eigentlich vielleicht ein klares Statement zur aktuellen Situation erwünschen würde.
Hätte ich jetzt also, bei Gomez gar nicht erwartet. Aber ich würde gerne noch über auf einen anderen Themenkomplex zu sprechen kommen. Ich glaube nämlich, ich habe vorhin unklar formuliert und ich sehe nämlich schon die aufgeregten Tweets und Foreneinträge von VfB Stuttgart-Fans. Denn als damals Taifun Korkut übernommen hat beim VfB Stuttgart, wurde diese Entscheidung zwar mit sehr viel Häme, Spott und zum Teil Entsetzen begleitet, das richtete sich aber nach dem, was ich dann so von VfB Stuttgart-Fans gehört habe, gar nicht so sehr gegen ihn als Trainer, sondern eher gegen die Entscheider, die diese Entscheidung getroffen haben, von Hannes Wolf zu Taifun Korkut zu wechseln, was den Blick auch ein bisschen auf Reschke und Wolfgang Dietrich lenkt, den aktuellen Präsident. Kannst du mir mal deine Einschätzung geben? Wer trifft da die Entscheidung? Wie fest sitzt Reschke im Sattel und ziehen die an einem Strang, der immer in die gleiche Richtung läuft?
Ja, die Frage stelle ich mir natürlich nach dem letzten Spieltag auch, nachdem sich Reschke hinstellt und letzten Endes sagt, der Trainer ist der Richtige, mit dem machen wir weiter. Die Trainerfrage stellt sich nicht. Und
sagt er Samstagabend.
Genau, 15 Stunden später hat sich die Trainerfrage erledigt, weil der Trainer entlassen wurde.
Also er hat natürlich gesagt, er hätte das gemacht, damit man Ruhe hätte. Aber
kann man auch anders machen, würde ich jetzt behaupten.
Es wirkt halt nicht sehr gut in der Öffentlichkeit. Darüber haben sie, also wenn das alles so geplant war, haben sie, glaube ich, diesen Öffentlichkeitsaspekt nicht ganz durchdacht.
Ja, und genau darauf bezieht er sich ja. Deswegen hat er es angeblich so gesagt, damit mehr oder weniger dann nicht die Kamerateams schon an der Mercedesstraße stehen, wenn sie am Samstagabend nach Hause kommen und ja, da schon darauf warten, was jetzt wo als nächstes passiert. Also nochmal zurückzukommen auf Reschke und Dietrich und die Entlassung von Hannes Wolf. Ich fand das damals äußerst fragwürdig, wie das abgelaufen ist. Wenn es wirklich stimmt, dass Hannes Wolf auf Michael Reschke zugegangen ist und gesagt hat, er erreicht nicht mehr alle in der Mannschaft. Das wurde ja kommuniziert von Michael Reschke und auch von Wolfgang Dietrich, dass es wohl so war. Erwarte ich mir natürlich, dass der Sportvorstand und auch der Präsident dem Trainer dann den Rücken stärkt. Also da würde ich natürlich schon gerne wissen, welche Spieler waren das, die Hannes Wolf zu dem Zeitpunkt nicht mehr erreicht. Und ich finde es dann wirklich unglücklich, wenn man dann als Sportvorstand sagt, ja gut, er hat gesagt, er erreicht nicht mehr alle, dann müssen wir ihn halt entlassen. Also das finde ich ist nicht der richtige Weg. Und ich glaube, damit ging es eigentlich los, dass viele Fans sehr, sehr sauer waren auf Dietrich und auf Reschke, dass sie da so schnell ja einfach die Flinte ins Korn geworfen haben, fast schon die erste Gelegenheit genutzt haben, um Hannes Wolf jetzt hier endlich abzusägen. So wirkte es nach außen hin, auf mich und auch auf viele Fans. So, und dann wird.
Ich dachte immer, dass Wolf gesagt hätte, er traue es sich selber nicht mehr zu, den Umschwung zu schaffen. Was ja ein bisschen was anderes ist, ja, als ich erreiche nicht mehr alle in der Mannschaft.
Ja, aber ich glaube, also wenn das so stimmt, muss man dazu sagen, gab es ja das Kabinengespräch nach dem nach der Schalke-Niederlage. Und da zielte schon viel darauf ab, dass Hannes Wolf, wie gesagt, nicht mehr alle in der Mannschaft erreicht, dass die das nicht umsetzen, was er vorgibt. Und es kann schon sein, dass er sagt, ich glaube, das funktioniert so nicht. Da wäre natürlich jetzt wichtig zu wissen, was wurde genau gesagt. Und wenn er das sagt, sage ich nochmal, erwarte ich, dass ein Sportvorstand vielleicht dann mit den Spielern spricht, die das betrifft. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viele das sind. Ja, jetzt gehen wir davon aus, das sind 3-4 Spieler. Dann finde ich trotzdem, dass man da den Trainer erstmal den Rücken stärkt. Weil was ist denn das für ein Zeichen an die Mannschaft, wenn man im Endeffekt sich der Leistung verweigert und damit einen Trainer zu Fall bringt? Also so offensichtlich, wenn das wirklich so war, finde ich schon, dass man da als Sportvorstand dazwischen hauen, das klingt natürlich jetzt auch wieder sehr polemisch, aber das finde ich, ist dann auch die Aufgabe eines Sportvorstands. So, und wenn du dann diese Chance ergreifst, deinen Trainer zu entbinden, ja, und jetzt das dann im Endeffekt noch so hinstellst, dass ja der Trainer selber gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, und dann als nächstes Taifun Korkut als deine neue Ideallösung präsentierst, ja, dass dann der ein oder andere nach Korkuts bisherigen Stationen schon so ein bisschen den Sportvorstand, auch Dietrich in Frage stellt, kann ich nachvollziehen, ganz persönlich. Also das waren jetzt einfach keine Entscheidungen, die für mich schlüssig und sinnvoll waren. Dass du den Trainer, der für eine gewisse Zukunft stand für den Verein, entlässt, wenn es mal nicht so läuft, und dann einen Trainer verpflichtest, der eigentlich so ein typischer Trainerkarussellkandidat war.
Ja.
Das war im Endeffekt ja absehbar, was da passiert. Das hat ja niemanden überrascht.
Ja, bis auf die Vertragsverlängerung im Sommer. Die war dann doch
also, vielleicht überraschend. Das war halt für die Mitgliederversammlung war das halt ihre Show, die sie da abziehen wollten. Max, ich war bei der Mitgliederversammlung und dachte, ich bin hier irgendwie bei Musikantenstadel. Das ging los damit.
Ist das was Gutes oder Schlechtes?
Das kannst du jetzt entscheiden. Für mich war es sehr grausam.
Nee, aber das geht los. Auf jeden Fall.
Dass du da sitzt und kurz bevor die Mitgliederversammlung losgeht, wird da die Sky-Zusammenfassung vom 4:1 gegen München eingespielt und der ganze Saal oder die ganze Halle fängt an zu jubeln, wo man schon mal so erstmal die Stimmung so richtig setzen möchte, dass das jetzt hier funktioniert, dass wir jetzt geht's wieder voran, wir agieren jetzt nur noch. Dann kommt als nächstes, dass dir dann mehr oder weniger durch die Brille verkauft wird, dass die Bilanzen und alles eigentlich scheiße sind, aber hey, wir haben 4:1 gegen die Bayern gewonnen. Das war eigentlich immer das, wenn irgendwelche negativen Meldungen kamen von Seiten der VfB-Vorstände, wurde immer auf dieses 4:1 gegen Bayern abgezielt. Also das war doch eine, und dann Korkut hat verlängert und die Co-Trainer auch noch, Mensch, super, ist doch alles geil, jetzt läuft's richtig gut beim VfB Stuttgart. Und das ist doch völlig naiv, dass du mit so einer, mit so einer Art und Weise versuchst da irgendwie billig ein paar Props zu ziehen, wie man in der Jugendsprache sagen würde. Das habe ich schon nicht nachvollziehen können. Da ist mir schon der Kamm geschwollen. Man hätte doch ganz offen und ehrlich sagen können, für uns hat Korkut eine Riesenleistung gezeigt, hat eine gute Arbeit geleistet. Wir freuen uns, dass wir mit ihm in die neue Saison gehen. Der Vertrag läuft aus, wir setzen uns im Winter zusammen. So, das wäre doch völlig in Ordnung gewesen und das wäre auch für Taifun Korkut in seiner Position völlig in Ordnung gewesen, weil er den VfB als Chance nehmen muss. Für ihn ist doch auch klar, dass wenn er in Stuttgart scheitert oder gescheitert wäre schon in der Rückrunde, dass seine Karriere als Trainer auch einen enormen Knacks genommen hätte, die sie jetzt auch genommen hat. Ja, das ist ja gar keine Frage. Aber da sich hinzustellen und wirklich nur so ein Bonbon an irgendwelche Mitglieder zu verteilen, indem man mit Korkut verlängert, ja, das hat wenig mit Professionalität zu tun aus meiner Sicht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich vor allen Dingen als komplette Vereinsführung dafür ausspricht. Da muss doch irgendjemand so viel Weitsicht haben und sagen, Leute, bleibt mal ein bisschen auf dem Teppich. Jetzt kommt der Herbst, da ist der VfB dafür bekannt, dass man die Trainer entlässt. Lass uns erstmal die Hinrunde abwarten und dann sehen wir weiter. So, das sind nämlich 3,5 Millionen, die der VfB Stuttgart jetzt an Herrn Korkut bezahlt. Der freut sich, dass er bis 2020 jetzt erstmal nicht viel zu tun hat. Also ich bin halt einfach entrüstet, das will ich damit zum Ausdruck, ich bin entrüstet darüber, was da für Entscheidungen getroffen werden und vor allen Dingen nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder und immer wieder. Und man kann natürlich sich auch fragen, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass immer wieder neue Sportvorstände in den letzten Jahren da das Sagen haben und auch neue Präsidenten, das ist ja ein Kommen und Gehen, das ist ja irre mittlerweile. Also in den letzten 4 Jahren haben wir 4 Sportvorstände beim VfB Stuttgart, von den Trainern möchte ich gar nicht erst reden. Also das nimmt Entwicklungen inzwischen oder Formen an, das hat nicht mehr viel mit Profifußball zu tun, was die Führung angeht beim VfB Stuttgart.
Meine Güte, ich könnte noch ewig mit dir über den VfB sprechen. Ich finde, da stecken auch noch so viele Anschlussfragen drin, aber unglaublich, wie lange wir jetzt auch schon tatsächlich über diesen Spieltag und damit auch Stuttgart gesprochen haben. Ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir jetzt eingeordnet. Wo es hingeht mit Stuttgart, das müssen wir uns jetzt eh angucken. Erstmal wird Andreas Hinkel übernehmen, vielleicht gibt es da ja den Wunder-Hinkel und dann wird alles wieder wunderbar schon unter ihm. Vielleicht müssen da aber noch weitere Schritte kommen. Definitiv wird es spannend, vor allem, weil es jetzt dann weitergeht nach der Länderspielpause mit 3 Spielen gegen Dortmund, Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Dortmund und Eintracht Frankfurt zu Hause und Hoffenheim dann auswärts. Das ist kein dankbares Programm, beziehungsweise, na gut, man kann es von der einen und von der anderen Seite sehen. Erwartet wird auch nicht so viel, aber Druck ist auch schon ordentlich auf dem Kessel. Das haben wir jetzt gerade ja auch schon gehört. Für Hannover 96, mit denen wir ja in dieses Segment hier reingegangen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz aufwachen, die gibt's auch noch. Die spielen jetzt dann in Leverkusen und dann zu Hause gegen Augsburg und zu Hause gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Und ich würde sagen, wir versuchen mal weiterzukommen durch den Spieltag und widmen uns dem 2:0 von Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf. Der dritte Sieg in Folge für Schalke, Phil, wenn auch ein zäher. Gegen Fortuna Düsseldorf tut sich Schalke schwer und vielleicht macht im Nachhinein vor allem ein Spieler den Unterschied, nämlich Weston McKennie. Aber wird es dem Spiel auch gerecht, wenn man es auf McKennie so ein bisschen eingrenzt, was ja viele der O-Tongeber nach dem Spiel getan haben? Was ist deine Meinung, Phil?
Zunächst mal, vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen hätten wir vielleicht fast die Diskussion von Stuttgart gehabt hier bei Schalke. Viele wollten ja schon den Trainer abgesägt sehen und jetzt 3 Siege in Folge.
Ja, da hatten wir jemanden im Schalke-Schwerpunkt, den Hassan, der hat gesagt, alles wird gut, alles wird easy.
Ja, da hat er recht.
Also nein, hat er recht,
ja. Die Qualität in der Mannschaft ist schon wirklich hoch. Wobei ich zu dem Spiel sagen muss, also ich habe selten erlebt, dass eine Mannschaft in der ersten Halbzeit so träge ist und in der zweiten Halbzeit so aufdreht. Also das ist ganz schwer, aus meiner eigenen Amateurerfahrung sozusagen, wenn du die erste Halbzeit schon nicht richtig im Spiel bist, die zweite Halbzeit dann als Mannschaft so gut zu spielen. Ich weiß nicht, ob das der Trainer war, aber ich glaube schon, dass Tedesco da in der Halbzeit irgendwie einen Schaller gefunden hat, der gesagt hat, Jungs, ab jetzt müssen wir mal was machen. Wir spielen Fußball und wir verdienen Geld damit. Und insgesamt, ja, McKennie stand bei dem Tor, glaube ich, ganz gut, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich persönlich habe, vielleicht werde ich mir jetzt einen Shitstorm enden, aber ich habe ihn jetzt nicht überrascht.
Du bist ja nicht auf Twitter, musst ja keine Angst haben.
Ja, also insgesamt muss ich sagen, fand ihn ganz gut, aber ich fand ihn jetzt nicht überragend. Er hat jetzt in 2 Spielen 2 Tore gemacht, ist ein junger Kerl und da war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, spielt ordentlich. Ja, da sehe ich andere Schlüsselspieler bei Schalke. Also wenn ich mir Naldo anschaue, muss ich fast sagen, letzte Saison überragend, diese Saison tut er sich ein bisschen schwer in meinen Augen. Wenn ich zum Tormann gehe, Fährmann hält Schalke im Spiel, hält überragend schon seit Wochen. Ich glaube, der spielt seit 127 Bundesligaspielen in Folge in der Startelf jetzt oder so irgendwie, war die Zahl, ich habe sie nicht ganz genau im Kopf. 117 Spieltage eben, habe ich es gefunden. Mhm. Was der für einen Job macht, der Fährmann für Schalke, ist nicht hoch genug anzurechnen, glaube ich, in den letzten 3 Spielen. Ja, und dann ähnlich wie bei Dortmund auch, die Einwechselspieler haben heute bei Schalke relativ gut funktioniert, glaube ich.
Mhm. Also da kam eben dann Marc Uth für Suazada in der 62. Conor Bianca für West McKennie in der 79. und dann Breel Embolo am Schluss noch der 88. für Franco Di Santo. Der hatte dann logischerweise den wenigsten Effekt. Ja, aber Ricky, es gab ja auch unter anderem die riesige Chance für Rahman, was sich jetzt so langsam als bekanntes Muster bei Fortuna Düsseldorf etabliert. Haben wir auch schon in der letzten Schlusskonferenz thematisiert. Gab es unter anderem gegen den ersten FC Nürnberg eine Chance, in der man alleine auf den Torhüter zuläuft, jetzt eben in der 4. Minute auch. Und das hätte sehr gut dann auch in eine andere Richtung gehen können. Wo würdest du denn Fortuna Düsseldorf leistungstechnisch einordnen, wenn du dich mal von der Tabelle, wo sie gerade auf Tabellenplatz 17 stehen, löst?
Ich glaube, sie haben ein paar Punkte liegen lassen, wo es durchaus möglich war, was mitzunehmen. Und deswegen stehen sie da, wo sie jetzt stehen. Aber insgesamt, finde ich, macht das Düsseldorf nicht schlecht, auch wenn sie Vorletzter sind. Vor allem Zimmermann und Zimmer haben mir zu Beginn der ersten Halbzeit ganz gut gefallen. Die haben ja auch dazu beigetragen, dass Rahman dann diese Möglichkeit hatte. Und da müssen sie halt einfach dann die Kisten machen. Und ich habe das Gefühl, dass sowohl Rahman als auch Hennings, so, da fehlt so ein Ticken. Ja, also manchmal hast du das Gefühl, sie brauchen etwas zu lange. Und das ist dann wiederum in der Bundesliga ja dann letzten Endes zu lang, um zum Abschluss zu kommen und dann die Tore zu machen. Aber im Prinzip macht Düsseldorf schon einiges richtig mit dem, was sie da auf den Platz bringen. Und ich glaube, dass sich Friedhelm Funkel dem auch bewusst ist, dass man da vielleicht zu Beginn der Saison ein paar Punkte mehr hätte auf dem Konto haben können. Und dann gehen vielleicht auch so Dinge rein, wie das Ding da von Rahman. Und dann spielst du das natürlich auch anders, weil Schalke in den ersten 30 Minuten schon so ein bisschen in alte Muster zurückgefallen ist, dass man oder die man aus den ersten 5 Spielen kannte. Und ich kann mir vorstellen, wenn Düsseldorf hier halt früh in Führung geht oder überhaupt in Führung geht, dass Schalke dann durchaus Probleme haben dürfte, zurückzukommen. Weil so richtig gefestigt wirken die auch noch nicht auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Den Eindruck hatte ich auch. Also bei Fortuna, die Choreo definitiv erstligareif, das war Champions League, die war richtig, richtig gut. Fand ich auch schön, dass die in der Berichterstattung den dafür berechtigten und verdienten Platz bekommen hat. Ist nicht immer so bei Fan-Choreos. Aber die Kaltschnäuzigkeit fehlt halt. Ja, und dann Phil hinten, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt Fehler nennen will. Also die Abstände haben nicht ganz gestimmt beim 0:1 in der 47. Minute und man hat vor allem Di Santo völlig unbedrängt flanken lassen. Es sind so Kleinigkeiten, mit denen sich die Fortuna gerade immer um wenigstens den einen Punkt gibt, den es ja dann für 0:0 gäbe.
Also ich glaube fast, ich würde die These aufstellen, dass Di Santo die Flanke nicht dahin bringt, wo er sie hinbringen wollte. Also der geht ein bisschen zu weit nach außen und zum Glück ist, ich weiß gar nicht, wer den Ball dann rein will, Serdar schnell genug im Kopf, um den Ball noch zurückzulegen. Aber ich glaube, da war ein bisschen Glück dabei bei der Flanke, beim 1:0. Und dementsprechend auch relativ schwer für Düsseldorf in meinen Augen zu verteidigen dann. Also die müssen es vorher verteidigen. Das Tor selbst kann ich so kaum verteidigen. Aber du hast recht, die müssen die Santo vorher stellen. Ja, da waren sie einfach auch, wie Ricky schon gesagt hat, in meinen Augen auch, denen fehlt noch so ein bisschen die Bundesliga-Erfahrung. Ich meine, Hennings ist schon lange dabei zum Beispiel, aber Bundesliga hat er auch noch nie so richtig gespielt. Rahman genauso, viele andere im Kader. Die brauchen vielleicht noch 2, 3 Spiele, bis sie sich ans Tempo gewöhnt haben. Keine Ahnung. Und vielleicht holen sie dann mal die Punkte, die sie brauchen.
Und beim 1:0 muss man vielleicht auch noch sagen, ich verstehe nicht, warum Zimmer einfach nur den Arm hebt und aufhört zu spielen. Also ich sage jetzt nicht, dass er die Aktion komplett unterbinden kann, aber so ein gewisser Druck hätte vielleicht schon dafür gesorgt, dass Serdar den Ball nicht in den Strafraumzentrum köpfen kann. Also das ist mir auch aufgefallen. Zimmer auch beim 2:0 nicht ganz unbeteiligt, als er da Bentaleb direkt den Ball anköpft. Also das ist auch etwas gewesen, was man vielleicht besser machen kann. Und dann hast du halt einfach mit Schalke eine Mannschaft, die diese Fehler nutzt und gehst halt ohne Punkt nach Hause.
Ja, beim 2:0 auch dieser abgefälschte Schuss von Bentaleb, muss man sagen, Rensing hält den überragend. Also das war eine Wahnsinnsparade in meinen Augen.
Ja, absolut. Wohlt.
Und dann ist Burgstaller aber da und hat am schnellsten geschaltet. Ja, auch wieder so eine Situation, wo einfach die Schnelligkeit bei Düsseldorf noch ein bisschen fehlt im Kopf vielleicht.
Was ich aber interessant finde oder positiv bei Düsseldorf ist, es gab jetzt kein Spiel, in dem man komplett chancenlos war. Auch in dem Spiel kommt man wieder zurück und kommt zu Abschlüssen. Also Morales hat abgezogen, einmal in der 59., der war noch relativ harmlos. In der 70. liegt es allein an Ralf Fährmann, dass das nicht der Anschlusstreffer wird. Und wer weiß, wie es dann noch gelaufen wäre. Es gab in der 77. noch eine Hereingabe von Rahmann, die Duxch dann nicht so wirklich verarbeiten konnte. Aber sie kommen quasi dann in diese Abschlusssituationen, was auf der anderen Seite ja auch die Frage aufwirft, Ricky, wie gefestigt ist Schalke 04? Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen in Frage gestellt, aber ich würde es jetzt gerne nochmal quasi nur auf die Verteidigung münzen, das ehemalige Prunkstück der Königs Blauen. Das war jetzt diesmal eine Viererkette mit Sané, Naldo, Mendil und Caligiuri auf den Außen. Wie hat die dir denn gefallen?
Also bei Naldo und Sané, Philipp hat das vorhin auch schon angesprochen, bin ich echt ein bisschen überrascht, dass da nicht die von mir erwartete Sicherheit bislang eingekehrt ist. Vielleicht hat es auch hier was mit der mit dem Saisonstart zu tun. Aber so richtig wohl wäre mir da jetzt als Schalke-Fan noch nicht. Also die wirken schon noch anfällig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Caligiuri ist noch weit davon entfernt, wieder an den Leistungen oder an die Leistungen ranzukommen, die er in der Rückrunde zum Beispiel gezeigt hat. Ja, also da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Ich weiß auch nicht so richtig, ob nicht vielleicht eine Dreierkette dann doch nicht so blöde wäre für Schalke. Er hat es ja probiert, Domenico Tedesco, aber vielleicht ist das auch noch eine Option. Ich kann das noch nicht so richtig greifen, wo das hingeht mit der Schalke Abwehr, weil die Qualität hat diese Abwehrreihe, definitiv. Also auch mit dem, was da noch nachkommen kann von der Bank, sind ja auch noch gute Leute, beziehungsweise einer zumindest, würde ich jetzt sagen. Aber ja, also so richtig wohl ist mir da auch noch nicht, wenn ich mir das angucke. Und ich bin gespannt, welche Rückschlüsse Domenico Tedesco da ziehen wird, weil er ja schon dafür bekannt ist, dass er eine sehr, sehr stabile Defensive erstmal haben möchte, bevor er dann den nächsten Schritt geht, die nächste Weiterentwicklung anpeilt, habe ich so das Gefühl. Da sucht man noch so ein bisschen nach der richtigen Abstimmung, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, was sagst du zu Mendil? Also da bin ich eigentlich eher der Meinung, dass er das gar nicht so schlecht macht bislang. Also da erkenne ich schon so ein bisschen, dass da was da ist, aber er braucht vielleicht auch die Sicherheit von den Innenverteidigern beziehungsweise von seinen Mitspielern um ihn herum. Wie würdest du den einkategorisieren in den ersten 7 Spielen bislang?
Ja, hat er, glaube ich, nicht alle Spiele gemacht. Alle, also ich weiß noch, dass sein Debüt, da hat man gemerkt, Tempo in der Bundesliga nochmal ein anderes als das, was er gewohnt ist. Dass die zweite Partie war das dann gegen Freiburg, da hat er mir wesentlich besser gefallen in seinen Offensivaktionen. Ich fand, gegen Düsseldorf war das jetzt eine durchwachsene Leistung, was sich aber negativer anhört, als ich es meine. Ich finde Jean Zimmer, der ja schon immer wichtig ist für Fortuna im Aufbau, also sowohl Giesemann als auch Zimmer wurden relativ gut aus dem Spiel rausgenommen und offensiv hat man Mendil auch einige Male vorne gesehen. Es hängt aber offensiv gerade eigentlich an anderen Spielern und das ist auch das, wo ich das größere Fragezeichen noch bei Schalke 04 habe. Also wenn ein Serdar oder wenn ein Bentaleb diejenigen sind, an denen deine offensive Kreativität hängt, dann kann das sehr gut funktionieren. Das sind beides sehr, sehr gute Spieler, die aber jetzt auch noch nicht nachgewiesen haben, dass sie gerade über 5, 6 Spiele in jedem Spiel hervorragende Leistung bringen. Und dann hast du den Weston McKennie, der so als Dauerläufer und Lückenstopfer und auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, der hat manchmal den Zweikampf geführt, den andere vielleicht gerne geführt hätten, aber es gerade aus irgendeinem Grund nicht können. Und dann habe ich dann gedacht, Mensch, Gott sei Dank haben wir den mit dabei. Und dann hatte er auch so quasi so einen Abstrahleffekt in die Mannschaft. Das hilft dir gerade, aber es steht auf sehr wackeligen Beinen,
finde ich. Und wenn ich mir angucke, dass jetzt Schalke jetzt zu Hause gegen Werder Bremen spielt nach der Länderspielpause, dann in Istanbul bei Galatasaray, in Leipzig, in Köln im DFB-Pokal, dann würde ich sagen, das ist alles andere als ein leichtes Programm. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie man da dann steht nach diesen 4 Spielen.
Dazu gibt es zu sagen, dass Rudi auf der Bank saß, 90 Minuten, ja. Bisher auch noch nicht so richtig in Schalke eingekommen ist, nach meinem Gefühl. Der könnte ja ein bisschen für Sicherheit und Kreativität im Mittelfeld sorgen.
Ja, wenn er.
Embolo ist auch noch so eine Personalie, die ich bei Schalke interessant finde, dass Tedesco da auch ein bisschen Abstand nimmt, den immer nur so Kurzeinsätze gibt oder nicht immer, aber häufig halt dann. Wundert mich auch, weil ich finde ihn eigentlich immer ein sehr belebendes Element für das Schalker-Spiel. Und vielleicht könnte er auch für diese ja, Offensivaktion sorgen, die kreieren, die du, da gebe ich dir recht, jetzt vielleicht nicht so von dem Serdar oder von dem Bentaleb erwarten kannst. Also ich weiß nicht, ob Breel Embolo von Tedesco als Spielertyp nicht so gefragt ist oder an was es da sonst liegen könnte.
Ich glaube, an den Stürmern kannst du genau das sehen, was ich glaube, Phil vorhin gesagt hatte. Der erste Fokus von Domenico Tedesco ist immer die Defensive und ich habe den Eindruck, dass er seine Stürmer in all den vergangenen Partien immer nach deren Anlaufverhalten und wie das zum Gegner passt ausgewählt hat. Und da hat er mal, Embolo hat zum Beispiel gegen Freiburg, glaube ich, gespielt, da haben sie in eine Dreierreihe angelaufen, weil sie das wollten, weil sie eben gesehen haben, da kriegt Freiburg Probleme, wenn man ihnen den Aufbau übers Zentrum zustellt, dann spielen sie auf den langen Ball, sind da noch nicht so ganz so passsicher. Jetzt gegen Düsseldorf mit Burgstaller und Di Santo ist man anders angelaufen, weil du zum Beispiel schon wusstest, wenn der Ball bei Eihahn ist, wird schwierig. Der ist extrem passsicher, der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, der ist da sehr erwachsen. Ein Sobotka, ein Boczek lassen sich immer wieder so fallen, dass sie immer anspielbar sind. Deswegen hat er da quasi auf den dritten, der mit anläuft, ein bisschen verzichtet und man hat nur so einen Zweieranlauf gewählt. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, ich meine, Marc Uth ist ja noch so eine Personalie, jetzt ist für die Nationalmannschaft nominiert und spielt erstmal nicht. Sagt auch einiges, ehrlich gesagt, über den Zustand der Stürmerposition in der Nationalmannschaft. Aber ich habe den Eindruck, Tedesco wählt seine Stürmer tatsächlich gerade eher nach dem, was können sie eigentlich gegen den Ball tun und hofft halt dann darauf, dass ihnen vorne halt einfach mal was gelingt, so wie es jetzt Burgstaller gelungen ist.
Ja, interessant finde ich auch die Personalie Di Santo. Als es im Bayern-Spiel, was glaube ich war, die Situation, als sehr offensichtlich gegen Tedesco wettert. Und Tedesco ist ja auch ein junger Trainer. Und dass der heute spielt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, der spielt die Vorrunde nicht mehr, Di Santo. Offensichtlich hat Tedesco dann doch ein gewisses Händchen, um Situationen zu managen. Und die Spieler, ja, gut organisiert zu haben. Fand ich sehr ja, bemerkenswert, die Situation, dass der heute spielt, insgesamt.
Überhaupt finde ich, dass Tedesco so auf Di Santo setzt, in der kompletten Amtszeit eigentlich, finde ich überraschend. Weil Di Santo für mich zwar ein Arbeiter ist, viel macht, das stimmt schon, aber ja, jetzt besondere Torgefahr konnte er in den letzten Jahren, muss man fast schon sagen, auch nicht unbedingt nachweisen.
Die Magie ist weg, die er macht.
Ja, also ich weiß nicht so richtig, ob Tedesco da nicht vielleicht auch mal umswitchen müsste, aber nach dem, was du gesagt hast, Max, da gebe ich dir recht, ist es natürlich ein Spielertyp, der vielleicht durch andere Stärken besticht und deswegen seinen Startplatz rechtfertigt. Aber es ist schon interessant, dass er so an Di Santo festhält. Mhm.
Na gut, wir gucken uns an, wie Schalke jetzt dann nach der Länderspielpause das weiter gestaltet. Fortuna Düsseldorf seinerseits muss jetzt dann zu Eintracht Frankfurt reisen in 2 Wochen und darf dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Ulm die Eintracht Frankfurt Zwinger antreten im DFB-Pokal. Jetzt haben wir noch 2 0:0 Partien, über die wir sprechen wollen. Beginnen würde ich gerne mit dem 0:0 von Freiburg gegen Leverkusen, wo ich den Eindruck hatte, Ricky, da ist der Matchplan voll aufgegangen. Also bei einer Mannschaft, beim zweiten bin ich mir nicht so sicher. Aber Freiburg hatte sich offenbar genau das vorgenommen, was wir dann auch beobachten konnten. In der ersten Halbzeit ging es vor allem darum, Leverkusen offensiv lahmzulegen und vor allem Havertz aus dem Spiel zu nehmen. Und mit dem Seitenwechsel kam dann Waldschmidt, sicherlich auch ein Faktor, dass Niederlechner verletzt raus musste. Man hat ein offensiveres 4-4-2 gespielt und hatte plötzlich Ballbesitz. Also das ist ganz interessant. In der ersten Halbzeit 31% Ballbesitz für den SC Freiburg, in der zweiten Halbzeit 55% Ballbesitz, hat sich einmal gerade gedreht und man hat auch Chancen kreiert und war mit dem Pfostenschuss von Waldschmidt in der 90. Minute näher dran am Sieg als Leverkusen. Hat dir der SC Freiburg in Summe auch besser gefallen als Leverkusen in diesem Spiel?
Ja, aus dem Grund, dass Freiburg das erstmal ganz gut begonnen hat, fand ich. Sie haben sich natürlich darauf konzentriert, die Leverkusener möglichst vom eigenen Tor wegzuhalten. Und ich fand es dann schon beachtlich, dass es hier wieder die Manndeckung gab gegen Havertz. Kann man, denke ich mal, schon so interpretieren, dass ihm ein Spieler abgestellt wurde. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, überraschenderweise. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass die Leverkusener sich vielleicht dann versuchen, in den Strafraum zu kombinieren. Ich fand, das hat man gegen Lanaka ja schon gesehen, dass die Leverkusener die Qualität haben, dann auch mal durch Kombination, durch Steckpässe und so gefährliche Aktionen hervorzurufen. Das hat mir total gefehlt. Und dann wurde Freiburg mit zunehmender Spielzeit auch etwas mutiger. Und aus meiner Sicht wäre das in Ordnung gegangen, wenn Leverkusen das Spiel verloren hätte. Aufgrund dessen, dass es in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht auch ausgeglichener war, Freiburg sogar die klareren Chancen hatte. Es gab ja auch noch diese Situation, ich glaube in der 73. Minute habe ich mir das notiert, diesen langen Ball auf Günther, und Weiser sieht da nicht so besonders gut aus und das ist eigentlich eine Aktion, da muss eigentlich das 1:0 draus resultieren. Das waren schon hochkarätige Chancen und den Pfostentreffer hast du ja schon angesprochen in der Schlussphase des Spiels. Das war von Leverkusen, ich sage mal, fast schon erschreckend schwach. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft.
Andererseits aber auch 10:0 Torschüsse in der ersten Halbzeit pro Leverkusen.
Ja, da hat Leipzig zum Beispiel mehr Profit draus geschlagen. Jetzt, glaube ich, genauso viele in der ersten Halbzeit gegen Nürnberg. Das stimmt, aber ja, wie viel ging davon auf? Also waren das alles Torschüsse direkt aufs Tor, ja? Also
nein, kein einziger aufs Tor. Das ist genau die Achillesferse dieser Argumentation. Hast du perfekt offengelegt, Ricky. Die Qualität.
Ich habe gerade überlegt, was da so aufs Tor ging. Das würde ich nämlich gerade nachhaken. dann hat mich mein Eindruck nicht getäuscht.
Ich muss ja ehrlich gestehen, zum Anpfiff des Spiels wusste ich noch nicht, dass ich heute Abend hier dabei sein darf und habe das Spiel nicht gesehen. Wollte mich vorbereiten, habe die Zusammenfassung angeguckt und es kam genau 3 Szenen. Also das Spiel scheint nicht so viel hergegeben zu haben insgesamt.
Ja, mal, wie sich Christian Streich aufregt und dann der Pfostenschuss.
Ich weiß es gar nicht. Also das sagt man natürlich gerne bei 0:0 Spielen, dass es taktisch ach so interessant gewesen wäre. Aber ich fand schon, dass die erste Halbzeit dahingehend bemerkenswert war, wie es Leverkusen trotz der unbestrittenen Qualität im Kader nicht geschafft hat, etwas zu kreieren, was wirklich Gefahr ausgestrahlt hat. Also ja, 10:0 Torschüsse, aber eben halt auch sehr, sehr ungefährlich, dass wenn Havertz gerade aus dem Spiel genommen ist, was Freiburg herausragend gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, dass dann im Grunde jegliche Kreativität den Leverkusenen abhanden geht. Das fand ich interessant. Und beim SC Freiburg hat mich beeindruckt, wie man den Niederlechner-Ausfall weggesteckt hat und auch wie fluide man dann auch einfach auf ein 4-4-2 umstellt. Koch rutscht von der Sechser-Position auf die Innenverteidigung und hat mir in beiden Rollen super gefallen. Also sowohl als Sechser fand ich ihn klasse, als auch als Innenverteidiger hat er auch diesen Pass dann auf Günther geschlagen, der dann fast zu dem 1:0 in der 73. Minute geführt hat. Also dahingehend war es dann schon ein interessanteres Spiel, wo ich dann aber auch sagen würde, von der Gesamtkonstellation her kommt der SC viel, viel besser aus dieser Partie raus als Leverkusen, die sich das zwar irgendwie auch sehr positiv geredet haben im Nachgang, also Heiko Herrlich und Rudi Völler waren eigentlich relativ zufrieden, also überraschend zufrieden dafür, dass es jetzt 0:0 war beim aktuell Tabellenelften und man selbst steht ja auf Tabellenplatz 14. Aber es hatte irgendwie schon was, also kein gutes Spiel für Zusammenfassung, aber ein gutes Spiel, uns über 90 Minuten zu gucken, wenn man sich begeistern kann dafür.
Insgesamt muss man ja sagen, wenn man sich die Leverkusener Stadtelf anschaut, das Potenzial in der Mannschaft ist ja, also eigentlich müssen die ganz vorne mitspielen, wenn man sich nur das Potenzial anschaut. Volland, Havertz, Brandt, Alario vorne drin. Deshalb weiß ich gar nicht so recht, was mit der Saison von Leverkusen anfangen soll. Die sind nicht wirklich konstant für das Spielermaterial, was sie haben. An was es liegt, kann ich leider auch nicht sagen.
Es fallen für mich auch immer pro Spiel zu viele Spieler ab. Also zum Beispiel so Mitchell Weiser hatte heute nicht seinen besten Tag aus meiner Sicht. Dann hast du mit Dominic Kor einen Spieler gehabt, der für die wichtige Position, die er begleitet, heute auch nicht so gut war. Und wenn dann der Rest nur auf maximal Normalniveau agiert, dann reicht es halt auch nicht, um 3 Punkte aus Freiburg mitzunehmen. Also das sind so ein paar Baustellen, die dann Leverkusen vielleicht auch noch in den Griff kriegen muss. Ich weiß nicht, was man von Dragovic erwarten darf, ja, der ja auch immer zwischen Innenverteidigung und Sechserposition so ein bisschen gependelt ist, zumindest in der ersten Halbzeit, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ist vielleicht auch nochmal eine bestimmte Herausforderung, die man erstmal so bewältigen muss. Ja, aber es sind für mich dann immer zu viele Spieler, die nicht die Leistung bringen, die man eigentlich von denen gewohnt ist, pro Spiel halt. Dann sind immer unterschiedliche, sind nicht immer die gleichen, aber das summiert sich dann halt und dann fehlen dir die Punkte und die werden die Leverkusener wahrscheinlich dann später brauchen, um ihre Saisonziele zu erreichen.
Und zu Freiburg will ich kurz sagen, ich habe den Eindruck, dass, du hast es vorhin erwähnt, Max, Mechanismen, die einstudiert werden vom Training, im Training. Ich habe schon den Eindruck, dass der Streich in Freiburg schon seit Jahren überragende Arbeit leistet mit den Spielern, die er hat, mit dem Material, Mechanismen, die er einübt. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Wenn es da Veränderungen gibt während dem Spiel, dann reagieren die Spieler ganz cool und füllen die Position oft aus. Das ist schon bewundernswert in meinen Augen, Freiburg.
Auch wie er Spieler wieder stark macht. Ein Gondorf zum Beispiel, den habe ich eigentlich für mich total abgeschrieben. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, blüht wieder auf, aber das ist ein anderer Gondorf als den wir zuletzt dann mal gesehen haben. Also das ist schon eine Qualität, die Christian Streich da in Freiburg entfaltet. Finde ich sehr interessant und muss man, denke ich, auch immer wieder hervorheben, weil das ist sehr ungewöhnlich für so einen kleinen Verein, dass es so gut funktioniert.
Ja. Und wenn man sich für Taktik interessiert, dann können die geneigten Hörerinnen und Hörer mal darauf achten, was die Freiburger mit ihrem Deckungsschatten machen. Das ist unglaublich. Also Höfler und Gondorf haben Tah und Bender so schlau zugestellt oder sind sie angelaufen, dass in ihrem Rücken nichts anspielbar war, obwohl da Chor relativ häufig dann frei war. Alle anderen waren so ein bisschen in eine Manndeckung genommen, vor allem Havertz. Und das war so interessant zu sehen, wie gut die das gemacht haben. Also da hast du das eben gesehen, dass sowas kommt nicht von alleine. Es gibt Spieler, die haben dafür ein Gefühl für den Raum hinter sich. Es gibt Spieler, die haben kein Gefühl. Die beiden gehören auf jeden Fall dazu. Aber denen wurde auch ein klarer Auftrag mitgegeben. Das wurde vermutlich auch einstudiert. Und das hat in der ersten Halbzeit herausragend geklappt. Und dann musste Leverkusen immer auf den Flügel gehen. Und da haben sie mal ein Duell gewonnen oder sie haben es nicht gewonnen. Sie sind aber auch ganz oft in Unterzahlsituationen reingelaufen. Das war wirklich sehr, sehr gut verteidigt von Freiburg. In der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen mehr hin und her, aber das ist auch irgendwie logisch, wenn du ein bisschen mehr in die Offensive investierst. Da stand halt dann Freiburg häufig mal etwas höher und dann konnte Leverkusen seinerseits umschalten. Aber
Matthias Sammer hat es sehr schön erklärt bei Eurosport, genau das, was du jetzt angesprochen hast, wie toll Freiburg das verteidigt hat. Und was ich vielleicht noch zu Leverkusen kurz sagen möchte, ist, dass mit Sicherheit auch die Schlussphase in der Euroleague dazu beigetragen hat, dass man vielleicht dann nicht mehr die Körner hatte, wie man so schön sagt, in der Schlussphase da richtig dagegen zu halten. Also, weil das war ja auch ein sehr nervenaufreibendes und kräfteraubendes Spiel. War vielleicht so nicht zu erwarten gegen den Gegner, aber Leverkusen tut sich halt aktuell relativ schwer, egal mit wem.
Sie bekommen gerade nichts geschenkt und dafür ist aber dann die Bilanz, da kann man dann Rudi Völler schon recht geben, ja gar nicht so schlecht. Also eben aus den letzten 6 Pflichtspielen 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und die Niederlage war ja gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns am letzten Spieltag, wo man die Chance aufs 3:0 vergeben hat und dann noch 2:4 sogar verloren hat. Mein Gott, es fühlt sich an, als wäre das schon wieder ewig her. Ein letzter Aspekt noch bei dem, wie Freiburg zugestellt hat, ist mir auch wieder sehr aufgefallen, dass es Leverkusen nicht hilft, dass sie Radetzky in ihren Spielaufbau überhaupt nicht einbinden. Also das, was Höfler und Gondorf da sehr gut gemacht haben mit dem Zustellen, dem hätte man auch begegnen können, wenn man Radetzky weiter rausschiebt und in den Spielaufbau mit einbezieht, so wie es zum Beispiel die Bayern mit Neuer machen und wie Leverkusen das durchaus früher mit Leno hin und wieder mal gemacht hat. Dann müssen nämlich die gegnerischen Spieler noch mehr laufen, um das Verschieben beibehalten zu können. Du kannst deine Innenverteidiger breiter stellen, deswegen kriegst du andere Passwinkel im Aufbau. Das ist mir aufgefallen bei Leverkusen, dass das mit Radetzky überhaupt noch nicht stattfindet. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Aber aktuell fehlt es. Es geht jetzt dann weiter für Leverkusen zu Hause gegen Hannover 96, dann in Zürich beim FC Zürich und in Werder Bremen, bevor man dann in Gladbach um den DFB-Pokal spielt, also um die nächste Runde des DFB-Pokals. Und der SC Freiburg muss dann nach Berlin reisen nach der Länderspielpause und spielt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und seinerseits bei Holstein Kiel im DFB-Pokal. Lasst uns zum zweiten 0:0 dieses Spieltags kommen. Das war dann vielleicht etwas weniger ereignisreich als das in Freiburg. Aber, Phil, das muss man Mainz erstmal nachmachen. Nach 7 Spieltagen steht man auf Platz 7 mit einem Torverhältnis von, Achtung, Stifte raus mitschreiben, 4:4 Toren. Das ist dann auch eine Qualität. Auch gegen Berlin gibt es die weiße Weste. Aber nach vorne ist man auch gewohnt harmlos. 3 Szenen waren für das Spiel entscheidend. 2-mal verpasst Hertha durch Ibišević und Selke per Kopf knapp die Führung. Und einmal wird Burkhardt im Strafraum gefoult, aber weder der Schiedsrichter Schlager, apropos Musikantenstadel von vorhin, noch der Video Assistant Referee ahnten das Foul. Lass mal damit beginnen, denn bei einem 0:0 kann man durchaus mal auf die wenigen Szenen eingehen, wo ein Strafstoß hätte passieren können. War es für dich dann auch eine Fehlentscheidung, dann nicht zu pfeifen oder im Nachhinein einzugreifen?
Ja, absolut. Also das war ein Foul, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Aber gut, das sagt jeder und jemand anders hat eine andere Meinung. Prinzipiell ist für mich überraschend, wenn wir beim Thema sind, VAR, dass wir überhaupt drüber diskutieren, groß schon wieder nach der WM. Dachte ich eigentlich, okay, vielleicht haben wir es jetzt in der Bahn, wo es halbwegs funktioniert, aber nein. Wir sind wieder da, dass wir jeden Spieltag diskutieren. Das liegt vielleicht auch in unserer Natur als Deutsche. Ich weiß es nicht. Prinzipiell bin ich der Meinung.
Es hilft auch, wenn man einen 3-stündigen Podcast zur Bundesliga macht. Dann wird man auch zur Diskussion angeregt.
Vielleicht. Aber prinzipiell war meine Meinung schon von Anfang an zum Video Assistant Referee. Es ist gut, dass er eingeführt wird. Man braucht ihn. Ich finde es gut. Ich bin totaler Unterstützer. Was ich nicht verstehe, ist, dass man irgendwie im Fußball versucht, dann die Welt neu zu erfinden, das Rad neu zu erfinden. Warum machen wir es nicht einfach so wie im American Football, dass die Trainer bestimmen, wann der eingreifen soll? Dann nimmst du auch Druck von den Schiedsrichtern und das bleibt mir ein Rätsel. Ich würde es gerne so sehen, aber ja, das ist nur meine Meinung.
Interessant, ich habe dich nur nach der einen Szene gefragt und du machst das ganz große Fässchen hier auf. Hast dich offenbar noch nicht müde geredet nach so vieler Zeit, aber da merkt man halt auch den Podcast-Profi. Wir können einfach, was wir können, ist reden.
Ja, warum ich darauf komme auch, es gab heute wieder insgesamt oder im Spieltag 4 oder 5 Szenen. Dortmund, du hast es angesprochen, da gab es auch 2 Szenen. Ich kann es nicht verstehen. Also warum greift er dann nicht an, der Schiedsrichter, wenn er es am Fernsehen sieht? Ja.
Also für mich ist das so, ich glaube, nach dem etwas unglücklichen Start in die Bundesliga-Saison gab es die Anweisung, sich etwas mehr zurückzuhalten. Und jetzt fehlt da noch so das richtige Maß, habe ich das Gefühl. Also es wird sich eher mal zurückgehalten, als dass man was sagt. Das war ja auch ein Kritikpunkt zu Beginn jetzt der neuen Bundesliga-Saison, dass sich zu häufig eingeschaltet wird, vor allen Dingen, wenn es nicht klare Fehlentscheidungen sind. Und ich denke mal, dass genau deshalb die Szenen in Dortmund und auch jetzt hier in Mainz nicht nochmal überprüft wurden. Obwohl ich bei euch bin, das ist für mich ein klarer Elfmeter, der schon vom Schiedsrichter vielleicht gesehen werden muss. Und wenn der es nicht sieht, dann gibt es halt den VAR genau für diesen Fall und dann muss der eingreifen. Mhm.
Aber davon abgesehen, jetzt von irgendwelchen nicht gegebenen Strafstößen, das kann leider eben einfach immer noch passieren im Fußball. Jetzt haben wir 23 Mainzer Torschüsse, 11 von Hertha BSC, Ricky, und von diesen 23 Mainzer Torschüssen kamen nur 3 aufs Tor selbst. Kannst du an irgendetwas festmachen, woran das liegt?
Ja, also ich habe auch mal die Statistik hier bemüht. 19 Torschüsse braucht Mainz für ein Tor im Schnitt. Es dürfte sich vielleicht sogar noch mal ein bisschen nach oben entwickelt haben, nach dem Spiel jetzt gegen Hertha. Ja, ist schwierig zu sagen. Also es fehlt wirklich so irgendwie das letzte Quäntchen Glück, kann man das so sagen, weil Mateta auch eine gute Chance hatte. Vielleicht ist es so, dass wenn mal die Kugel reingeht, dass man dann besser ins Laufen kommt, weil im Prinzip finde ich die Spieler, die Mainz vorne hat, schon ganz gut. Also das ist auch jetzt, finde ich, die fallen nicht so sehr ab. Und bei dem Mateta hat man halt das Gefühl, dass er mal eine Kiste braucht, um einfach ins Laufen zu kommen. Aber wir haben das, glaube ich, vorhin schon mal besprochen. Oder ich weiß nicht, ob ich es woanders gehört habe. Auf jeden Fall kommt mir das gerade so vor, als hätten wir es schon besprochen. Und zwar, wenn es halt dann nicht klappt mit dem eigenen Tor, dann ist es wichtig, dass du hinten keins bekommst, sodass du das Spiel halt nicht verlierst. Und das macht Mainz halt hervorragend. Also ich glaube schon, dass Mainz, wenn sie weiter so konsequent hinten verteidigen und das so gut machen, also das finde ich schon herausragend, muss man wirklich sagen, was Sandro Schwarz da mit seiner Mannschaft defensiv auf den Rasen bringt, dann werden auch irgendwann die Erfolgserlebnisse vorne kommen. Also da bin ich mir relativ sicher, weil sie haben ja die Abschlüsse. Das ist ja schon mal was. Also es ist ja nicht so wie beim VfB Stuttgart, um nochmal darauf zurückzukommen, die einfach gar keine Torabschlüsse haben, sondern die sind da. Und ich denke mal, darauf sollte man aufbauen. Und dann kommt der Rest irgendwann von alleine. Aber ähnlich wie bei Düsseldorf könnte es sein, dass ich das dann vielleicht mal irgendwann recht, dass Mainz zu wenig aus dem macht, was sie momentan auf den Platz bringen. Also gerade wenn du so eine gute Defensive hast, wäre es halt schön, wenn du vielleicht mit 1-0 in Führung gehst. Also,
was ja total grotesk ist, dass wir hier diagnostizieren, sie machen zu wenig aus dem, was sie auf den Platz bringen, und gleichzeitig haben sie mit 4 Toren 9 Punkte erzielt.
Ja, gut. Aber ich seit 6 Stunden, glaube ich, kein Tor geschossen. Oder seit 6 Stunden, habe ich gehört, haben sie kein Tor geschossen jetzt, Mainzer. Also man muss schon auch mal ein Tor schießen, um Punkte zu holen in der Bundesliga, glaube ich. Oder wichtige Punkte.
Das ist ja klar. Das ist jetzt auch nicht so die, also da werden wir jetzt auch nicht die Druckerpressen landesweit anhalten können, um da das als Breaking News verkaufen zu können. Das ist natürlich klar. Also der letzte Treffer war, die letzten beiden Treffer waren im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und wenn wir uns kurz erinnern, dass da noch ein Fabian Giefer durchaus mitbeteiligt war, dann würde ich sogar dann das nur als halbe Türchen zählen lassen. Jobbermann hatte die meisten Chancen jetzt in dem Spiel. Aber ich finde das schon ganz interessant, dass du, Ricky, das jetzt nicht an fehlender Qualität der Spieler festmachst. Ich habe nämlich ein bisschen den Eindruck, dass sich das so als Narrativ gerade etabliert bei Mainz 05, bei der medialen Betrachtung von Mainz 05. Und das würde ich nämlich auch gar nicht so sehr sehen. Also Mateta bringt eine Physis mit rein, die man ganz lange nicht mehr hatte. Jobbermann hatte die Abschlüsse. Jedem Abschluss von Jobbermann ging ein toller Laufweg in den Strafraum voraus. Er hat dann nur immer den Ball nicht richtig erwischt und hatte ein bisschen Pech. Sie haben jetzt hier ein paar mehr Schüsse, hätten sie von außen auch nehmen sollen. Das war so eine Ansage von Sandro Schwarz. Sie haben auch 11 ihrer 23 Schüsse von außerhalb des 16ers mal genommen, aber auch da nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, Phil, denn du bist ja so ein Jugendspezialist. Es ist einfach eine sehr junge Mannschaft und im Defensiven sehen wir das interessanterweise nicht. Da spielt man unglaublich gut, hatte in zwei Situationen hier Glück, aber ansonsten blitzsauber verteidigt, und im Offensiven sehen wir es halt gerade, dass es eine junge Mannschaft ist.
Ja, da hast du schon recht. Also insgesamt auch bei Mainz muss man sagen, der Weg, den sie eingeschlagen haben mit unter dem Trainer, ist mir sympathisch, mir selbst sehr sympathisch. Sie haben viele junge Spieler, viele, die man auch nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wenn man kein Kenner ist in der Szene, und machen es defensiv schon sehr gut. Offensiv hast du recht. Also da fehlt die Abgeklärtheit hier und da. Burkhardt bemüht sich, oder ja, ist mehr als bemühen, er bewegt sich sehr viel, sehr engagiert, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen das Glück, genau wie bei Mateta. Ja, sie haben halt leider keine Zeit, nächstes Jahr ist es zu spät, also sie müssen schon noch irgendwann diese Saison anfangen, Tore zu machen.
Aber wie gesagt, 9 Punkte jetzt, also aktuell Tabellenplatz 8, da ist jetzt auch nichts angebrannt, und vor allem, wenn du weiter so gut verteidigst, also das fand ich wirklich erstaunlich. Mainz hat mit einer Raute gespielt, mit Boetius auf der 10, Kunde auf der 6, und Baku und Jobbermann waren dann eben die Außenspieler, aber eben etwas in die Halbräume eingerückt, und Jobbermann oft mit so Diagonalläufen in den Strafraum. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, und Rauten haben ja eine große Anfälligkeit für Flügelspiel des Gegners. Das gegen Kalou und De Rochon, da muss ich sagen, Respekt, das war mutig, das hätte auch schief gehen können, aber man hat das super wettverteidigt. Kunde und Niakate haben eine 100%ige Zweikampfquote. Kunde hatte 12 Balleroberungen, Niakate 9. Bell hatte 7 klärende Aktionen, Jobbermann auch 9 Balleroberungen. Also die haben einfach alles da hinten raus verteidigt, und das gegen eine Mannschaft, die ja gerade auch nicht mit Gegenwind und ansteigendem Berganstieg irgendwie zu tun hätte, sondern die kommen gerade mit Rückenwind aus einem Heimsieg gegen den FC Bayern. Also muss ich sagen, das, was du auch sagst mit dem, wie man das jetzt gerade angeht bei Mainz 05, finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, auch untypisch für die Fußball-Bundesliga, und da finde ich es dann auch schön, wenn das belohnt wird mit 9 Pünktchen aus 4 Toren.
Und ja, ich glaube auch, Quaison, wenn der zurückkommt, ist auch nochmal eine Qualität, die sie da vorne im Sturm drin haben. Ich fand Holtmann in den ersten Spielen gar nicht so schlecht, hat auch ein gewisses Tempo mit ins Spiel gebracht, und den hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung, wenn ich ehrlich sein soll, jetzt für diese Saison, aber das scheint auch ein Spieler zu sein, den man mal beobachten muss, und wen ich wirklich auch nochmal herausstellen möchte, hast du gerade auch schon getan, ist natürlich Niakate, der da einfach mal nach mal eins kommt und spielt, stark spielt. Du merkst im Endeffekt gar keinen qualitativen Abfall, trotz des hochkarätigen Abgangs von Diallo. Also das ist schon auch wahnsinnig gut gescoutet, muss man wieder mal sagen. Das ist nicht nur Glück. Also kann man nicht immer sagen, Mensch, die haben ja Glück, dass sie die richtigen Spieler verpflichten. Das ist richtig gut, was da in Mainz an Arbeit geleistet wird. Und ich wünsche es den Mainzern irgendwie, dass sie sich da natürlich auch mal belohnen und vielleicht eine Saison schaffen, wo es schon am 25. oder am 28. Spieltag feststeht, dass sie nicht runter müssen. Das könnte dem Umfeld auch mal ganz gut tun. Ja, also ich gucke mir die Mainzer in dieser Saison bislang ganz gerne an, weil ich finde, sie machen schon, auch wenn man kritisieren kann, dass sie die Chancen nicht nutzen, aber wieder eine Menge aus den Gegebenheiten.
Mhm. Brosinski noch verletzt, für den spielt Mwene, darf man auch nicht vergessen. Aaron Martin hatte 6 Torbeteiligung leider nicht, aber Torschussbeteiligung bei diesem Spiel. Wir sollten aber noch einen kurzen Blick auf Hertha BSC werfen, Phil. Ich habe es gerade schon angesprochen, Pardade hat es auch selber thematisiert, es ist jetzt die größere Leistung, sei es nicht zu Hause gegen Bayern München zu gewinnen, sondern auswärts bei Mainz 05, das ist auch so eine typische Dardai-Aussage, da sitzt der Schalk auch schon so ein bisschen im Nacken. Aber wie würdest du denn diesen Auftritt von Berlin einordnen?
Du hast mir meinen Aufhänger geklaut, das hatte ich mir auch notiert, den Spruch von Dardai.
Das tut mir sehr leid.
Nee, Quatsch, alles gut. Prinzipiell sehe ich auch die Entwicklung in Berlin sehr gut. Und der Dardai, der ist, glaube ich, auch so lange im Amt wie die letzten 10 Trainer vor ihm nicht in Berlin. Schlägt sich jetzt schon über Jahre sehr gut, bringt auch immer wieder, zaubert auch immer wieder Spieler aus dem Hut. Ich meine, Plattenhardt hat sich wahnsinnig entwickelt, der spielt eine richtig gute Saison. In Relation zu den Wechselgerüchten, die es gab und der ganzen Situation vor der Saison, finde ich, agiert er super professionell und der Leistung hat es keinen Abbruch getan. Kalou war mal so, letztes Jahr irgendwie hatte ich das Gefühl im Tief. Da habe ich aber inzwischen auch wieder den Eindruck, der ist richtig gut eingebunden, der ist im Kopf da, macht einen guten Job und Ibišević ist so der Dauerbrenner in der Bundesliga. Egal, wo du den spielen lässt, beziehungsweise egal bei welcher Mannschaft, der ist einfach immer da und immer für ein Tor gut und die Kombination insgesamt in der Mannschaft.
Ah, da stelle ich mir den Ricky gerade so mit leicht schmerzverzerrtem Gesicht vor.
Er hat ja auch mal für den VfB erfolgreich gespielt.
Ja, absolut.
Es ist schon ein Spieler, der, glaube ich, wenn er nicht ganz so zufrieden ist, das auch nach außen trägt. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken.
Ja, aber Leistung bringt er eigentlich fast immer. Oder beziehungsweise, wenn man die Leistung in Toren misst, dann bringt er die fast immer.
Er hat die Argumente momentan auf seiner Seite.
Ja gut, ich meine, diese eine Kopfballchance, das war schon einer, den macht er, würde ich mal sagen, in 4 von 5 Fällen und das war Glück in der Phase für Mainz 05, dass da nicht der Gegentreffer kassiert wurde, denn so wie das Spiel lief, hatte man da auch den Eindruck, wenn hier jemand ein Tor erzielt, dann könnte das auch sehr gut die Vorentscheidung gewesen sein. Aber insgesamt hat so ein bisschen, fand ich, Ricky, die Präzision gefehlt bei Hertha. Also man hat ein paar Chancen kreiert, hatte die angesprochenen, aber nie so eine wirkliche Dominanz im Spiel. Und wenn es mal Umschaltsituationen gab, und die kamen schon immer mal wieder vor, dann wurden die so ein bisschen hergeschenkt, ist ein bisschen zu viel, aber man ist ein bisschen fahrlässig damit umgegangen.
Ja, vor allem in den ersten 30 Minuten, muss man sagen, hat Hertha wieder gespielt, wie man eigentlich Hertha erwartet, fand ich. Also das war ein bisschen enttäuschend.
Also wie das alte Hertha.
Ja. Das alte Hertha war zurück. Ja, aber
dabei ist doch noch gar nicht Halloween.
Das stimmt, aber es kommt mit großen Schritten auf und zu. Aber ich finde es trotzdem okay, dass sich so eine Mannschaft, so eine junge Mannschaft vor allem dann auch mal so ein Spiel, kann man fast schon nicht sagen, aber so eine Halbzeit gönnt, wo es mal nicht so gut läuft. Ich finde das immer noch sehr, sehr gut, die Entwicklung. Und vielleicht ist das dann auch ganz okay, wenn man in Mainz sagt, komm, wir nehmen das 0-0. Ja, auch da kann ich als VfB-Fan schon wieder ein Lied von singen. Ich wäre damit auch ganz gut zurechtgekommen, wenn Stuttgart da einen Punkt geholt hätte. Vielleicht ist da momentan nicht so viel drin. Es ist einfach nicht leicht, gegen die Tore zu schießen. Und dann ist es vielleicht wichtiger, besser zu stehen. Und dann möchte ich hier nochmal einen Rekik erwähnen, der das hervorragend macht bislang für Hertha, der auch so ein bisschen, die werden immer so ein bisschen vergessen bei der Berichterstattung, das ärgert mich ein Stück weit. Dann wird natürlich über einen Duda gesprochen, der momentan so ein bisschen der Spieler der Stunde bei der Hertha ist, aber sind wir mal ehrlich, so ein Rekik, der da hinten die Stabilität der ganzen Abwehr gibt, das ist ein Spieler, wenn der fehlt, würde ich mir größere Sorgen machen, als wenn du da vielleicht mal ein Spiel ja. nicht spielt.
Was also, wir jetzt ja vielleicht auch am Ausfall von Niklas Stark dann tatsächlich auch beobachten müssen bei Hertha.
Das wird interessant. Lazaro ist auch nochmal eine Entwicklung zum Thema Pal Dardai, der Spieler weiterbringt. Auch da habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der nochmal so einen Schritt macht, den er jetzt definitiv in den ersten Spielen gemacht hat und wen man nie vergessen darf. Und er wird zwar oft erwähnt, aber man muss es sagen, Arne Meyer, das ist schon Wahnsinn. Also
immer wenn er sich nach vorne einschaltet, wird es interessant. Also ja. der hat ein gutes Gespür dafür, wann er nach vorne gehen muss und dann passiert auch meistens was. Also
ich habe den im Glaspalast in Sindelfingen im Januar Ach. Spielen sehen. Ja.
Da haben wir ihn beide dann gesehen, aber wir Ach, haben uns da leider noch nicht getroffen. Ja.
Nee, aber da hast du wahrscheinlich auch gemerkt, wenn der auf dem Platz steht, das ist wie ein Fußballer, der von einem anderen Stern da eingeflogen wird im Vergleich zu den anderen. Vor allen Dingen auch von seiner ganzen Körper, von seinem ganzen Körper her. Also es ist einfach ein Spieler, der schon so weit ist, so viel mitbringt. Ich weiß gar nicht, wo der mal irgendwann landen wird, aber wenn die Entwicklung weiter so geht, wird das ein Spieler werden, an den wir uns ja auch in Deutschland noch oder nicht satt sehen können, so möchte ich es mal sagen. Also das ist ein richtig, richtig starker Achter, den Hertha da in den eigenen Reihen hat. Beeindruckt mich, einfach Spiel für Spiel. Man nimmt das mittlerweile so als gegeben hin, wenn man diesen jungen Spieler sieht, muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen wieder rauszoomen, sich überlegen, was dieser Spieler da leistet in so einem jungen Alter. Das ist schon toll.
Wie insgesamt die Jugendarbeit bei Hertha in den letzten ja. Jahren auch richtig stark ist.
Ja, aber auch hier ist es Vertrauen, das, was ich vorhin angesprochen habe. Man lässt die Jungs spielen, die machen auch mal Fehler, man gibt ihnen trotzdem wieder die Möglichkeit. Und das dosiert Pardaida, finde ich, auch sehr, sehr gut. Also da hast du nicht das Gefühl, dass jetzt zu viel von den Spielern gefordert wird. Ja, also dass sie überhaupt keine Fehler machen dürfen und dann gleich raus sind. Aber auf der anderen Seite ja, gesteht er ihnen dann halt auch zu, eben diese Fehler zu machen, die da natürlich noch passieren. Und das gibt, glaube ich, jungen Spielern dann auch die gewisse Sicherheit, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln.
Ja, wunderbar zusammengefasst. Und wer hören möchte, wie ich damals zusammen mit meinen Gästen Arne Meyer bewertet haben, der kann den Kurzpass Nummer 44 hören mit dem Titel Die Weltmeister von morgen, Fragezeichen. Da haben wir Arne Meyer ordentlich gelobhudelt und ich hatte eine Stimme. Näher dran an Lemmy Kilmister war ich nie. Also es lohnt sich, glaube ich, gleich doppelt diese Folge zu hören. Rasenfunk Kurzpass 44 und beim nächsten Junior Cup, Ricky, da lade ich dich mal auf ein Getränk ein. Allein dafür, dass du jetzt schon so lange hier mit mir diesen 7. Spieltag besprichst, gilt natürlich auch für dich, Phil. Mainz 05 darf jetzt dann auswärts in Gladbach ran und zu Hause gegen die Bayern. Hertha BSC spielt zu Hause gegen den SC Freiburg und dann bei Borussia Dortmund. Das sind die nächsten beiden Bundesligaspiele für diese beiden Mannschaften. Eine Partie fehlt uns noch und dann haben wir diesen 7. Spieltag ausführlichst besprochen. Ein 2:0 von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg schon am Freitagabend. Unfassbarer Claudio Pizarro. Phil, du mit deinem Fokus auf die Jugendspieler, da bin ich jetzt gespannt, was du gleich zu Claudio Pizarro sagst. Sein 75. Assist im 450. Bundesligaspiel mit 40 Jahren. In der 86. Minute. Einfach alles nur Superlative. Er legt die Spielentscheidung durch Johannes Eggestein auf und so gewinnt Werder schon wieder zu Hause. Wolfsburg dagegen wird sich vermutlich fragen, warum man die starken ersten 20 Minuten nicht wiederholen und ausnutzen konnte. Aber zuerst, Phil, darfst du mir das Phänomen Claudio Pizarro erläutern. Wie ist das möglich?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Claudio Pizarro auf alles achtet, auf was andere Profis achten. Ich weiß nicht, ob er auf seine Ernährung achtet. Aber
du hast doch gerade eine Folge mit der Ernährungsberaterin von Eintracht Frankfurt gemacht, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Ja, das ist zu viel für das Thema. Wir reden schon lang genug. Wir wollen die Zuhörer nicht noch länger.
Okay. Aber ich weiß, dass Pizarro seine Ernährung umgestellt hat. Darüber hat er nämlich im Werder-Podcast gesprochen.
Genau.
Also er achtet da drauf, ja.
Okay, ich wollte damit auch nur sagen, ich weiß gar nicht, wie sehr er sich jetzt Gedanken macht darüber, was er alles tun kann, um gut zu sein. Er ist einfach eine körperliche Ausnahme und eine fußballerische Ausnahmeperson. Der ist 20 Jahre in der Bundesliga, der hat Sachen erlebt schon insgesamt in seinem Leben, das ist der absolute Wahnsinn. Und über das Fußballerische hinaus habe ich den Eindruck, dass er auch menschlich sehr wichtig ist für Werder Bremen. Und sonst hätten sie ihn nicht das dritte Mal verpflichtet. Ich glaube, der ist einfach eine perfekte Ergänzung in dem System Kohlfeld, weil er hilft, die jungen Spieler, die sie haben, einfach mitzuführen und ihnen Tricks zu zeigen und die Schlitzaurigkeit, die man braucht, um in der Bundesliga zu bestehen. ja, das ist, den muss man schon absolut herausheben, Claudio Pizarro, in jeder Hinsicht.
Ich glaube, es macht sogar sowohl etwas mit der eigenen Mannschaft als auch mit der gegnerischen Mannschaft, wenn Pizarro auf den Platz kommt. Das fand ich auch, hat man beim VfL Wolfsburg gemerkt, die Ricky ja, hab's gerade schon angesprochen, eigentlich besser begonnen haben als Bremen.
Absolut, ich fand, das hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht, hatten gute Chancen. Die erste Viertelstunde sah das richtig gut aus, was Wolfsburg da so gezeigt hat. Ich meine, dass, jetzt überlege ich gerade, ja, ich glaube, Mali irgendwie eine gute Situation auch so nach 20 Minuten mal eingeleitet hat, die Weghorst nicht so gut abschließen konnte, weil Pavlenka zur Stelle war. Also das sah zunächst ganz gut aus, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Bremen hatte da so ein bisschen Probleme mit dem Pressing der Wolfsburger. Ich habe ein kleines Fragezeichen hinter Wolfsburg gemacht vor dem Spiel, weil durch den ja, verletzungsbedingten Ausfall von Camacho habe ich schon so wieder gedacht, Mensch, die Wolfsburger ohne Camacho, das kennen wir ja, da geht es eigentlich immer dahin, möchte ich mal so sagen, aber Tisserand hat das zunächst gar nicht so schlecht gemacht. So. Mhm. Und dann kommen die Wolfsburger gut ins Spiel, belohnen sich nicht, könnte man sagen, und dann sind es die Bremer, die halt dann auch eine gewisse Effizienz mittlerweile sich erarbeitet haben, muss man wahrscheinlich sagen, die mich manchmal ein bisschen neidisch nach Bremen blicken lässt, muss ich sagen. Weil so ein bisschen hoffe ich mir ja genau diese Entwicklung, die wir da in Bremen sehen, bei meinem Verein. Ja, dass ein junger Trainer kommt, der die Mannschaft weiterbringt, der trotz Abstiegskampf das Ganze versucht, auch mit spielerischen Mitteln zu lösen und nicht nur mit Krampf und Kampf. Und deswegen ja, bin ich schon so ein bisschen neidisch auf diesen Herrn Kohfeldt da in Bremen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der macht einen sehr, sehr guten Job.
Da spricht der Stuttgart-Fan aus dir, ja.
Und ja, weil ich das, was du mit Pizarro gesagt hast, das ist mir auch in Stuttgart aufgefallen, ja, als er da auf den Platz kam. Und nicht nur das, sondern selbst als er sich warm macht. Also ich saß, ich hatte das Glück, wirklich ganz nah da zu sitzen, wo die Spieler sich warm machen. Und dann siehst du den Pizarro und der hat eine Ausstrahlung. Ich kann das gar nicht richtig benennen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich meine, ich muss ja nicht gegen ihn spielen, aber ich sehe den da laufen und er schafft es, dass ich mich die ganze Zeit auf ihn konzentriere. Und offensichtlich geht es den Defensivspielern der Gegner von Bremen genauso. Dass sie die ganze Zeit den Pizarro irgendwie sich angucken, der aber trotzdem mit den Katz und Maus spielt. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Aber es entstehen immer wieder neue Räume, sobald Pizarro da ist. Irgendwie hat er eine Qualität, die, also die kannst du fast nicht mit Geld bezahlen. Also wenn du in dem Alter noch solche Szenen da kreieren kannst, wie er das gemacht hat, dann natürlich erst in der zweiten Halbzeit. Aber er ist für mich, wenn es drauf ankommt, der Schlüssel für Kohfeldt, um ein Spiel zu entscheiden. Ja, also ich sage nicht, dass sie ohne Pizarro die Spiele nicht gewinnen würden, aber das ist halt so, ich glaube, Kohfeldt hat das auch mal gesagt, wenn du ihn reinbringst, ist das nicht nur ein Zeichen an die eigene Mannschaft, sondern auch an den Gegner. Und das funktioniert erschreckend gut.
Mhm. Was aber auch gut funktioniert hat, war das Wolfsburger Pressing und Anlaufen in der ersten Halbzeit. Das fand ich sehr erstaunlich, Phil, wie wenig Entlastung da Werder schaffen konnte. Also Wolfsburg stand sehr hoch, hat schon früh gestört und da gab es ganz viele lange Bälle, die aber auch sehr unpräzise geschlagen waren. Und meinem Empfinden nach war Werder bis zum 1:0 durch David Klaassen eigentlich gar nicht so wirklich in der Partie. Und im Gegenteil hat eher Wolfsburg mit Spielverlagerungen relativ einfach es geschafft, sich Räume zu erobern für Flanken. Da kamen dann wieder mal nur 4 von 19 an. Altes Thema, kennt man ja schon hier im Rasenfunk von mir. Aber das hat mich, fand ich interessant. Also wenn wir davon sprechen, dass Hertha vorhin so ein bisschen so ein altes Gesicht gezeigt hat, das war so ein ganz kleiner Moment, wo man mal wieder so ein altes Werder gesehen hat.
Ja, und Werder hat auch noch Glück mit dem Pfostenschuss oder der Ball, der gegen den Pfosten gelenkt wird. Da kann es eigentlich 1:0 für Wolfsburg stehen, dann läuft die Geschichte vielleicht auch nochmal anders. Insgesamt hat man schon den Eindruck, in Wolfsburg, diese Saison könnten sie mal nicht auf dem Relegationsplatz landen. Vielleicht reicht dieses Jahr für mehr. Und wie du vorhin gesagt hast, Ricky, vielleicht haben sie schon 25 bis 28 Spieltag dieses Jahr Ruhe. Nach ganz vorne wird es nicht reichen irgendwie, aber haben sie stabilisiert, haben die ersten 20 Minuten wirklich auch von der Einstellung her Bremen in meinen Augen den Schneid abgekauft, waren schneller im Kopf, besser in den Zweikämpfen. Ja, aber dann muss man sagen, letztendlich Bremen hat es geschafft, das Heft trotzdem wieder in die Hand zu nehmen mit einem in meinen Augen überragenden Eckenstein und Max Kruse. Also Max Kruse in jeder Hinsicht hat Kohlfeld aus dem eine Führungsperson gemacht. Wenn ich dran denke, wie der vor 4, 5 Jahren, in welcher Verfassung der war, was der sich für Capriolen geleistet hat. Da hört man jetzt schon seit langer Zeit nichts. Seine Leistung ist immer top. Körperlich hat er offensichtlich zugelegt, ist noch robuster geworden, hat eine Übersicht, reißt die Mannschaft mit. Und Eggestein, was der wegläuft, ich glaube irgendwie, was hat er gelaufen, 13 Kilometer oder so in dem Spiel am Freitag und dann noch gut Zweikämpfe weggemacht und sichere Bälle gespielt. Ja, macht Spaß, Bremen.
Mhm. Wobei ich Bargfrede noch mehr herausstellen würde bei dem Spiel. Es war für mich wirklich der Spieler des Spiels im Endeffekt bei Bremen. Unheimlich starke Leistung auf der Sechserposition. Eggestein finde ich so über die kompletten letzten Monate hervorragend. Aber gestern war, oder beziehungsweise am Freitag, war er für mich jetzt nicht der Spieler, der so den Stempel aufgedrückt hat, wie man das vielleicht in den letzten Spielen von ihm gesehen hat. Weil da war er ja schon, wie du sagst, mit seiner Laufleistung allein der Spieler schlechthin bei Bremen. Oder einer der Spieler. Es sind ja viele gute, die ja momentan so rumwirbeln.
Ja, insgesamt ein sehr gutes Gerüst und es klappt auch alles irgendwie zusammen. Also Gebre Selassie wieder beim 2-0, was glaube ich sein Mitspieler steht, nee, 1-0 sein Mitspieler stehen lässt. Das ist schon ein großer Spott.
Absolut. Und wenn ich noch gerne herausheben würde, wäre, also Niklas Mosander kann man sowieso eigentlich fast immer loben, der Strafraum war mal wieder dicht, 11 klärende Aktionen, 6 Balleroberungen, aber Sebastian Langkamp zum ersten Mal über 90 Minuten gespielt und mir wäre jetzt keine negative Szene von ihm im Kopf geblieben. Er hat die überwiegende Mehrzahl seiner Zweikämpfe gewonnen, nein, sogar alle Zweikämpfe hat er gewonnen, hatte 9 klärende Aktionen, 7 Balleroberungen und das ist ja gerade das wesentliche Pfund offensiv, was Wolfsburg hat, nämlich Weghorst. Den musst du irgendwie weghorsten, also abdecken im Strafraum. Entschuldigung, es ist schon sehr spät am Sonntagabend. Und da muss ich sagen, als Spieler, der bisher vor allem auf der Bank zuschauen durfte, reinzukommen und dann so eine Partie abzuliefern, das ist auch eine besondere Qualität. Und das ist auch, finde ich, da nochmal hervorzuheben.
Bei Weghorst möchte ich auch noch so ein bisschen die Qualitätsfrage stellen. Ich finde ihn schon beeindruckend, was so die Mentalität auf dem Platz angeht. Das ist ein Kämpfer, der tut auch, glaube ich, dem Wolfsburger Spiel ganz gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es hier und da nicht ganz reicht. Also, okay. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Ginzek auf der Bank sitzt und vielleicht die bessere Alternative ist. Würde mich auch nicht wundern, wenn der jetzt als nächstes die Chance bekommt, mal von Anfang an zu spielen. Das war ja auch mit ein Grund, warum er den VfB verlassen hat. Weil er sich natürlich in Wolfsburg erhofft hat, von Beginn an zu spielen. Es hieß ja auch, Labbadia wollte ihn unbedingt als Stürmer. Jetzt sitzt er auf der Bank und sieht Weghorst, der, wie gesagt, immer einen vollen Einsatz in das Spiel investiert, aber wirkt manchmal auf mich ein bisschen schwach, muss ich sagen so. Also in der letzten Konsequenz. Ja. Und Wolfsburg muss insgesamt, Philipp, weil du das schon angesprochen hast, ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. Weil nach einem guten Saisonstart haben sie, glaube ich, seit 1. September, wenn ich das richtig sehe, kein Spiel mehr gewonnen. Abgesehen von Testspielen. Aber es ist jetzt schon dann wieder eine Tendenz in die andere Richtung zu erkennen, nachdem man ja zu Beginn der Saison eher positiv gestimmt war, was die Entwicklung von Wolfsburg angeht. Und man dachte so, Mensch, da kommt was auf uns zu. Vielleicht können sie sich wirklich im Mittelfeld etablieren. Jetzt geht's irgendwie ein bisschen in die andere Richtung wieder.
Das ist der HSV-Start reloaded. 2 Siege zu Beginn und dann geht's dahin. Ich weiß nicht, ob ich die Kritik bei Weghorst, ob ich da so mitgehen würde. Ich finde schon, dass er eine Qualität mitbringt, die man so bei Wolfsburg auch schon länger nicht gesehen hat und die auch ein Ginczek nicht hat. Also in der Art und Weise, wie er seinen Körper einsetzen kann und wie er auch schon, also der hat schon auch ein feines Füßchen und ist recht passsicher im Verteilen von Bällen. Und Ginczek ist für mich so ein robuster, sehr über seine Geschwindigkeit kommender Spieler, auch über seine harte Zweikampfführung. Und Weghorst, den kannst du aber schon auch im Kombinationsspiel mit einbinden und er fällt nicht gleich negativ ab. Aber das ist jetzt mein Eindruck aus den ersten 7 Spielen. Da muss man natürlich auch noch abwarten.
Vielleicht wirkt es auf mich auch manchmal deshalb so, weil er in manchen Aktionen so ein bisschen stark sich daherkommt. Also das täuscht ja dann auch mal.
Der Lucio-Effekt.
Wenn es sieht dann etwas ungelenk aus, möchte ich mal so sagen.
Da muss er natürlich nach Kiel wechseln zu den Störchen.
Ja, die würden sich freuen. Definitiv. Ja, aber was mir zum Beispiel auch gefallen hat von Ginzek, als er dann reinkam, war zum Beispiel der Versuch mal aus der zweiten Reihe einen Abschluss zu suchen. Das hat auch vielleicht ein bisschen gefehlt so im Spiel der Wolfsburger, obwohl sie ja da auch Leute auf dem Platz haben, die solche Aktionen bringen können. Arnold ist da mit Sicherheit zu nennen. Brekalo hat auch einen sehr, sehr guten Schuss.
Ja, das ist weiter der Dreh- und Angelpunkt. Brekalo. Das ist so ein bisschen der Kai Havertz Wolfsburgs, finde ich.
Ja, toller Spieler. Auch der hat ein Stück der Vergangenheit.
Insgesamt muss man aber schon sagen, auch beim 2:0, da war es fast ein bisschen einfach, wie Bremen das Mittelfeld von Wolfsburg überspielt. Also da haben sie keinen Zugriff gekriegt, Maxi Arnold. Ich hoffe nicht, dass er ein ewiges Talent bleibt. Das ist ein Wahnsinnstalent, Wahnsinnspersönlichkeit, auch immer noch jung. Ich hoffe, da gibt es nochmal eine größere Explosion. Der hat echt richtig Potenzial, aber ja, das stimmt schon. Das hat am Freitag nicht so ganz gepasst. Beim 2:0 hat man es gut gesehen.
Mhm. Gut, schauen wir uns an, wie das weitergeht. Der VfL Wolfsburg hat die Ehre, nach der Länderspielpause zu Hause gegen den FC Bayern zu spielen. Ein Spiel, das man eigentlich nicht wirklich verlieren kann. Und dann spielt man auswärts bei Fortuna Düsseldorf und im DFB-Pokal bei Hannover 96. Werder seinerseits darf auswärts auf Schalke ran nach der Länderspielpause und dann zu Hause gegen Leverkusen und auswärts beim SC Weiche im DFB-Pokal. Wer hätte das jetzt gedacht? Und damit ist es kaum zu glauben, aber wir haben tatsächlich diesen 7. Spieltag jetzt ausführlichst durchbesprochen und sind nur knapp unter der 3-Stunden-Marke geblieben, wenn wir hier fertig geworden sind. Seid ihr auch alles losgeworden, ihr zwei, was ihr besprechen wolltet? Ich weiß ja, wie gut ihr vorbereitet wart.
Also wenn du so fragst, muss ich noch ein Thema ganz kurz ansprechen. Entschuldigung, aber eins muss ich noch kurz sagen zu meinem Verein. Ja. Und zwar wäre ich wirklich vielen schreibenden Journalisten vor allem dankbar, wenn man endlich mal aufhören würde, die VfB-Fans und ja überhaupt die Sympathisanten als schwieriges Umfeld zu bezeichnen. Das ist mir wirklich noch wichtig, das loszuwerden, weil es war auch jetzt wieder zu lesen, in Stuttgart ist das Umfeld nicht schwieriger als, weiß ich nicht, in Leverkusen oder in Frankfurt oder sonst wo. Wir wollen auch einfach nur gepflegten Fußball sehen und eine ordentliche, ja, ich sag mal, Teamführung und eine Entwicklung der Mannschaft. Aber dieses Geschwätz, wie man hier so schön sagt, vom schwierigen Umfeld hängt wirklich in Stuttgart allen Leuten zu den Ohren raus. Und ja, also man sieht es, glaube ich, im Stadion. Woche für Woche ist das voll und wir gucken uns seit 2,5 Jahren eher, ja, ich sag mal, mittelmäßigen Fußball an. Und trotzdem unterstützen wir alle unser Team und sind zufrieden eigentlich, wenn es einigermaßen läuft.
Ja, das ist ein fußballkultureller Code, der sich für den VfB Stuttgart gebildet hat. Es kommt halt so aus der Zeit, in der, es gab ja die Zeiten, in denen auf der Haupttribüne auch wirklich viel und früh gepfiffen wurde. Es gab Busblockaden, es gab ganz, ganz düstere Zeiten vom VfB und das ist immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie sowas dann verhaftet in so einer breiteren Öffentlichkeit und wie man auch selber sich als Journalist zwingen muss, sich davon zu lösen. Und trotzdem verfällt man immer wieder in Klischees. Ich habe hier wahrscheinlich auch schon wieder 3 Witzchen gemacht über verschiedene Vereine, wo jeweils die Fans des angesprochenen Vereins sagen, ja, der Max ist einfach nicht nah genug dran, der kennt es nicht. Also ich finde das total richtig, dass du es einordnest und das stimmt, glaube ich, auch. Also beschäftige mich mit dem VfB Stuttgart ein bisschen intensiver, vor allem jetzt in den letzten Wochen. Und ehrlich gesagt ist, glaube ich, das Medienumfeld sogar tendenziell freundlicher als in anderen Städten, wenn ich mir so die Verflechtungen angucke und was es da auch schon für Aktionen gab, niemals zweite Liga, damals im Abstiegskampf, wo es dann so eine Art Burgfrieden zwischen dem Verein und den Medien gab, wo in dem nicht mehr kritisch berichtet werden sollte, das fand ich dann wiederum sehr, sehr kritisch hier von München aus. Aber das ist doch ganz interessant, wie sowas einfach verfängt. Es kommt irgendwo her, es hat immer irgendwo seine Begründung, aber dann kommst du über so gewisse Klischees nicht mehr hinweg. Und beim HSV ist es genau das Gleiche, mit dass die immer gleich in die Champions League kommen wollen, wenn sie mal gewinnen. Und da kann man beliebig viele andere Vereine auch noch nennen. Jeder hat so ein bisschen so sein Klischeepäckchen, was er mit sich herumträgt.
Ja, anders hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können, aber vielleicht kann man da seitens der, es sind ja vor allen Dingen nicht die Journalisten, die ich jetzt persönlich bevorzuge, die diese Sprüche immer bringen. Es ist ja meistens dann so, wie du halt richtig sagst, man möchte halt irgendwas noch dazu schreiben, damit es griffig ist oder weiß ich auch nicht. Und dann wird das immer wieder ausgepackt und es ist also wirklich nicht mehr zu ertragen. Jedes Mal, sobald man sich über irgendwas beschwert, hört man diese Zuschreibung und von daher wollte ich das mal gesagt haben.
Ja, ich finde das auch gut, dass du diese Anmerkung hier noch loswerden konntest und dass wir dann doch mit dem VfB Stuttgart hier noch enden, über den wir ja erst ein paar Minütchen hier geredet haben. In dieser Schlusskonferenz Nummer 192. Ja, was soll ich sagen? Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, dass ihr so herausragend gut vorbereitet wart. Vor allem du, Phil, der ich weiß gar nicht, wie viele Stunden erst vor der Aufnahme von deinem Glück erfahren hast, dass du hier mit dabei sein darfst. Sensationell, dann hier so gut über beide Ohren bewaffnet mit Wissen zum Spieltag aufzuschlagen. Also vielen herzlichen Dank euch beiden. Zum einen Ricky Palm, @RickyPalm bei Twitter, folgt ihm zahlreich, hört seinen Podcast STR VfB Podcast und den Dieter Cast. Ricky, vielen Dank, dass du deine Premiere gegeben hast. Es war nicht das letzte Mal, wenn es nach mir geht.
Ja, wenn es nach mir geht, auch nicht. Vielen Dank, Max, für die Einladung. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und dann mit einem erfolgreichen VfB Stuttgart.
Ja, schauen wir mal. In einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren kriegen wir das bestimmt mal hin. Da bin ich vorsichtig optimistisch. Aber es ist halt auch ein schwieriges Umfeld, Ricky, musst du sagen.
Das, ja, was soll ich da noch sagen?
Und außerdem herzlichen Dank an Phil Tagscherer vom Schlüsselspieler-Podcast. Wir haben jetzt mehrmals auf ihn verwiesen. Allein das sollte euch Anlass genug sein, da mal reinzuhören. Die Folge mit Markus Kwasniok habe ich mal verlinkt hier im Rasenfunk. Und auch die letzte mit der Ernährungsberaterin von Eintracht Frankfurt. Ich habe sie noch nicht gehört, aber finde diese Folgen immer besonders interessant. Hattest da ja schon mal was, Phil, weil das einfach ein Bereich ist, in dem man sich, zumindest ich, mich noch nicht so besonders gut auskenne. Phil, vielen Dank, dass du mal mit dabei warst.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Und auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Zeit. Das war eine längere Ausgabe, aber hey, wir haben ja auch Länderspielpause. Und wenn ich es richtig sehe, kratzen wir soeben die 3-Stunden-Marke. Tja, haben wir es doch noch irgendwie knapp geschafft. Es wird noch mehr zu hören geben vom Rasenfunk. Es wird noch Kurzpässe geben und ich werde auch Tribünengespräche produzieren. Das heißt, hört das hier schnell weg. Ein bisschen doof, das jetzt am Schluss zu sagen. Na, egal. Wir hören uns in der nächsten Rasenfunk-Folge. Bis dahin macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.